Hallo, ihr neunmal klugen Bürschchen und hallo, liebe kopflosen Zwerge. Seid alle gegrüßt zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hier Katrin, Jenny, bitte kommen. Jenny, bitte kommen.
Ja, hier Jenny, Katrin, hörst du mich? Ende?
Ich höre dich, Ende.
Wunderbar.
Nein, also nicht Ende, aber Anfang.
Anfang, genau. Also wir sind hier voll dabei. Unser Equipment stimmt, die Technik stimmt.
Unsere Walkie-Talkies sind an.
Wir haben die Walkie-Talkie geladen, also die Batterien sind frisch und los geht's. Ja, endlich mal wieder ein Fall mit Walkie-Talkie.
Ja.
Ich habe mich voll gefreut.
Och, ich bin, ja doch, finde ich gut, weil irgendwie hat man es heute ja so gar nicht, außer ich habe... Mein Schwager und ein Freund von ihm haben letztens irgendwie, meinen sie, waren auch, glaube ich, mit Walkie-Talkies unterwegs. Und ist dir aufgefallen, dass seid alle gegrüßt ist ja ein Zitat.
Ja.
Aus dem Buch.
Oh, krass, okay.
Damit geht es ja los.
Oh ja,
also
stimmt.
Ich freue mich,
ja.
Weil halt auch Alfred Hitchcock wieder dabei ist.
Das
jedenfalls
stimmt.
Bei mir.
Ja, bei mir nicht, aber da reden wir gleich drüber.
Mhm.
Allerdings habe ich immer Alfred Hitchcock gelesen. Ich habe einfach Albert Hitfield kategorisch als Alfred Hitchcock gelesen.
Das ist natürlich kongenial, wenn man das einfach im Gehirn ersetzt.
Ja, weil damit fühle ich mich auch wesentlich wohler. Tatsächlich.
Ich meine, eigentlich könnte ich mich ja langsam mal umgewöhnen, aber irgendwie nein. Und
nein.
Ich meine, ja, A und H, also sie haben sich ja schon Mühe gegeben, aber
ja.
Irgendwie bei mir funktioniert das nicht.
Nee, also ich habe auch tatsächlich beim Lesen, hat das auch die Alfred Hitchcock, Peter Passetti-Stimme auch
ja.
gesagt alles. Ne? Also das ist auch so verknüpft und das wird auch nicht sich nicht ändern. Ne? Also auch wenn ich das Sportboot mehr als amüsant finde und dafür Albert Hitfield eigentlich adeln möchte, ja, weil irgendwann nehme ich euch mal mit in meinem Sportboot und da liegt mein Sportboot.
Aber das hat
aber
er
trotzdem,
auch noch nie gemacht.
Nee, eben, so. Das ist ja einfach nur dahergesagt gewesen. Ne? Die haben nie den, müsste mal einen schreiben, wo das Sportboot vorkommt. Ein Fall auf dem Sportboot.
Ich merke ja auch, also Bootsfälle, naja.
Da gab es
ja
auch schon so viele, ne? Schiffe,
Wikinger-Schiff, U-Boote.
Ja.
Verschwundene Schiffe,
ja.
Piratenschiffe.
Geisterschiffe.
Naja, die Segler, so.
Verschwundene
naja, gut.
Segler.
Anderes,
ja, nein, anderes Thema. Wir sind ja heute in einer ganz anderen Sparte unterwegs. Das habt ihr ja schon bei unserem Teaser gesehen. Und ihr kennt ja den Fall schon. Wir haben es ja schon bekannt gegeben quasi. Und wollen uns
aber
heute mit einem Klassiker widmen.
Genau.
Heute.
Aber bevor wir mit dem Klassiker anfangen, würde ich dich fragen, hast du einen Drei-Fragezeichen-Moment gehabt?
Ja, da habe ich ein bisschen überlegt und ich würde sagen, ja, weil ich habe ja jetzt in Vorbereitung zum Podcast natürlich wieder meine Bücherbestellung auf Vordermann gebracht und habe natürlich jetzt, also ich bin bis Ende des Jahres jetzt versorgt, weil wir haben ja unseren Plan bis Ende des Jahres und habe dann gleich alle quasi, die ich nicht schon hatte, geschossen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mir jetzt den Roten Büffel gekauft. Der hat mich im Kaufland so angelacht, den nehme ich mit in Urlaub. Ich muss ja sagen, es gab so einen kleinen verkappten Drei-Fragezeichen-Moment und der verbindet uns eigentlich. Deswegen können wir eigentlich gleich noch ein paar Shoutouts rauslassen, nämlich an Stefan, Hanno und Kurt.
Liebe Grüße.
Die haben nämlich etwas Neues gestartet und es ist tatsächlich, ja, der Buschfunk, der war schon ganz gut. Also es ist über Discord dann auch schon ziemlich schnell durchgesickert.
Bei dir, bei mir irgendwie, gut, dass du mich immer informierst. Sonst,
ein neuer Podcast-Stern ist am Himmel erschienen, ja, nämlich die popkulturelle Kontroverse. Und Stefan, Hanno und Kurt beschäftigen sich da mit einem ganz brisanten Thema, nämlich mit der Frage, ist TKKG inzwischen besser als die drei Fragezeichen?
Und jetzt dürft ihr nicht sofort Schnappatmung kriegen und sagen, natürlich, natürlich, natürlich. Das war auch so unser oder mein erster Gedanke, als die Frage an mich herangetragen wurde. Aber beim längeren, wertfreierem Überlegen, ja, kann man sich mal Gedanken drüber machen.
Ja, also die Frage ist ultra spannend und die drei ja, besprechen das in ihrer Folge auch sehr gut. Also hört da unbedingt mal rein. Vielleicht hört ihr noch ein paar also andere bekannte Stimmen, die dazu auch was zu sagen hatten. Also eine ganz große Hörempfehlung, das packen wir euch sicherlich in die Shownotes irgendwie, gell? Also so eine kleine Verlinkung, gell? Oder? Also
Ja,
irgendwie über Insta oder auch dann über die Portale oder sowas, könnt ihr da mal reinhören. Ansonsten müsst ihr es euch jetzt einfach merken und selbst eingeben.
nee,
Also
Frau
die
Böss macht sich eine
popkulturelle
Notiz.
Kontroverse.
Stammtisch Santa
Santa
Monica.
Monica, genau, heißt die Folge. Und der Podcast heißt die Popkulturelle Kontroverse und wird dann immer mal sich mit einem anderen Thema widmen. Und ja, genau, hört
Genau,
da
also sie
einfach mal
machen nicht
rein.
jedes Mal drei Fragezeichen TKKG. Das wäre
Ganz
vielleicht,
genau.
das würde sich vielleicht auch irgendwann erschöpfen. Vielleicht.
Ja, vielleicht, obwohl ich denke, also das gibt's, ist ja ein Fass ohne Boden, ne? Und man kann das ja aus ganz vielen verschiedenen Richtungen auch betrachten. Und also dieses Experiment hier fand ich sehr, sehr spannend und auch die Frage sehr, sehr spannend. Und das hat mir auch nochmal eine ganz andere Sichtweise so ein bisschen eröffnet. Also hört da unbedingt mal rein. Also das war so mein verkappter Drei-Fragezeichen-Moment. Mit dem Bücherkauf, hast du was?
Ja, es hat auch was mit den Büchern zu tun. Und zwar, ich war schon im Urlaub und habe mitgenommen Das Geheimnis der sieben Palmen.
Oh ja, der Thomas-Mann-Fall.
Und das lohnt sich. Das ist wirklich ein guter Krimi. Ist jetzt nicht gruselig oder auch nicht wirklich mysteriös, wie ja viele von den neuen Geschichten sind. Aber es ist ein Fall aus der Vergangenheit. Und es geht um Thomas Mann, um ein verschwundenes Manuskript. Und es ist auch spannend, sich überhaupt mal mit diesem deutschen Autor zu befassen. Der hatte ein sehr spannendes Leben und seine Buddenbrocks stehen bei mir auch noch im Regal und ich habe das auch jetzt sogar noch mal aus dem Bücherregal rausgenommen, auch vor einiger Zeit immer mal wieder und reingelesen, weil ich vor einiger Zeit mich mit Beschreibungen im Zuge meines Sprechens auseinandergesetzt habe und da habe ich das gerne mal als Beispiel genommen und hatte immer Sprechproben mit Auszügen aus den Buddenbrocks. Von daher habe ich hier auch noch ein bisschen Thomas Mann rumstehen. Was ich jetzt besonders spannend fand, ohne dass ich jetzt was verrate, aber als ich die letzten Seiten am Freitagabend gelesen habe, in meinem Lehnstuhl da oben in der Ferienwohnung, kurz bevor mein Urlaub zu Ende war, es war der 6. Juni 2025. Und am 6.6.2025 lese ich ja bei Marco Sonnleitner im Nachwort, also er ist der Autor des Buches, was auch sehr ungewöhnlich ist für ein Drei-Fragezeichen-Buch, ist, genau an diesem 6.6.2025 wäre Thomas Mann 150 Jahre alt geworden. Und das war so ein Moment schon, dass ich so das Gefühl hatte, mir läuft so ein kleiner Schauer über den Rücken, obwohl das natürlich Zufall war. So. Aber irgendwie, also ich habe es am Anfang vom Urlaub angefangen, immer ein paar Seiten abends gelesen und da an dem Abend kurz am nächsten Tag sind wir zurückgefahren, habe ich es dann halt zu Ende gelesen und dachte, 6.6., heute ist doch der 6.6.
Also stark.
Ja.
Witzigerweise, kleiner Fun Fact, mein kleiner Sohn hat am 6.6. Geburtstag. Er hat
Siehst du
also mit
auch
Thomas
eine?
Mann Geburtstag. Das wusste ich jetzt tatsächlich auch noch nicht.
Siehst du, dann merkst du dir das jetzt bestimmt auch für weiteres.
Na, auf alle Fälle kann ich Thomas Manns Geburtstag jetzt auch nicht mehr vergessen.
So, und die Vicky hat mir ja das Buch empfohlen, die hat es mir auch geliehen und jetzt konnte ich es schon zurückgeben und sagen, ja, das war gut. Hat Freude gemacht zu lesen. War gut.
Sehr cool. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen. Also ich habe auch noch viele Hausaufgaben zu machen. Aber ich nehme mir auf jeden Fall erstmal den Büffel jetzt mit und da werde ich mich erstmal, da ist ja auch hochgelobt worden schon. Also da freue ich mich auch schon richtig drauf.
Guck mal, das passt doch direkt zu Reaktionen. Wir hatten ja beim letzten Mal, sind die immer so ein bisschen zu kurz gekommen. Aber wir hatten ein paar Reaktionen, oder,
Richtig,
Jenny?
genau. Die Heike hat sich nämlich gemeldet und hat noch mal so ein bisschen zum Bann des Drachen gesagt, dass sie nie wirklich warm geworden ist mit dem Fall, ne, verständlicherweise, ne, weil das ja nicht nur, weil es over the top ist, ne, sondern weil auch eben diese ganzen Sightseeing, Stadtliebe, Sachen sie vielleicht auch immer ein bisschen rausgebracht haben. Aber sie hat dann überlegt, ob es vielleicht wie bei Todesflug ist, wo sie auch ein bisschen gebraucht hat, bis sie den vielleicht auch ganz cool fand, dass sie den Fall jetzt vielleicht doch noch mal eine Chance gibt oder vielleicht auch noch mal ein bisschen öfter hört. Genau, und ansonsten hat sie sich auch gefreut, dass du, Katrin, auch mit Schlangen und mit Drachen immer so ein bisschen auch so deine Probleme hast, so die Fälle zu vertauschen, weil das geht ihr nämlich ähnlich, ne? Aber vollkommen klar bei der Fülle an Fällen, obwohl die Drachen ja weitaus mehr überwiegen als die Schlangen. Der Tobias hat sich auch noch mal gemeldet und hat noch mal zur Stadt der Vampire, die er als atmosphärisch auch wirklich super findet und da so richtig auch ja, Dracula-Vibes einfach aufkommen. Ne? auch noch mal was zu diesem Beinhaus gesagt, also zu diesem Massengrab, ne? Und meinte eben, ja, also klar, gibt es da eine Verbindung bestimmt so zu dieser ganzen Goldgräberzeit, ne? Dass da eben viele Goldgräber ja dann hingekommen sind und da auch vielleicht gestorben sind und dass eben diese, also obwohl der Ort so klein ist, natürlich, aber diese Flut an Goldgräbern, die in solche kleinen Orte dann reingeschwemmt wurden, sicherlich da auch, oder viele auch wie Ken die Katze, also viele Verbrecher, sage ich mal, solche kleinen Orte genutzt haben, um dann unterzutauchen und dann diese Fülle einfach ausgemacht haben vielleicht. Das hat er mal so
Spannende
aufgeworfen.
Idee, um die Masse an Toten und Gebeinen zu erklären.
Also fand ich ganz interessant, ja, genau. Ja, und dann freuen wir uns, wenn wir euch weiterhin mit guten Folgen füttern können. Auch im Sommer, weil wir keine Sommerpause machen. Wir ziehen es
Nee, wir
durch.
sind beinhart.
Wir sind
Wir
super.
jetzt, also bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei mir. Ich schlitter gerade in eine sehr, sehr heiße Woche.
Ja.
Nicht im übertragenen, sondern im wahren Sinne. Also gestern war schon sehr heiß. Da war ich ja nachmittags schön auf meinem Board, auf dem Kanal. Ehrlich gesagt wäre ich da jetzt auch gerne, aber man hat ja Pflicht ist Pflicht und Schnaps ist Schnaps.
Richtig, wir wollen euch ja jetzt nicht im Regen stehen lassen oder in der brütenden Hitze einfach stehen lassen. Da könnt ihr, während ihr Rasen mäht bei der Hitze oder eure Füße im Pool kühlt, uns mit auf die Ohren nehmen. Und wir stellen uns
Genau.
einfach vor, wie wir auch die Füße ins kalte Wasser halten. Wir wollten uns eigentlich einen Eimer hinstellen oder so ein Fußbad, ne?
Ja, aber das habe ich nicht geschafft, weil
Ich
ich jetzt
auch
so
nicht,
schnell herkommen
ja.
musste.
Aber muss
Aber
ich auch voll dran denken.
ich habe mein Büro aber gut abgedunkelt und um mich braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Also meine Wohnung ist wirklich cool, kühl und es ist, ja.
Cool.
Und
Sehr
außerdem habe
schön.
ich ein Sommerkleid an. Also ich meine,
Ja,
ihr hört mich
herrlich,
ja
oder?
nur, aber guck mal, mit Papageien.
Oh ja, es ist
vielleicht
super
passt es auch
schön.
ein bisschen.
Ja.
Also ich bin bevögelt.
Ja.
Bevögelt? Also ich habe was mit Vogel drauf an. Das passt ja auch im weitesten Sinne.
Sehr schön. Oh Mann, jetzt
Okay,
musst du mich mein
bevögelt.
Mikro warnen, dass ich zu lärmintensiv bin, weil ich so laut gelacht habe, Mann.
Ja, dafür bin ich wieder so leise. Meiner pegelt ja hier wieder runter.
Aber das passt doch, weißt
So.
du? Du sagst was von bevögelt sein und ich lache mich hier kaputt. Das passt doch im doppelten Sinne zu unserem Fall heute, wenn wir uns
Ja,
heute
ja.
mit dem lachenden
Guck
Schatten
mal.
beschäftigen.
Genau,
Ich kann
Jenny
dir
hat
gar
es
nicht
jetzt
so
gerade
nachmachen
gesagt.
wie Kalkofe. Gell? Wir müssen ja auch sagen, dass auch der lachende Schatten
Ja.
kann man sich von Kalkofe vorlesen lassen. Und wie geil der bitte lacht. Also ich habe versucht,
Ja.
das mal nachzumachen. Ich will es jetzt nicht machen, damit ihr jetzt nicht hier das Fiepsen in die Ohren kriegt. Aber es
Keine Ahnung.
ist so geil, wie der das macht. Also ich finde es richtig großartig. Ja.
Ja,
Ich habe auch
und
versucht, es
nachdem
mir
wir ja.
anzuhören, aber ich bin immer eingeschlafen.
Ja, ich habe es geschafft, ich habe es aber vorher schon und ich habe es bis jetzt immer sehr gerne gehört.
Ja.
Denn ich muss wirklich sagen, Oliver Kalkofe macht es
Ja.
großartig und er nimmt die Geschichte so ernst, wie ich auch die Erwartung habe an einen Prominenten, der ein Hörbuch einspricht, dass der
Ja.
das mit so viel Hingabe, Liebe, Ernsthaftigkeit macht,
Ja.
ohne das Original unbedingt zu kopieren.
Ja.
Und da merke ich, da ist eine Verbindung und es ist jetzt nicht irgend nur ein großer Name, den man, ich möchte der Produktion da jetzt nicht unterstellen. Aber so, manchmal hatte ich so das Gefühl, so, also manche Prominenten haben ja auch im Interview schon gesagt, habe ich früher nie gehört und kenne ich eigentlich gar nicht. Und ich
Ja,
denke, mach das doch.
schade.
Wie oft haben wir schon gesagt, lass es doch die machen, die es
Dann
können. Als nächstes ist jetzt Hazel Brugger
Ja, hast du dir die
dran.
Hörprobe schon angehört?
Nee, habe ich noch nicht.
Also ich fand's spannend. Also man kennt sie ja sonst so, wenn sie so redet, ne? Und also ich fand's gut, ne? Also
Ich erhoffe mir auch viel.
ich war überrascht. Also weil ich ja auch dachte, okay, vielleicht ist es dann auch sehr humoristisch und ich mag ja so ihre Art zu sprechen, wenn sie so ihre Shows macht. Das ist ja halt nun wirklich einmal witzig und zum Lachen. Und dann meinst du, wenn du sagst, diese Ernsthaftigkeit, ich fand, die kam schon gut rüber. Also es war nur so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch komplett anhören, versuchen. Also ich muss halt gucken, dass ich es mir nicht vorm Schlafengehen anhöre, weil da ist die Gefahr groß, dass ich einschlafe.
Ja.
Aber also ich war erstmal sehr positiv überrascht.
Ah, dann freue ich mich schon drauf. Aber ich mag die ja auch und denke, das ist vielleicht noch mit Dialekt noch mal ein bisschen was
Ja, fand ich
anderes.
auch sehr
Und
spannend, ja. Richtig. Ich habe ja schon überlegt, das wäre eigentlich auch witzig, wenn sie so auf Schweizerdeutsch auch mal so, aber nicht alles, aber so, auf Dauer kann man das vielleicht auch nicht hören, aber so eine Passage hätte ich mir mal so als Outtake oder so mal gewünscht, ne?
Ja.
Also das wäre bestimmt
Vielleicht
auch
gibt es ja das
lustig.
im Interview,
Ja,
weil es gibt da ja immer noch dieses Prominenten-Interview, was
das
übrigens
habe
auch
ich mir
sehr spannend ist,
angehört
von Oliver
tatsächlich.
Kalkofe. Ach so, aber da kommt
Da
dann
hat
nicht
sie,
irgendwie ein Outtake auf
nee,
Schweizerdeutsch.
da geht es dann halt auch nur solche Fragen, ne? Wie stehst du zu den drei Fragezeichen und wann hast du die gehört oder so? Genau.
Na gut, da weiß ich auf jeden Fall, was ich dann als nächstes zu tun habe. Oder was Schönes, ne? Das klingt ja jetzt, als wäre es so eine Aufgabe, sondern das ist ja dann was
Ja,
Schönes, dass ich da
richtig.
was habe. Du hast eben schon unseren Fall angerissen, um den
Ja.
wir uns heute kümmern. Ich habe mir den ja ausgesucht. Und das war ja so, dass ich vor einiger Zeit ein bisschen krank war, habe viel im Bett rumgelegen. Und was hilft da besser, als eine Klassikerfolge oder viele Klassikerfolgen zu hören? Das hilft beim Gesundwerden, jedenfalls
Ja.
mir. Und da bin ich unter anderem halt auf den lachenden Schatten gestoßen, ist jetzt kein engerer Liebling. Also ich würde jetzt nicht sagen, so ist nicht in der Rubrik von Mumie, Geister, Schloss, Rubin, Bilder. Aber ist schon eine gute, dachte ich immer. Und eine, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Und ich hatte so das Gefühl beim Hören, da sind bestimmt Geheimnisse, die nur das Buch erklären kann, weil, also ich weiß, dass ich die Folge eigentlich mag, aber bei vielen Dingen habe ich so ein Fragezeichen vor meinem inneren Auge. Und da habe ich dann gedacht, wenn wir mal wieder was Klassisches machen, dann nehmen wir doch mal den. Außerdem hatten wir den Eindruck, dass den noch nicht so viele besprochen haben, obwohl ich glaube, ein paar waren es dann doch
Da habe ich gar
so.
nicht nachgeguckt diesmal tatsächlich. Normalerweise gucke ich nämlich auch, wer hat das vielleicht schon mal besprochen. Und wir hatten ja teilweise auch schon Fälle, die auch noch gar keiner besprochen hat, was ich immer ziemlich cool finde. Und beim lachenden Schatten habe ich mir dann auch gedacht, das ist mal spannend, weil jetzt kenne ich noch das Hörspiel noch sehr gut. Meine Kinder sind gerade wieder gekommen. Ich bin gerade wieder etwas abgelenkt. Das ist mal
Muss mal
wieder,
kurz etwas Hallo sagen und ich sehe immer hinter
es ist
ihrem
mal
Kopf
wieder so
dann
weit,
Menschen
genau.
stehen.
Genau. Ja, und den lachenden Schatten, den kenne ich als Hörspiel gut. Gelesen habe ich ihn tatsächlich nie, weil nicht besessen. Na, deswegen war das jetzt auch für mich ganz schön, den mal nach allen Regeln der Kunst mal zu lesen. Witzigerweise
Und
musste ich ihn
gut.
mir erst kaufen, ich habe aber nicht den Kosmos, das Kosmosbuch gekriegt.
Ja, und ich habe
Ich habe ein
liebe
anderes
Grüße.
Cover.
Und das ist ein Cover, das kenne ich noch gar nicht. Wir reden gleich auch über die Cover. Das ist ja spannend. Das ist wahrscheinlich das Allerneueste jetzt. Nochmal neu als Taschenbuch aufgelegt. Bei mir gehen erstmal nochmal Grüße an Yvonne raus, meine Freundin. Die hat ja ganz, ganz viele Drei-Fragezeichen-Bücher. Also ganz, ganz viele. Und früher waren die in so einem Regal im Keller und da stand in Dreierreihen immer so, wie gerade wieder so eine eBay-Kleinanzeigen-Kiste irgendwie kam, weil sie wieder irgendwas geschossen hat. Und jetzt haben sie diese beiden Billigregale, glaube ich, am Ende der Treppe aufgebaut. Und da hat ihre Tochter Mia hat ihr geholfen. Liebe Grüße auch an sie. Die haben jetzt in Kleinstarbeit, haben sie jetzt die Fälle sortiert. Und sie hat dann, weil manchmal kauft die halt so kistenweise. Und zum Beispiel hat sie manche Fälle halt 3 bis 5 Mal. Also hier gab es auch, ne? 3 bis 5 gab es hier. Da durfte ich mir dann eine Ausgabe aussuchen. Ich glaube, ich habe die 11. oder so. Und von manchen haben sie halt ganz viele und manche, also da sind die witzigsten Sachen dabei. Aber jetzt kann ich sagen, du, ich habe wieder eine, also das und das lesen Jenny und ich als nächstes. Und jetzt braucht sie nur noch einmal ins Regal gucken und sagen, habe ich da? Kannst du vorbeikommen? Ist das nicht
Mega,
super?
das
Meine
ist,
eigene, ich habe meine eigene
ja,
3 Fragezeichen-Bibliothek.
das ist großartig. Also Shoutouts, ja, an deine Freundin, das ist ja Wahnsinn. Also toll. Besser
Und
geht's gar
auch
nicht.
an Mia, die geholfen hat, weil dann sagt,
Ja.
ne, dann sind die immer, eigentlich sind immer eine Liste durchgegangen. Eine hat in dem Haufen Bücher gewühlt und hat gesagt, hier ist wieder eins. Und
Ach,
das
ist das
müssen wir dahin
cool.
stellen, weil die ja nicht durchnummeriert sind. Das haben sie ja
Richtig.
bis heute nicht gemacht.
Ja.
Und da, das passt auch ganz gut. Also, ich habe die 11. Auflage von 1982. Das Originalbuch ist die Nummer 12 von 1969. The Mystery of the Laughing Shadow. Vorher gab es den Totenkopf, dann gab es die Katze. Beim deutschen Buch ist es aber die Nummer 6. Auch vorher Totenkopf, dann Katze. Im Hörspiel, ihr könnt mir noch folgen, ne? Nummer 13 von 1980. Und schon da interessanterweise Heike Dine Körting und André Meininger in der Produktion.
Ach, krass.
Ganz schön lange.
Wahnsinn.
Und vorher gab es da den Wecker und dann das Bergmonster. Also da
Genau.
lief noch nicht alles so Hand in Hand, so wie das jetzt mit den neuen Folgen.
Das stimmt. Geschrieben hat's William Arden. Und tatsächlich habe ich von 2016 vom Carlsen Verlag das Taschenbuch jetzt nur bekommen, ne? Also das ist tatsächlich jetzt doch wirklich relativ neu.
Und
Ne?
deshalb bei dir ja auch nicht Alfred Hitchcock,
Mhm.
sondern Albert
Sondern Albert
Hitfield.
Hitfield, ganz genau.
Noch kurz zum Autor. Der schrieb auch unter dem Pseudonym Dennis Linz und hat gelebt von 1924 bis 2005. Und der schrieb insgesamt 14 Bücher für die drei Fragezeichen und er kannte Robert Arthur noch persönlich. Und
Genau.
Arthur muss wohl zu ihm gesagt haben, als er mal eins von Artens Büchern las, so, das könnte von mir sein. So, das
Toll.
war ja ein großes
Ja.
Kompliment. Und von ihm ist halt das Bergmonster, die schwarze Katze, die rätselhaften Bilder, der Phantomsee, die Erbschaft, der tanzende Teufel, das Aztekenschwert, der Doppelgänger, Riff der Haie, rote Pirat, bis zur Automafia. Das war sein letzter.
Genau. Und wir haben jetzt von ihm auch noch gar keins gemacht. Ne? Das ist unser erstes jetzt von ihm, ne?
Ja.
Ja, genau. Sehr gut. Ach ja, was wir zu William Arne vielleicht auch noch sagen müssen, als nochmal kleinen Schlenker und liebe Grüße an Christian Rodenwald. Der hat ja so ein verschollenes Manuskript von ihm quasi gefunden. Wie heißt das hier? Black Mesa. Das, was jetzt relativ neu quasi erschienen ist, was dann Christian Rodenwald quasi als Fall adaptiert hat und
Ach, wie
herausgebracht hat.
spannend.
Ja.
Wusste ich gar
Also
nicht.
da müssen wir auch noch mal den Schlenker hinmachen. Und die Buchempfehlung habe ich auch noch nicht gelesen. Also ist auch noch so ein bisschen auf meinem, wurde uns auch empfohlen von etlichen Hörern auch. Also das
Aber wie
muss ich,
toll, es gibt,
ja.
also dieser ganze Kosmos, die Drei-Fragezeichen-Welt hört irgendwie nie auf. Irgendwas gibt es immer, was man noch lesen, wiederlesen, hören kann, spielen kann, sich an die Füße ziehen kann. Also irgendwie.
Ja,
Es
Wahnsinn. Es ist ein Fass ohne
viel.
Boden, ne?
Und Fass ohne Boden ist super, super Stichwort, denn du hast gerade schon dein Buch hochgehalten. Du hast es von 2016. Also ich glaube, wir hatten bis jetzt noch kein Buch, wo es so viele Cover gab.
Ja.
Ich glaube ja, ich meine ja, ich hätte das ikonischste Cover. Ich habe das Buch jetzt leider schon
Ach
zurückgegeben.
so, ja.
Mein Cover ist
Das
das
dann, ja,
da.
genau. Das ist
So.
das Algarasch.
Das, ja, aber Algarasch hat mehrere auch gemacht. Also, wo ich jetzt einfach sage, das ist meins, das ist gelb, orange und rot im Hintergrund. Das sind so angedeutete Berge. Im Vordergrund ist ein blauer Schatten von einem Wesen, wo man denkt, ja, wahrscheinlich ein massiger Mann mit ausgebreiteten Armen und so krallenartigen Händen. Je länger ich mir das angeguckt habe, umso gruseliger fand ich es dann.
Ja.
Kommt so in der Beschreibung, also die Hände werden im Buch ja so überhaupt nicht beschrieben.
Ja.
Auf dem Kopf sieht es erst aus wie eine Palme, was der da hat. Gut,
Ja.
beim genauen Hinschauen und mit dem Wissen weiß man, ach, das ist so ein Vogelkopf. Und ich finde es schon ikonisch und ich liebe es auch. Aber je länger ich es mir angucke, eigentlich schön ist nicht.
Ja,
Eigentlich.
es ist schon ein bisschen weird. Also ich finde es auch ziemlich geil, weil es einfach so von den Farben her super
Ja.
wirkt und weil es halt wirklich absolut ikonisch ist, ja. Also richtig genial, wie man es eigentlich liebt, ja. Also so auch so Karpatenhund-mäßig, ne? Also einfach gar nicht viel, sondern nur Fläche und Farben. Fand ich immer cool. Und auch dieser Schatten an sich. Und wenn man es dann weiß, dann erklärt sich auch dieser Schatten. Ich finde ja bei dem Carson das so witzig, weil das der Vogel oben, man kann ihn auch erkennen, den Vogelkopf. Und dann
Ja.
kommt aber sowas, so ein Bauchiger, als wäre das übelst so ein fetter, als würde der sich einfach so da drauf flatschen, so ein richtig fetter, dicker Vogel. Also man kann doch gar nicht so
Vielleicht
den Kopf erkennen, also das
mehr
Menschen,
Huhn.
ne?
Mehr
Mehr
Huhn.
Huhn, genau. Also
So.
unten Körper so wie ein Huhn und dann oben dieser kleine Kopf. Ne?
Und es
Also.
ist total irre, weil Algar Rasch, wenn ich es richtig verstanden habe, das ursprüngliche Cover, was später wiederverwendet wurde. Also da hatte Yvonne auch noch eins von. Und ich glaube, was zwischendurch auch auf den Hörspielen drauf war. Roter Hintergrund, blauer Schatten, mit dieser Körperhaltung auch, mit dieser, also die Arme so ausgebreitet. Im Vordergrund ein kleiner Mann vom Amulett in Schneidersitzhaltung. In
Ach.
ganz bunt. Pass auf, ich zeig's dir, zeig's dir, zeig's dir. Warte, nee, andere Seite. Da, kannst du es
Ah
erkennen?
ja, ich kann es sehen, ne? Ist ja
Ne?
witzig, okay.
Und das ist auch von Algarasch und das gab es dann zwischendurch auch wieder. Und dann gab es auch noch verschiedene Studien, die ich hier in meinem tollen Buch über über die Bilder oder über die Cover habe. Und da gibt es dann viele mit Gegenden, mit Felsen. Und ich habe spannenderweise auch noch verschiedene Originalcover aus dem Amerikanischen gefunden. Da gibt es im Hintergrund was mit einer Felswand und einem gebeugten Schatten, der auch so einen komischen Kopf hat und eine Klauenhand. Und in der Mitte sieht man das Gut. Also die Sanchez Hacienda und die Mauer. Und im Vordergrund sogar die drei Fragezeichen. Die, also drei Jungs in langen Hosen und jeder hat irgendwas in der Hand. Also bei allem würde ich sagen, es ist ein Notizbuch. Einer hat ein Seil in der Hand, einer vielleicht ein Walkie-Talkie.
Ah, geil, ja.
Dann gibt es eins, da herrscht so ein unheimliches Grün vor. Auch wieder die drei Fragezeichen am Eingangstor zu dem Gut und auch einem Schatten, der wie so ein Geist auf sie zuschwebt. Dann gibt es was, da ist die Eingangsszene wohl benutzt. Peter und Bob sieht man, wie sie sich hinkauern mit ihren Fahrrädern an der Mauer, nah beim Tor. Und dann kommt so ein krüppeliger Schatten, der aus dem Tor kommt.
Oh, geil, ja.
Und dann ist es eins, das sieht schon fast aus wie ein Wimmelbild. Dann hinter das Tor ist das Gut gelegt. Dann gibt es noch diesen Felsen. Da ist dann Mond oder Sonne. Und da gibt es dann noch einen Schatten mit einer Vogelnase und rechts zwei Jungen unten und dann auf dem Ast sitzt dann auch noch ein Vogel. Also
ja, krass.
Da gibt es unheimlich viel, was ich noch im Original gefunden habe. Und jetzt nochmal dein ganz
Wahnsinn.
Neues Cover.
Also,
aber auch da sieht man ne, das Tor.
Na, das Tor ist das drauf, Gut. Genau. Und dann so ein bisschen Äste, die da so reinkommen und so ein bisschen Vegetation vorne relativ klar. Und dann dieser Schatten, so ein bisschen unscharf ne, vor diesem riesen Tor da. Ne, und eben auch mit diesem riesen, also mit dem komischen Kopfschattenwesen da. No.
Aber das Spannende ist letztendlich, also ich finde sowohl an den Titel als auch egal welches Cover man hat, so von denen, die auch so algarisch gemacht haben oder so, man erinnert sich. Lachender Schatten, kann man irgendwas mit anfangen.
Total. So. Ja, und witzigerweise war das auch so, dass ich noch wusste, okay, ja klar, also lachender Schatten, also was kommt vor und was war letztendlich dann der lachende Schatten? Also das konnte man, das konnte ich noch gut. Worum es in dem Fall eigentlich wirklich ging, das wusste ich auf Anhieb nicht. Aber dann beim Reinhören dachte ich, ah, alles klar, darum ging's, ne, so. Und dann kam das dann doch alles wieder, ne. Aber man hat als erstes erstmal, glaube ich, den lachenden Schatten auf dem Schirm, ne,
ja. So. Wird uns wahrscheinlich auch noch in der Besprechung beschäftigen, denn ich hatte, vielleicht liegt es auch an diesem Monat, weil ich noch im Urlaub war und viel gearbeitet habe, aber ich hatte das Gefühl, ich habe noch nie so lange für eine Vorbereitung gebraucht.
Ja.
Das Buch nahm auch so gar kein Ende, obwohl alles gut war. Also es war ja auch spannend und ich habe auch Dinge erfahren, die ich eben nur alleine aus dem Hörspiel nicht wusste. Und das wird nochmal ganz spannend sein, das vielleicht auch gleich so rauszuarbeiten. Und bevor wir anfangen, also wir fangen gleich endlich an mit der eigentlichen Besprechung von Buch und Hörspiel. Nachdem wir in der vorigen Podcast-Folge uns damit beschäftigt haben, wie gehen wir denn jetzt mit der N-Wort-Problematik um, ne, haben wir jetzt hier sowas Ähnliches, denn hier in unserem Fall kommt sehr oft das Wort Indianer vor. Und auch das ist ja nicht wirklich einfacher geworden 2025. Jenny, wie machen wir das?
Ja, wir müssen es nehmen, wie es ist, finde ich. Ne? Also das Buch ist von 69. Und da, also sicherlich werden wir das Wort vielleicht weniger benutzen, sondern einfach nur, wie diese Stämme hießen. Also es machen verschiedene Stämme mit und wir werden einfach das I-Wort weglassen, sage ich jetzt mal, und werden die benennen, wie sie halt heißen.
Genau. Und wenn ihr es doch bei uns hört, weil manchmal lässt es sich, also ich wusste jetzt auch nicht, wie ich es wirklich gut ersetze, gerade an den Stellen, gucken wir einfach mal und sonst, ne, nehmt es uns als, in Anführungsstrichen, als Zitat. Wir haben jetzt so eine Art auch Disclaimer vielleicht jetzt hier mitgemacht, so dass man sich da schon mit auseinandersetzt, so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel immer American Native sagt, es ist halt schwierig, weil das Wort Indianer ja auch noch auf eine indigene Gruppe geht und es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Amerikaner in dem Fall, sondern hier geht es ja nachher auch nach Mexiko und so.
Richtig.
So, also wir haben uns Gedanken gemacht, aber es ist nicht so einfach.
Genau.
So, und deshalb wahrscheinlich werden wir hauptsächlich sowieso
die Namen
verschiedenen
dieser,
Namen
der, Völker,
der verschiedenen Stämme und der Gruppen nennen.
Gut. Richtig, richtig, sehr gut. Ja, also auch noch, wie die halt auch beschrieben sind, gell? Ich meine, das war ja auch dann, kommen ja auch solche Formulierungen wie dunkle Männer und sowas, gell? Also das sind ja auch so das Gleiche eigentlich, wo man ja heute auch so ein bisschen ins Wanken kommt und sagt, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus, ne? Also dass man einfach wirklich da sagt, dass die keine helle Hautfarbe haben, ne? Also dass die ja schon auch erkennbar sind als Native Americans oder ne, als Ureinwohner.
Genau, erkennbar anders als die drei Fragezeichen und ihre Ethnie.
Genau, richtig, richtig. Sehr gut.
Ja, cool. Dann können wir endlich ins Buch gehen. Es sind ja auch nur 137 Seiten in sehr, sehr kleiner Schrift, finde ich. Ja. Ich finde, sie war früher kleiner.
Ja, also früher wesentlich kleiner. Und als ich geguckt habe, beim Taschenbuch ist es nochmal ein bisschen anders mit der Seitenanzahl. Da waren es nämlich 172 Seiten, was mich erstmal so fast, also nicht, wie ich sage, abgeschreckt hat, aber wo ich erst dachte so, boah, das ist aber ganz schön viel. Aber am Ende las es sich dann doch ziemlich flott von der vom Auge. Genau, Es lacht in der Nacht ist das erste Kapitel.
Ja, aber vorher haben wir noch eine kurze Vorrede, ich jedenfalls, von Alfred Hitchcock. Und da habe ich mich einfach gefreut, da ist er halt wieder. Richtig. Und er nimmt uns wieder mit auf seine Lesereise. Er verrät auch schon, dass es um ein geheimnisvolles goldenes Amulett aus einem verschollenen Indianerschatz geht. Da geht es dann direkt los, schon im Vorwort, ne? Mit
genau. So.
Zitat Ende. Und er stellt die drei auch kurz vor, für die sie nicht kennen. Justus Jonas, der ist halt gut gepolstert und die leben in Rocky Beach. Die Zentrale steht auf dem Schrottplatz und dann geht er auch schon rasch direkt zum Thema. Gleich werden wir den Schatten lachen hören. Falls man sein hässliches Kreischen so nennen kann.
Ja, also spannend, ne? Ich finde es auch cool, weil dann spart sich quasi der William Arden, wenn er dieses Vorwort gibt, spart er sich das in die Geschichte einbauen zu müssen. Ja, so. Weil ja klar ist, man soll ja einen Drei-Fragezeichen-Fall, deswegen sind die eben nicht hart nummeriert und auch nicht nach irgendeiner Reihenfolge und dass die Geschichten aufeinander aufbauen, dass man sich eben jederzeit mit einem starten kann und trotzdem alles weiß, ne? So, und deswegen ist dieses Vorwort so wichtig. Oder dann später eben auch diese Erwähnung in jedem Buch, ne? Warum lebt Justus bei Tante und Onkel zum Beispiel? Und was ist der Schrottplatz und was ist die Zentrale? Das wird ja in jedem Buch, sag ich, oder fast jedem Buch, ne? Das ist wirklich nicht in allen zu finden, denke ich. Aber doch wohl in den meisten. Genau.
Genau, und manchmal ist es uns vielleicht auch lästig, dass man denkt, weiß ich doch, habe ich doch schon 100 Mal gelesen, klar weiß ich das. Aber ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren mal einen historischen Krimi hatte und ich habe an den Verlag geschrieben, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ich nämlich irgendwann mitgekriegt habe, ach, das ist gar nicht damit startet, also das ist kein alleinstehendes Buch, sondern das ist eine Reihe und das ist der zweite oder der dritte Roman. Deshalb, da waren so viele Anspielungen und Rückgriffe, aber ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ich kenne mich einfach historisch nicht aus, ich verstehe es nicht. Und anstatt das einfach aufs Cover drauf zu schreiben, irgendwie zweiter oder dritter Roman der und der Reihe, weil das hat mich Nerven gekostet, ich habe es nicht verstanden und das macht man einfach nicht, das war nicht gut.
Nee, das muss irgendwo erkennbar sein, dass das irgendwo aufeinander aufbaut, ne? Dass es da vorher schon Teile gab, ne? So,
und bei den drei Fragezeichen fragt man sich das. Habe ich nicht zu Ende gelesen, weil es mich einfach nur genervt und frustriert hat und die haben auch nie auf meine Leser-E-Mail reagiert, die Doofen.
Das ist ja gemein. Also wenn ihr das jetzt hört, meldet euch.
Naja, aber das zum Beispiel ist ja, um gleich auf das Hörspiel direkt mit ins Boot zu nehmen, das Hörspiel hat nur 44 Minuten, das müssen wir auch noch dazu sagen, das ist eins von den kurzen, ne? Da musste noch alles auf Kassette passen.
Ja.
Da geht's noch los, gepfiffenes Intro mit Schlagzeug.
Ja.
Das ist auch relativ selten, das haben sie nachher, das war mal so eine, bei ein paar Episoden, wo sie das gemacht haben. Und da geht's halt ohne die Vorrede los. Da fangen wir sofort szenisch an mit dem, was jetzt auch das zweite Kapitel ist, es lacht in der Nacht.
Genau, weil Peter und Bob kommen nämlich vom Baden und radeln gerade nach Hause. Und dann dauert es auch gar nicht lange, dann hören sie da, wie jemand um Hilfe ruft und werden da irgendwie so ein bisschen, ne, angehalten und gucken. Und dann bekommt Bob auch direkt einen gegen den Kopf, ne? Also so Klassiker-Alarm, Bob kriegt eins gegen drüber, nämlich eine kleine Goldfigur.
Gut, und ich habe noch ganz viel dazwischen. Du merkst, irgendwo müssen meine ganzen, noch nicht mal Recherchen, aber also ich war diesmal wirklich sehr akribisch. Sie sind deshalb nur zu zweit. Justus kann nicht, Justus muss helfen auf dem Schrottplatz. Mhm. Wer die drei Fragezeichen kennt, das ist öfter schon mal so. Tante und Onkel spannen ihn ja gerne ein und ich habe so gedacht, so, das sind schon andere Zeiten gewesen. Heute würde ihn Onkel Titus hinfahren, Tante Mathilda würde vielleicht noch einen Picknickkorb packen, ne, damit die drei schön zum Baden kommen und dann würden sie irgendwann eine WhatsApp schreiben, so, holst du uns jetzt mal ab und dann würde Onkel Titus wieder zum Strand fahren und die drei wieder einsammeln. So wäre das heute. Damals mussten Peter und Bob alleine hinfahren, weil Justus nicht konnte. Und
vermutlich würden sie heute einfach selber fahren.
Ach so, ja, das auch. Jetzt lass mir doch mal, ich komme mir gerade so. Genau. Und das ist auch im Hörspiel sehr, sehr ähnlich. Das haben sie gut umgesetzt. Allerdings ist lustig, da klingt so, als würde ein Weihnachtsglöckchen über die Mauer fliegen.
Ja, das stimmt, das
Geräusch.
Stimmt. Ja.
Und da kriegt es auch, also im Buch kriegt es Peter an den Kopf, im Hörspiel natürlich Bob.
Ja?
Ja, ganz sicher. Peter wird da was getroffen, von was Kleinem getroffen. Und ich finde es auch super, sie hören ja erst diesen Hilferuf und dann zum zweiten Mal, bevor das Ding über die Mauer fällt. Und sie lassen ja sofort ihre Räder fallen und wollen helfen, muss ich sagen. Also in Sachen Zivilcourage, alles richtig gemacht, richtig. Wie selbstlos von euch, ihr Jungs.
Genau.
Genau, und das, was da über die Mauer geflogen ist, ein kleines Metallfigürchen, ungefähr fingerlang, mit einem kleinen, grinsenden Mann im Schneidersitz. Wir erinnern uns an dieses eine Cover, was ich euch eben radebrechend versucht habe zu erklären, mit einer Öse am Kopf, also wohl für einen Anhänger. Und dann gibt es auf der anderen Seite von der Mauer Tumult. Und jemand sagt, er hat es rübergeworfen, hol es her. Und das kennen wir aus dem Hörspiel auch.
Genau.
Den Tumult.
Und dann dauert es ja auch gar nicht lange und dann wollen sie eigentlich noch ein bisschen weiter nachforschen und dann sehen sie diesen Schatten mit diesem komischen Kopf, also ein kleiner, komischer, schnabelartiger Kopf. Und das, was aber eigentlich das Gruseligste an der Sache ist, ist dieses unheimliche Lachen, was der ausstößt und dann dieses Zucken dabei. Ja? Also,
ein gelles Lachen, wie es auch noch im Buch steht. Ja. Und das Wort gell benutzen wir heute gar nicht mehr. Also nicht gell am Ende vom Satz als Bestätigung, sondern gelles Lachen als
Das ist ja hell, ne? So sehr, ne?
Ich habe nochmal nachgeguckt. Schrill, durchdringend, hoch, unangenehm, oft verbunden mit einer Art Freude, die nicht ganz ehrlich oder positiv ist. Und auch so, das ist schon ganz cool, weil so ist das Lachen auch im Hörspiel. Das finde ich schon. Also es ist ein tolles Lachen. Mhm. Es ist ein sehr man erinnert sich. Und Bob sagt halt vorher noch, oh, ein Buckliger.
Ja, genau. Also wenn der Schatten auch sehr bucklig ist und groß und dann dieser komische Kopf. Ne? Und da kriegen sie es ganz schön mit der Angst zu tun und flüchten eigentlich sofort los. Ne? Also. Und nehmen die Figur natürlich mit. Ne? Die nehmen sie erstmal an sich.
Und ich habe auch Verständnis diesmal wieder für Peter, der richtig Angst hat, weil Bob zwischendurch sie überlegen noch, sollen sie hingehen und dieses Ding, was ihnen da auf den Kopf oder vor die Füße gefallen ist, sollen sie das zurückgeben, aber dann trauen sie sich halt nicht und meinen, ach, vielleicht fahren wir lieber nach Hause und erzählen erstmal Justus alles.
Genau, und gerade wenn da dieser komische Schatten da so rumlacht, ne? Wir gehen ins zweite Kapitel, eine rätselhafte Botschaft, und da berichten sie Justus von dem, was sie erlebt haben, und der guckt sich die Figur noch mal genau an und sagt, ja, die ist wirklich aus purem Gold, also sehr wertvoll. Und
eher so ein Museumsstück, ne? Also was
auch sehr gut gearbeitet, also muss ein fähiger Handwerker gewesen sein, sagt Justus, sagt er auch im Hörspiel.
Der kennt sich ja wieder aus.
Total,
ne?
Der ist ja auch der alte Goldschmied, ne?
Ja.
ist er nämlich auch, der kann nämlich alles, ne? Der baut ja auch so viel. Dann berichten natürlich Peter und Bob auch von diesem merkwürdigen Lachen, sind sich aber nicht so ganz einig, wie es nun wirklich geklungen hat. Also, ne, der eine hat so gehört, der andere hat so gehört. Es ist da schon nicht so ganz eindeutig. Und dann sagt Justus, naja, das Beste wäre es, er würde es halt auch dann mal hören, damit er weiß, wie es geklungen hat.
Ja, und, genau, er findet es nämlich ein bisschen wirr, die Erklärung von den beiden. Der eine sagt irgendwie wie ein Kind, wie eine Frau, ein Verrückter, man weiß es nicht. Und sie haben halt vorher auch noch versucht zu erklären, und das finde ich ganz spannend, dass der Hilferuf und das Figürchen ja zusammengehören müssen. Und das ist zum Beispiel sehr spannend, da musste ich auch nochmal nachgucken, denn das ist wirklich nicht einfach, denn Justus erklärt ihnen dann letztendlich, dass sie gerade Kausalität und Korrelation miteinander verwechseln. Er sagt es so nicht, aber er erklärt es so. Und das ist vielleicht wichtig, dass wir nochmal drauf gucken, weil das passiert uns auch heute immer wieder, dass das verwechselt wird. Und zwar ist Kausalität, kommt von Ursache und bezeichnet die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, also die Beziehung zwischen einem Ereignis oder einem Zustand und dessen Folgen. Also ein Ereignis verursacht ein anderes. Ein Beispiel, wenn du dich zu lange in der Sonne aufhältst, bekommst du einen Sonnenbrand. So, das ist Kausalität. Aber Korrelation bezeichnet eine Wechselbeziehung zwischen Sachen, beschreibt also in der Statistik die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Variablen, die zeigen, inwieweit die Variablen miteinander in einem Zusammenhang stehen, ohne dass dies notwendigerweise eine Ursache-Wirkungsbeziehung implizieren muss. Das heißt, Beispiel, wenn die Eissortenverkäufe steigen, steigt auch die Anzahl der Sonnenbrandfälle. Ne? Wird mehr Eis verkauft, steigen auch die Sonnenbrandfälle? Ja, steigt beides, hat aber beides, also das Eis hat nichts mit dem Sonnenbrand zu tun, sondern dass es heiß ist. So. Und das ist ganz interessant. Und Justus versucht den beiden das zu erklären. Und sie sagt, nö, wir finden aber, das gehört zu, das hat was miteinander zu tun, erzähl uns doch nichts. Und ja, nachher wissen wir auch, dass es wirklich miteinander in Verbindung steht. Aber er versucht es trotzdem nochmal so, ja. Also er sagt trotzdem, das, was ihr
genau,
da macht,
es muss ja eigentlich, es muss erstmal nicht so sein. Genau. Aber witzig, dass es eigentlich dann diesmal andersrum ist, wo doch sonst Justus immer gleich irgendwo einen Zusammenhang wittert und sagt, das muss doch irgendwie miteinander zusammenhängen und ich rieche hier einen Fall. Versuchen das eher diesmal Peter und Bob. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Auf jeden Fall untersuchen sie dann auch so ein bisschen diese Figur. Ach genau, sie wissen noch, weil die sind ja da rumgeradelt, wem auch dieses Gut gehört, wo das passiert ist bei dem Tor. Das ist nämlich einer gewissen Sarah Sanchez gehört. Also eine große Hacienda ist, die ihr gehört. Und die ist also irgendwo bekannt, ne? Die lebt aber alleine und also das wissen die auch, ne, schon da in dem Moment.
Die wissen das auch, genau. Und die hat da halt 2000 Hektar Land. Das ist, war Viehweide eine Zeit lang, weil die auch früher sehr viel Rinder hatten als ihre, ne, also ihre Familie. Da gehören aber auch Berge dazu. Also 2000 Hektar, das ist schon viel. Also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, also 10.000 Quadratmeter. Also sehr, sehr. Sehr viel Land hat die Familie Sanchez. Das waren früher spanische Großgrundbesitzer. Und mittlerweile, sie haben immer noch viel Land, aber nicht mehr viel Kohle.
Ja, genau, das stimmt, das ist bekannt.
Und die bewirtschaftet das Land auch nicht mehr, die Miss Sanchez.
Genau, es war schon ein bisschen runtergekommen alles, gell? Und,
eine die ist arme, reiche Frau. Und im Hörspiel heißt es ja, ne, dass Bob seinen Vater zitiert, mein Dad sagt, sie ist eine arme, reiche Lady.
Ja, genau, das beschreibt sie ziemlich gut. Und sie gucken sich dann die Figur noch mal ein bisschen genauer an und finden dann doch tatsächlich ein Geheimfach, das sie öffnen. Und da fällt eine Botschaft heraus, die aber auf einer unbekannten Sprache wohl geschrieben ist. Und mit Blut, das erfinden sie auch gleich schon mit heraus. Ja. Ne? Also krass, gruselig. Ne? Wenn du sagst, okay, die scheint doch relativ frisch geschrieben zu sein, dann überlegen Bob und Peter natürlich gleich, ob das von der Person ist, die er da um Hilfe gerufen hat. Das würde sich ja dann doch kausal erklären, ja. Und sie können aber die Sprache nicht entziffern und haben natürlich aber eine Idee, wer da wirklich helfen könnte. Und das ist unser lieber Alfred Hitchcock.
Der kennt sich halt gut mit fremden Ländern und fremden Sprachen aus. Und deshalb sagen sie, da wollen sie am nächsten Tag mal hin und ihm die Botschaft zeigen. Und im Hörspiel ist es genauso. Und ich liebe einfach auch dieses Kapitel, weil sie halt ne so rumrätseln und diese Botschaft finden. Und dann ist das noch mit Blut geschrieben. Also ja, da bin ich schon auf jeden Fall sehr dabei.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Aufhänger. Und wenn das dritte Kapitel dann auch noch Überfall heißt, dann bin ich auch wieder all in und denke mir, ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Action.
Aber es geht erstmal relativ harmlos los, so auf dem Schrottplatz am nächsten Tag. Sie fahren nämlich mit dem Rolls-Royce und mit Morton zum Studio, denn sie haben festgestellt, das ist immer schon ganz gut, wenn man da nicht auf dem Fahrrad daher radelt, sondern wenn man da, kommt man auf jeden Fall leichter durchs Tor. Der Rolls-Royce macht da halt beim Filmstudio immer was her. Und da habe ich kurz an dich gedacht, also da ist der Rolls-Royce, den sie jetzt auch längerfristig benutzen dürfen, weil ja ein dankbarer Kunde gesagt hat, ohne euch hätte ich mein Erbe nicht antreten können, dürft ihr mal den Rolls-Royce jetzt immer benutzen, wenn er wollt.
Ganz genau, der spendable August hat es getan. Das war super und deswegen können die den nämlich die ganze Zeit benutzen und dann ist Morton zur Stelle und Fälle mit Morton sind immer gute Fälle. Ich mag das, wenn Morton dabei ist, ja, also wirklich, also er ist ja einfach.
Du meinst, wenn er sie zu Fällen hinfährt, ist es immer ein guter Fall.
Ist immer ein guter Fall.
Peter würde sagen, der hat uns immer in Schwierigkeiten reingefahren.
Ja, lieferlich. Nee, ist aber toll, sie kommen dann hin und Alfred Hitchcock freut sich auch, sie zu sehen und sie zeigen ihm das Amulett und er sagt, oh krass, alles klar, ja, das ist ja wirklich aus purem Gold und das erkennt er auch ziemlich gut produziert des Stammes der Kumisch. Ne? Also das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Ne? Also dieses Volk, ne? Da hast du bestimmt noch ein bisschen was
gut,
zu erzählen.
Genau. Tatsächlich ein Stamm, der in Südkalifornien lebte. Es waren keine Bauern, sondern Jäger und Fischer und Sammler. Und die verehrten den Graufuchs. hatten wir ja auch schon mal, ne? Mhm. Und widmeten ihnen auch den Fuchstanz. Und es gab etwa 150 Dörfer mit bis zu 1000 Einwohnern. Die Dörfer stritten auch mal über Grenzverläufe, was zu Kriegen führen konnte. Aber Bob sagt ja, sie waren ein kleiner, friedlicher Stamm. Also so in meiner Recherche waren sie nicht ganz so friedlich, wie Bob das da im Buch darstellt. Im 17. Jahrhundert waren es noch etwa 18.000 und heute sind es noch 280 Menschen, die dann als staatlich anerkannter Stamm leben, natürlich in einem Reservat. Die übrigen fielen Epidemien oder der Besiedlung durch die Weißen zum Opfer. Und etwa 1500 Menschen betrachten sich heute noch als Nachfahren der Kumisch, sind aber nicht unbedingt in den Stammesrollen geführt. Und Mitte der 1960er Jahre starb der letzte Sprecher der Kumisch-Sprache. Und es gibt viele Versuche, die Sprache so wiederzubeleben. Und der den Kumisch heilige Sandsteinfelsen Painted Rock liegt im 2001 errichteten Carrizo Plain National Monument und wird von der Schutzgebietsverwaltung besonders berücksichtigt. Also wenn die Armen schon nichts mehr haben in ihrem Reservat, aber da auf den Felsen, da wird noch geguckt. Und da gibt es sehr farbenprächtige Piktogramme in verzierten Höhlen, die liegen circa 20 Kilometer nördlich von Santa Barbara. Mhm. Also es ist kein erfundener Stamm, sondern die Kumisch hat es wirklich gegeben.
Genau, und das ist ziemlich cool. Und wenn man jetzt weiß, okay, man hat so ein, also ein Amulett, ne? Also geht es auch darum, was ist es denn? Es hat ja so eine Öse, also man kann das als Kette tragen. Amulett wird auch nochmal erklärt, also es ist, weil es ist ein Talisman, ne? Peter fragt dann auch, was ist ein Talisman, ne? Und das ist eben so eine Art Glücksbringer, ne? Den sie da halt auch göttliche Sachen zu, also wo sie dann auch mit den Geistern in Verbindung stehen, ne? Der einem irgendwo so ein bisschen beschützt auch, ne? Das kennen wir ja nun auch aus allen möglichen spirituellen Sachen, ne? Wo Talismane vorkommen und Amulette eben, also so Kettenanhänger, da einfach Verwendung finden. Und der Alfred Hitchcock kann aber nicht wirklich helfen, der kann nämlich auch die Sprache der Kumisch nicht, hat aber wieder mal jemanden im Petto, der ihm bei Filmarbeiten geholfen hat, das ist nämlich der Professor Mika, der an der Uni arbeitet und da gibt er sofort auch die Adresse weiter, dass sie gleich Stante Bene gleich von ihm aus dahin gehen können, um dem Professor Mika mal das Ganze zu zeigen.
Und das ist praktisch, der wohnt nämlich relativ nah am Schrottplatz und deshalb bringt Morten sie dahin. Und zurück sagen sie, wir laufen dann zum Schrottplatz, das ist ja nicht weit. Und genauso passiert es auch, sie gehen zum Haus, das ist sehr schön. Sie laufen an einem Zaun entlang und ich lerne in unseren 3-Fragezeichen-Fällen in unserem Podcast sehr viel über Zäune. Ich habe recherchiert, da habe ich nämlich, wir hatten ja schon den Zaun in Nacht in Angst. Ne? Mhm. Da habe ich ja schon viel über Metallzäune nachgeguckt, obwohl das gar nicht so einfach ist mit den Zäunen in der Recherche. Und hier lernen wir jetzt, da gibt es einen Zaun, der heißt Staketenzaun. Habe ich bis dahin noch nie gehört, habe ich nachgeguckt. Das können nur so einzelne Stäbe sein, kann aber auch ein klassischer Zaun sein. Und ganz oft sind Staketenzäune aus Kastanienholz. Und wenn du es im Baumarkt kaufst, jetzt nicht gerade so billig. Aber davor hält das Holz wahrscheinlich ein bisschen länger und verwittert nicht sofort. Also da Staketenzaun.
Na? Und sie kommen da, wollen da gerade auf das Grundstück und ja, und da auf einmal ganz plötzlich stellen sich ihnen da zwei Männer in den Weg, die jetzt eine andere Hautfarbe aufweisen als die Jungs, ne? Und da können sie gar nicht so schnell gucken. Aber warum?
Der hat auch noch ein Messer.
Ah, die haben auch ein Messer, genau. Und aber die müssen ja die Figur ziemlich griffbereit im Anschlag haben, wenn die so schnell das Amulett klauen können. Also
ja, auf jeden Fall.
Nicht in der Hosentasche oder in der Tasche oder irgendwas. Also vielleicht hat das einer in der Hand. Ich weiß gar nicht, wem es ist. Klauen Justus?
Peter.
Nee, Peter hat das noch in der Hand. Ne? Also oder keine Ahnung. Also das habe ich jetzt tatsächlich überlesen.
Er greift nach dem Amulett und ist weg, steht im Buch. Aber was auch spannend ist, dass er halt, er eben mit ihnen in einer unbekannten Sprache redet im Buch. Und dann nach dem Amulett greift und wegrennt. Peter noch hinterher rennt, die anderen dann auch. Und sie sehen noch, wie der Typ in ein verbeultes Auto steigt und abhaut.
Ja.
Und im Hörspiel ist es fast genauso. Auch da kommt ein Mann mit einem Messer, klaut das Amulett. Aber im Unterschied zum Buch sagt er auf Deutsch, gib es her.
Ja, stimmt. Ja.
Also der kann Deutsch.
Ja.
Naja, gut. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn
der was
er auch in einer unbekannten Sprache gesagt hätte.
Das wäre richtig cool gewesen. Ja. Nee, genau, das durfte man dann verstehen. Und aber dann ist es ja so niedlich, wie sie dann sagen, Sie haben uns das Amulett gestohlen. Der Peter sagt das ja so schön. Ja, ist natürlich echt blöd, ne? Also da gehst du da gerade hin, willst das zeigen und dann ist das Ding weg. Das ist natürlich jetzt echt übel, ne? Also das ist dann also der Überfall, dem Kapitel seinen Namen gegeben hat, ne? So zack, weg, ne? So, und dann werbt man noch mit einer Stimme, die dann sagt, was ist denn hier los? Werbt man dann noch aus dem Kapitel entlassen, ja? Das finde ich ja auch immer ganz schön, ne?
Genau, und das ist nämlich Professor Mika, der hat von dem eigentlichen Überfall nichts mitbekommen, hört halt nur irgendwie diesen Tumult. Und als Peter dann sagt, die haben uns das Amulett gestohlen, weiß er, ach, ihr seid die drei Jungs, die mir gerade Alfred Hitchcock am Telefon empfohlen hat und gesagt hat, die kommen gleich vorbei. Ich meine,
und der hat wirklich ein Telefon.
Wer soll's? Ja, und wer soll's halt sein? Weißt du, drei Jungs, so, nee, das sind andere.
Genau, das müssen andere Jungs sein. Aber nee, ihr habt das Amulett dabei gehabt. Ah, dann müsst ihr die ja sein. Ja,
aber
das Geile ist, es kommt der geilste Move von Justus, ja, oder? Das ist wieder so typisch. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Und dafür bewundere ich ihn. Das musst du blicken. Er hat nämlich tatsächlich die Botschaft nicht in der Figur gelassen, sondern er hat die ja getrennt voneinander eingesteckt. Ne? Weil eigentlich ging es ihnen ja auch primär um die Botschaft. Klar wollten sie die Figur auch nicht verlieren. Aber die wollten ja wissen, was in der Botschaft drinne steht. Und die hat er noch dabei.
Und deshalb kommt der Professor jetzt durchaus zu seinem Einsatz, weil er ist ja Sprachwissenschaftler.
Ja.
Und jetzt nicht unbedingt Miniatur, Amulett, Kunstgeschichts-Experte.
Oder Goldschmied.
Oder Goldschmied, genau. Und er weiß auch so, also sie gehen dann in sein Büro.
Ja.
Und er weiß, das ist Jackie.
Ja, witzig. Ich finde es im Hörspiel lustig. Also ich finde es auch im Buch lustig, weil da steht ja gar nicht Jackie.
Nee. Also im Hörspiel sagt er Jackie.
Also er sagt ja Jackie.
Während Peter Jackie. Ja,
er sagt sogar beim ersten Mal. Wahnsinn, das hat mich Chöre gemacht. Am Anfang sagt er nämlich selbst noch Jackie. Und dann sagt er auf einmal Jackie. Und dann Peter weiterhin kategorisch Jackie. Und Jackie,
nachher
Jackie,
sagen
Jackie,
alle Jackie.
Es ist ganz Jack. Also das ist ja voll
genau,
Jackie.
Und im Buch schreibt es sich Yakali, Yakuuali. Ich habe auch noch gefunden, also diesen Stamm gibt es auch, der schreibt sich halt unterschiedlich und spricht sich unterschiedlich.
Ja.
Ich würde aber mal für mich, also ich werde jetzt bei Jackie bleiben.
Ja, finde ich auch.
Jackie Onassis oder Jackie Kennedy.
Ja.
So, einfach nur für mich, ich brauche irgendeine Vorstellung in meinem Kopf, weil dieses Yakali fand ich schwierig.
Ja.
Habe ich auch für mich immer im Kopf beim Lesen, so wie du Albert Hitfield ersetzt mit Alfred Hitchcock, habe ich einfach immer Jackie.
Habe ich auch gemacht.
Gelesen.
Ich habe auch Jackie gelesen. Weil das im Hörspiel, ich kannte das aus dem Hörspiel so. Also das war noch für mich auch so, ne, Kumesh, Jackie, ne, das war so für mich noch diese geflügelten Wörter, die sind hängen geblieben und deswegen habe ich auch bei Jakali oder Yakali, habe ich einfach Jackie gelesen.
Was?
Also, ja.
Genau.
Ja.
Und der Professor erklärt, dass es nur wenige Stämme überhaupt gegeben hat, die eine Schrift hatten und die Jackie aber das spanische Alphabet hatten und deshalb konnten sie ihre Sprache auch aufschreiben. Und Peter fragt dann nach, kamen die denn auch von hier, so wie die Kumesh? Und der Professor erklärt die Unterschiede. Also die Kumesh konnten ihre Sprache nicht schreiben und beide Stämme sind so unterschiedlich wie Chinesisch und Englisch. Das fand ich gut, das konnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ein schöner Vergleich, ne?
Ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt, aber das ist so ein Vergleich, der für mich in meinem Kopf funktioniert, weil es sich ganz anders anhört. Es sind andere Wurzeln und die Schrift ist auch noch eine ganz andere. Und ich glaube noch, der eine von links nach rechts, der andere von
ganz
rechts nach links oder von oben nach unten.
Richtig, beides. So. Oben nach unten und rechts von nach links, die Chinesen. Genau.
Außerdem lebten die Jackie auch gar nicht in Amerika, sondern, also nicht in Nordamerika, sondern in Mexiko.
Mhm. Richtig, und die waren auch bekannt für ihr erstaunliches Felsenklettertalent. Daher nannte man sie auch die Felsenteufel, so heißt das Kapitel übrigens auch, die Felsenteufel. Und der Professor ist total erstaunt. Zwischendurch vergisst er die auch und guckt sich diese Nachricht an und ist so total fasziniert von dieser Schrift und dass das im Blut geschrieben ist und so, ne? Also wo er dann auch, also dann ist er auch so fasziniert davon, den Jackie zu erzählen, dass er dann auch zwischendurch die Botschaft wieder vergisst und dann sagt so, ah ja, da war ja was. Also das wollen wir ja auch noch entziffern und so. Und er kann das tatsächlich auch, aber das macht er dann noch nicht.
Nee, das macht er noch nicht. Sie gucken sich noch weiter das Amulett an.
Aber warum gucken Sie sich das Amulett an? Das ist doch gar nicht da.
Das ist. Nee, Justus erzählt von dem Amulett.
Deswegen.
Und
dass es aus purem Gold war.
Das ist aus purem Gold. Und Alfred Hitchcock hat ja schon gesagt, dass scheint eine Arbeit der Kumesh gewesen zu sein. Und
Mika sagt Professor aber, das geht
Mika
gar nicht.
Sagt jetzt, genau, ja. Und er sagt, Amulette waren bei den Jackie wichtige Talismänner. Das fanden, ne, es war schon wichtig. Allerdings war ja die Arbeit von den Kumesh. Und das findet der Professor seltsam, weil diese beiden Stämme nichts miteinander zu tun haben. Ja, man könnte jetzt sagen, alles Indianer. Aber leben woanders, haben keine gemeinsamen Wurzeln.
Richtig.
Und er sagt halt auch, ne, er nennt die Kumesh zu dem Zeitpunkt auch schon ausgestorben.
Ja.
Habe ich ja eben erzählt, wie das mit den Kumesh halt so war. Und sie erzählen jetzt nochmal, ne, das war aber aus Gold.
Und er sagt, und das kann aber gar nicht sein, weil die Kumesh nämlich gar keinen Zugang zu Gold hatten. Da, wo die lebten, da war nämlich gar kein Gold. Und er sagt aber, überliefert ist, dass die sich immer von den Spaniern, die dann da waren, das Gold geklaut haben. Also überall, wo Richtig. Gold kam, wo die mit Gold in Berührung kamen oder mit irgendwelchen Schätzen, haben die das sich habhaft gemacht und einen riesen Schatzberg angehäuft. Und der Oberhäuptling, der Magnus Werde, also von den Kumesh, der muss wohl vor seinem Tod einen riesen Schatzberg angehäuft haben. Und nachdem der dann gestorben war, weiß keiner, was mit dem Schatz passiert ist.
Genau. Aber das ist nochmal wichtig zu wissen. Und da geht es irgendwann, finde ich, auch im Buch durcheinander. Die Kumesh selber haben nie Gold verarbeitet, aber halt das angehäuft so. Weil die sich in einer kleinen Gruppe, die sehr kriegerisch war, den spanischen Besatzern entgegengestellt haben. Und die gaben denen irgendwann Gold und irgendwann haben die Kumesh dann gedacht so, Gold ist eigentlich ganz cool, und dann haben sie angefangen, das überall so zusammen zu klauen.
Genau.
Und deshalb wurde dieser Schatz von Magnus Werde halt immer größer. Der hat den Ort auch nie verraten, wo das, also das Gold ist nie wieder aufgetaucht.
Richtig. Also diese Legende von diesem Schatz gibt es, und jetzt ist der Professor Mika natürlich total fasziniert, ne, dass jetzt doch auch irgendwie so ein Relikt oder so ein Kumesh-Artefakt aus Gold da jetzt auf einmal auftaucht. Ne. Kann ja auch sein, dass die Kumesh das auch dann doch hergestellt haben aus dem Gold, was die da sich geklaut haben.
Nee,
ne?
Sie haben ja nie Gold, das sagt ja Mika, sie haben nie Gold verarbeitet. Aber, und das ist halt mein Problem.
Ja, genau, weil warum dann ist es dann aber ein Kumesh-handgefertigtes Ding? Aber vielleicht haben die das trotzdem gemacht. Ich meine, wenn die natürlich kein Gold verarbeitet haben, weil sie ja selbst keins abgebaut haben oder keins gesammelt haben oder was weiß ich, da wo die gelebt haben, es keins gab. Aber warum sollen die nicht aus irgendwelchen Schätzen, die sie sich, die sie auch von den Spaniern ja bekommen haben, die haben die ja bestochen und so, damit die nicht zu denen sind und so, warum sollen die denn nicht auch was da gebastelt haben, ne, so als Talisman?
Okay, dann würde ich
vielleicht
sagen,
vielleicht, also sonst könnte ich es mir halt auch nicht erklären, ne, wie, also
wäre eine gute,
es sei denn,
oder
es war,
Mika weiß,
es sei denn, es war, aber es ist ja, wenn es aber als Kumesh zu erkennen ist, kann es ja wieder von den Jackie nicht gewesen sein. Aber eine Jackie-Botschaft ist drin, und es gehörte ja den Jackie, also einem Jackie.
Hätte er einfach gesagt, die haben auch Gold verarbeitet, aber da gab es kein Vorkommen,
ja, genau.
Und die haben sich überall zusammengeklaut und dann haben sie es selber eingeschmolzen und was weiß ich wie gedrechselt, dann hätten wir dieses Problem nicht. Aber das, da habe ich auch gedacht, komisch, Jackie.
Oder? Das ist ein bisschen wirr, leider. Aber tut
dem
keinen Abbruch.
An der Stelle, nee, lass mich an der Stelle kurz noch eine Recherche kurz ergänzen, die passt aber auch, dass es die Jackie auch gegeben hat, eine indigene Ethnie in Mexiko. Und die waren auch sehr militant und sehr erfolgreich gegen die weißen Eroberer. Die haben sich nämlich sehr zur Wehr gesetzt. Und das hatte schon wieder Symbolcharakter für den indigenen Widerstand. Die haben sehr lange um ihr heiliges Land gekämpft. Ein bisschen anders als in der Beschreibung von Mika. Aber es hat sie gegeben.
Mhm. Super. Genau.
Da war nur nicht die Rede von Gold und Schatz und so. Aber genau. Die Jackie kommen aus Mexiko.
Das bietet sich aber immer an für einen 3-Fragezeichen-Fall. Schätze und Gold. Immer gut.
Ja.
Immer gut.
Stadt aus Gold und Schätze aus Gold und so. Aber
Richtig.
Genau, jetzt ist ja noch viel wichtiger, was steht in der Botschaft? Und
also
Professor Mika kann es übersetzen.
Eine aufregende Mitteilung, so wie das 5. Kapitel da heißt. Und genau, da kommt nochmal diese ganze Goldgeschichte. Muss ich nur mal kurz gucken. Jetzt kam das nämlich alles, was wir schon gesagt haben. Und in der Botschaft tatsächlich Lesen die das da jetzt schon, was da steht? Doch, Hilfe, gell? Also, er liest das ja vor. Aber hast du es irgendwo stehen? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Worte, Rauch, sing Totenlied, Brüder helfen. So würde Mika es übersetzen. Und Justus und der Professor sind sich einig, das ist ein Hilferuf.
Ja, eindeutig. Ne? Also da bittet jemand um Hilfe. Jetzt wissen wir natürlich aber nicht, wer und von wem. Ne? Und an wen sollte die Nachricht gehen? Jetzt müssen sie natürlich noch mal ein bisschen recherchieren und ja, bedanken sich bei Professor Mika, machen sich auf den Weg und wollen sich so ein bisschen aufteilen.
Und Mika meint noch so, also wenn ihr den Schatz der Kuhmesch findet, dann würde ich mich voll freuen, wenn ich mal einen Blick drauf werfen dürfte. Und im Hörspiel ist auch so nett, dass Bob sagt so, aber klar.
Ja, das ist süß. Auch vollkommen verständlich, gell, für so einen Historiker und für so einen Sprachenwissenschaftler, ne, wenn der da so mit sowas in Berührung kommt. Mega.
Ja, ne?
Ja, voll also gut. Kann man sich richtig gut vorstellen. Und sie kommen gerade zurück zum Schrottplatz und wollen eigentlich durchs Haupttor rein und sehen da aber jemanden rumlungern. Nämlich unseren lieben Skinny Norris.
Genau. Und ja. Da wird noch kurz die Feindschaft mal erklärt zwischen den drei Jungs und besonders zwischen Justus und Skinny Norris. Und das ist im Hörspiel auch, der lungert da auch rum, wird aber nicht weiter erklärt. Und deshalb nehmen sie das rote Tor, damit er sie nicht sieht.
Richtig.
Also sie haben ihn gesehen, er sie aber nicht.
Richtig. Und das rote Tor, ne, ist ja da diese Bemalung, ne, auf dem Zaun, das haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, ne, mit dem Hund, mit dem Großbrand von San Francisco, wo sie da durch ein Astloch, durch das Auge des Hundes da reinkommen, ne, auf den Schrottplatz und dann ganz unbemerkt in die Zentrale kommen können.
Genau. Und sie haben eigentlich vor, wenn sie gleich in der Zentrale sind, soll Bob seinen Dad anrufen. Mhm. Und der soll dann für sie nämlich deichseln, der arbeitet ja bei der Zeitung und der soll mal bei Miss Sanchez anrufen und fragen, ob die Jungs nicht vorbeikommen dürfen. Sie würden nämlich für den Heimatkundeunterricht über spanische Landgüter recherchieren. Und das wäre ja dann total super. Und so, meint Justus, kämen sie halt gut bei der Familie Sanchez mal rein. Und er wollte sich ja da auf dem Gut mal umsehen. Und das ist so die Idee, das wollen sie eigentlich als nächstes machen.
Genial, das über den Papa zu machen, ne, finde ich, weil so einfach so hingehen und sagen, ja, wir machen das für ein Schulprojekt, würde auch gehen, aber wenn dann ein Erwachsener anruft, der bei der Zeitung arbeitet, hat das ja nochmal eine ganz andere Wirkung, ne, dass dann eben die drei fixen Jungen da einfach mal vorbeikommen können. Aber so weit kommt's gar nicht, weil wieder dieses ganz typische, wir haben jetzt einen Plan, wir wollen jetzt was machen, wir haben Aktionismus, auf einmal kommt Tante Mathilda, Justus Jonas, wo bist du denn, Junge?
Und mein Lieblingszitat auch so, manchmal denke ich, der ganze Schrottplatz ist nur dazu da, damit ihr euch darin verstecken könnt.
Herrlich. Sie hat es auf den Punkt gebracht.
Ja, wie wahr, ne? Ich meine, gut, so wie die auch immer zur Arbeit einknechtet, würde ich mich, glaube ich, auch eher verstecken.
Ja.
Aber sie ruft dann auch, hier ist ein Mr. Sanchez für euch und der will mit euch reden.
Was? Ein Mr. Sanchez? Okay.
Und vor allen Dingen, warum ist der da? Sie wollten ja zu dem.
Aha.
So.
Aha, sehr mysteriös.
Genau, und dann steht neben Tante Mathilda ein großer, schlanker, junger Mann, ein paar Jahre älter als die drei Fragezeichen. Er trägt Anzug und das ist Ted Sanchez. Und im Hörspiel sagt so ein Kinderjunge, ich bin Ted.
Krass, oder? Also es war für mich absolut die Diskrepanz schlechthin. Also es hat mein Kopf nicht mitgemacht. Also jetzt, wo ich das Buch kenne, sage ich mir, nee, also im Hörspiel ist es eindeutig ein Kind. Ich meine, der ist ja auch kaum älter als die Jungs, gell? Aber wo ich mir sage, wenn die jetzt, sag ich mal, 14 sind, ne? So, oder 13, ja?
Der kann schon Auto fahren, der studiert schon. Also der
18,
trägt einen Anzug.
19, ja. 20? Ja, also ich hätte den schon auf 20 geschätzt. Dann muss der da auch wenigstens schon im Stimmbruch gewesen sein, ja? Also,
ja.
Aber der Junge,
aber
den sie genommen haben, ist
so,
nicht im Stimmbruch gewesen.
Ich finde, das ist mit einer der jüngsten Stimmen.
Ja.
Der geht fast in die Richtung wie, war das nicht Tobi, der mit der Dogge immer unterwegs war und verschwindet in dem Mermaid-Einkaufszentrum beim heimlichen Hehler? Und der ist 5.
Ja, aber so klingt der auch.
So, Tobi und Tiny, so
ja,
irgendwie,
stimmt,
ne?
Ja,
so.
Der klingt genauso.
Ich habe aber vielleicht eine Erklärung dafür, für diese Besetzung. Weißt du, wer den Ted spricht?
Ich kenne seinen Nachnamen, glaube ich. Ist der Körting?
Ein Nikolas Körting, ja. Ein Neffe von Heike Diene. Heute ist er übrigens Diplom-Ingenieur. Und in seiner Kindheit hat seine Tante ihn halt öfter mal bei Produktionen eingesetzt. Er war bei der Schwarzen Katze dabei, der hatte eine Nebenrolle im Fluch des Rubins, im Riff der Haie. Aber der ist einfach, da ist er mir überhaupt nie aufgefallen. Aber hier als Ted Sanchez ist der so unfassbar viel.
Schön, dass die schwarze Katze so propdingnagisch hinter dir hängt, finde ich fantastisch.
Ja, ne?
Die guckt mich genau an, ich finde das mega.
So,
immer
also,
so am Rande.
Wo wir gerade von der Katze reden,
ja.
Wäre das jetzt noch, wie hieß der Junge noch in der schwarzen Katze?
Andy.
Der Andy.
Ja.
So ein Andy wäre gegangen. Oder
ja, also Andy als Erwachsener immer wieder halt. Ne? Also der hat ja damals schon eine alte Stimme gehabt, schon in der ersten Schwarzen Katze-Aufführung. Das ist ja nochmal neu aufgenommen worden, was für mich null funktioniert. Also auch wo die drei Fragezeichen schon älter klingen, so wie jetzt quasi, da funktioniert für mich die Schwarze Katze null. Ne? Aber einfach nur, weil ich die mit den jungen Stimmen so gut kenne. Aber der Andy hatte damals ja auch schon eine vollendete Stimmbruchstimme. Und das fand ich super, ne? Auch wenn der so, sag ich mal, ein junger Jugendlicher war. Ne? Aber der hätte super funktioniert als Ted Sanchez.
So.
Ja. Oh, jetzt bin ich enttäuscht.
Aber
der war ja damals noch ganz, ganz jung.
Und ich habe halt immer nur gedacht, auch im Hörspiel, ich habe es halt nicht verstanden.
Ja.
Und dann sagt er ja auch, können wir nicht alle du zueinander sagen? Und ja,
ja klar, gut, wenn du klingst wie zwölf.
Ja, und im Buch erzählt er aber, er kommt aus Cambridge in England und daher auch vielleicht sein ungewöhnlicher Look und er ist bei seiner Großtante Sarah zu Besuch und die hat er auch gerade erst kennengelernt, denn die Familie hatte lange keinen Kontakt und Sarahs Bruder und Teds Opa, also das ist der gleiche.
Ja.
Das ist der Mark und der starb im Zweiten Weltkrieg nämlich in Frankreich und Ted plappert und das kommt den Jungs schon ein bisschen seltsam vor, aber sie sagen, ach, oder denken, der ist ja Engländer. Und ich mir denke, hallo, Vorurteil.
Ja, krass, ey,
okay.
Gar nicht, ja. Ja, auf jeden Fall kommt aber raus, dass der Ted da ist, weil seine Tante, also er will jetzt doch mit ihr zusammen so ein bisschen das Ruder auf Vordermann bringen und die hat dann echt viel Gerümpel und Trödel und Zeug und bla. Und hat da so einen Bekannten hier, den Skinner Norris, hier auch genannt Skinny. Und der hat dann gleich gesagt, hier, wenn du Trödel verscherbeln willst, da kenne ich deine Adresse und hat den wohl fix zum Schrottplatz verwiesen. Deswegen lungert der wahrscheinlich dann auch so rum. Aber das kommt uns aber auch schon verdächtig vor, weil warum sollte Skinny Interesse dran haben, da irgendwelche, also Titus, was ins Geschäft zu werfen. Ne? Also das fand ich sehr merkwürdig auch. Da gingen die Alarmglocken auch schon an. Und genau, Ted bittet also
und
quasi
Ted
jetzt.
Ted glaubt auch, die seien Freunde, die seien miteinander befreundet. Also
genau.
Irgendwie, und es war auch nicht ein Bekannter von Ted, sondern der hat ihn, glaube ich, der hat seinen Anwalt gefragt und der kannte
ach,
irgendwie.
Ach so rum, ja. Stimmt, ich hätte mich auch gewundert, weil wenn der Ted erst neu da im Lande ist, dann kennt ihr auch keinen Skinny Norris, ne? Also ja, ging das über den Anwalt irgendwie. Und natürlich ist Titus Jonas natürlich, lässt er sich nicht zweimal sagen, ne? Also wird sofort Kenneth und Patrick, das geht immer noch nicht, mobilisiert, die dann hinfahren. Und natürlich lassen sich auch die Jungs das nicht zweimal sagen, weil die ja wollten sowieso ja zur Hacienda. Und mit der Sarah Sanchez auch mal sprechen. Und die erfahren dann aber auch schon von Ted, dass zwei Amulette es gab und eins wurde gestohlen erst gestern.
Ganz, ja, genau.
Von einem Jungen.
Und es sind die einzigen Stücke, die Sarah von ihrem Bruder Mark geblieben sind.
Genau, und die sollen natürlich nicht wegkommen und eins wurde aber gestohlen. Und es war wohl ein Junge und sie sind dann halt auch schon dort, wir sind inzwischen ja schon hingefahren und so. Und der Ted spricht dann von einem Mr. Harris, der das bezeugen kann. Das ist ein Freund von Tante Sarah. Dass der gesehen hat, wie ein Junge das geklaut hat wohl. Genau.
Genau. Und da habe ich die nächste Diskrepanz. Im Buch wird Mr. Harris beschrieben, tiefe Stimme, frisches Aussehen, sportlich, muskulös, graue Augen, kleine Narbe. Je länger ich drüber nachdenke und auch so die Art, wie der nachher spricht im Buch, dieses sehr freundliche, lacht viel und so, so sonnengebräunt, ist das nicht auch das typische Klischee eines Australiers?
Ja.
Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ihr kennt es ja eh schon.
Nee, ich wollte gerade sagen, also wenn ihr die Story kennt, ne, aber wir spoilern ja sowieso, was das Zeug hält.
So.
Ja, natürlich.
Und wir, und im Hörspiel, ja, aber okay, also so sieht der halt im Buch aus. Im Hörspiel hätte ich mir den nie so vorgestellt. Im Hörspiel kommt da halt auch ein sehr jovialer, freundlicher Typ um die Ecke, der sagt, ganz recht, Freunde. So, aber der hat, also es ist Günther Heising, der den spricht, der ist Schauspieler, der ist Sprecher, der war auch im seltsamen Wecker schon der Carlos. Aber was bitteschön hat der für einen Dialekt? Was spricht der? So ein merkwürdiger Singsang mit so einem leicht rollenden R, lacht viel, wie im Buch. Ja. Aber so, wenn ich den aus dem Hörspiel hätte beschreiben sollen, hätte ich gedacht, so ein etwas rundlicher, der hat einen Schnurrbart, der, ich weiß auch nicht, ist so 50, Mitte 50, also näher an Tante Sarah dran,
ja.
So vom Alter, während sie im Buch als weißhaarig und sehr alt und gebrechlich bezeichnet wird. Da kommt sie mir im Hörspiel jünger vor.
Ja.
Da haben sie aber diese trillernde Stimme total gut getroffen.
Ja.
So.
Ja.
Also das ist schön, wie sie so lalala,
ja, genau.
So die nervige Tante,
ja.
So.
Ja.
Aber bei Harris bin ich halt komplett auf dem falschen Dampfer. So.
Ja, vielleicht war es wirklich schwierig, dass irgendwie, ne, die wollten eben, dass er irgendwie so ein bisschen Akzent hat, wahrscheinlich, um ihm diese Diskrepanz auch aufzumachen. Weil das ist ja
Ja.
letztendlich ja dann auch das, was ja dann letztendlich auch zur Lösung des Falls führt, ne, dass man weiß, okay, der spricht anders, der ist kein Amerikaner und, ne, also das, ja, war vielleicht, ist es, glaube ich, wenn du dann Deutsch redest und versuchst dann so einen Akzent reinzulegen, ist das, glaube ich, schwieriger,
Ja.
als wenn ein englischsprachiger. Also wenn du dann diesen australischen Akzent raushörst, also ich glaube, das ist immer ein
Ja,
bisschen schwierig für die Hörspielumsetzung.
du, ich
Ja.
habe das weiter hinten noch. Ich glaube, ich habe das im Resümee, aber jetzt passt es gerade so gut. Ich suche mal eben. Ich habe mich nämlich über den, wo wir schon gerade bei Australien, ne? Ich habe mich da, oder möchtest du das später haben, wenn es dann bei mir kommt? Weil ich habe mich ein bisschen über den australischen Akzent noch schlau gemacht.
Ja,
Ich mache das
naja,
dann, wenn es bei
mach's,
mir
wenn es
steht.
soweit ist, weil das ist dann, glaube ich, auch schöner, weil dann ist es ja auch, gehört es ja zur Auflösung des Falls auch
Genau,
dann dazu. Genau.
jetzt rollt er halt das R und jetzt kommt er halt auch im Buch sehr freundlich
Genau, und
daher.
Justus will ihm auch gleich die Karte geben und bietet seine Hilfe an. Er sagt, was, ist ein Amulett verschwunden? Ich glaube, wir können da behilflich sein. Ne? So, also er erzählt natürlich nicht, ja, das hatten wir und es wurde uns geklaut, sondern er sagt, wir können das bestimmt wieder auftreiben. Wir sind nämlich Detektive. Also sagt er, ja, das klingt ja so, als wäre die Detektive. Ja, sind wir auch. Gibt die Karte hin, die sich nur Harris anguckt und der Ted sitzt ein bisschen weiter weg und jetzt, ich habe das Hörspiel jetzt, glaube ich, habe es nicht geschafft, es nochmal zu hören, muss ich gestehen. Das wollte ich aber nochmal nachforschen. Liest Harris die Karte im Hörspiel vor?
Nee, nicht
Gut,
ganz, sondern
schön. Schön.
er sagt halt irgendwie, ach, na ja, aber auch so ein Einbruch, das sei ja nichts für so Bürschchen. Und
Also er liest die Karte nicht wortwörtlich vor, das ist wirklich meine Frage jetzt.
nee,
Schön,
nee, er liest
schön,
sie nicht vor, er
super.
nimmt sie,
Sehr gut.
aber Ted sitzt etwas abseits und fragt gezielt nach den drei Fragezeichen.
Richtig, genau,
Und
das ist
das macht
super.
er ja, was haben eigentlich die drei Fragezeichen für eine Bewandtnis, sagt er im Hörspiel. Das habe ich halt auch nie verstanden. Jetzt, wenn
Ja.
man mit ganz spitzen Ohren zuhört, hört man so einen leichten Hall, dass Ted so, also dass er ein bisschen weiter weg sitzt.
Ah, schön, auch schön
Aber
gemacht,
nee,
ja.
das hätte
Nee?
viel, viel deutlicher, also das hätte in der Mischung viel
Ja,
deutlicher sein
okay.
müssen. Das hörst du nur, wenn du es wirklich weißt, finde ich, und drauf achtest.
Ja, schade. Das hätten sie noch mal ein bisschen deutlicher rausbringen können. Weil
Ja.
diesen Umstand finde ich super. Also auch für
Ja.
Justus detektivische Fähigkeiten, ja. Dass er wirklich sagt, okay, weil der ist so, im Buch ist es ja noch viel deutlicher. Da gibt es ja auch dann noch mal den
Ja.
Fingerzeig von Hitchcock, ne? Der Harris hat die Karte, liest die, andere lesen die ja vor. Der liest die nicht vor. Und Ted fragt gezielt nach den drei Fragezeichen, ob sie nicht ihre Fähigkeiten anzweifeln. So wie immer. Machen ja viele,
Genau.
ja. So, und Justus ist aber dann so, ja, also das ist unser Firmensymbol und so, aber er ist schon total kritisch und schon total misstrauisch. Und das sagt ja der Fingerzeig auch. Normalerweise findet Justus die Frage ja gar nicht ungewöhnlich, aber es ist halt nur ungewöhnlich, wenn er die Frage gestellt kriegt und die Karte nicht kennt oder das nicht vorgelesen wurde.
Richtig.
Und das finde ich sehr, sehr geil.
Und Justus erzählt dann auch noch, dass Kommissar Reynolds halt sie auch unterstützt. Und er meint auch, weil Harris ihnen ja nichts zutraut. Und er sagt, ja, aber wenn da vielleicht wirklich ein Junge den Diebstahl begangen hat, vielleicht kommen wir als Gleichaltrige da besser dran als an so einen jugendlichen Dieb als ein Erwachsener, finde ich ein sehr, sehr gutes Argument. Und Ted unterstützt das
Ja.
und lenkt dann auch bei Harris ein. Und dann sagt auch, ne, die Tante, naja, oder der, ne, vielleicht brauchen wir die Polizei ja gar nicht, sollen wir die Jungs mal ruhig ranlassen. Und
Genau.
Ted leiert seiner Tante gleich noch einen Finderlohn. Außer Tasche und deichselt alles und meint auch, die sollen dann direkt am nächsten Tag zum Mittagessen vorbeikommen.
Ja, dann machen wir mal gucken, ob sie das Essen überhaupt essen, weil nämlich die Tante Sarah und der Harris Vegetarier sind.
Wir essen nur Pflanzenkost.
Ja.
So haben sie sich auch kennengelernt und er hätte den Vegetarierbund von Rocky Beach gegründet mit ihrer Hilfe zusammen und Justus muss das lehnt es halt so schön ab und meint so, auch im Hörspiel, so, wir würden eine derartige Kost gern mal ausprobieren. Und das klingt echt so, als müssten sie Insekten essen
Ja,
oder
oder? Total
rohe
krass.
Gedärme oder
Ja.
kein
Also als hätten
oder
die
an
nämlich auch schon
Holz
mal
lutschen oder
vegetarisch
so.
gegessen. Also es
Und auch als sie dann
wird auch
rauskommen,
bei
wird erstmal so
denen.
richtig abgelästert.
Ja, also als hätten die noch nie mal nur was Fleischloses gegessen, ne? Also ich meine, also auch 69,
Ja.
Entschuldigung, also ich glaube 69
Ja.
hat man auch nicht nur sich nur von Fleisch ernährt. Aber
Nee, das
witzig.
stimmt. Man denkt, man denkt heute total ignorant, waren die da. Ja. Aber ich habe gleich noch ein bisschen was zu der Geschichte von der Vegetarier.
Ach, schön. So. Aber ich würde noch gerne noch einstreuen, bevor das kommt, würde ich gerne noch einstreuen, dass der Ted auch sagt, oder auch der Harris, es ist am Ende vollkommen egal, wo die Figur auftaucht und wie sie an die rankommen, ist vollkommen egal. Mhm. Hauptsache, sie ist wieder da. Es würden auch keine Fragen gestellt, wo sie die gefunden haben, wem sie die abgenommen haben, das ist vollkommen egal. Hauptsache, sie ist wieder da und das ist wohl auch sehr verdächtig. Also das habe ich auch schon gelesen und dachte, aha, okay, warum? Nee, aber jetzt möchte ich gerne was über...
lass uns das Kapitel ruhig noch zu Ende machen.
Ich dachte, es wäre dann zu Ende.
Justus muss dann alles vertagen und sagt, er muss irgendwie Kenneth in der Scheune helfen. Und das würde dann vorgehen vor dieser, vor dem Fall.
Genau.
Und dann gehen die zur Scheune und Justus sagt, Ted kann.
Ach ja, stimmt. Der kann gar nicht.
Und zwar, er hat sie nicht gesehen, aber er kannte sie.
Genau.
Und
dann gucken sie dann weiß auch er schon nach. Guckt da Peter schon nach oder ist es erst Anfang des nächsten Kapitels?
Nee, das machen sie dann, glaube ich,
sie später
im nächsten
dann,
Kapitel,
genau.
Da, wo es herkommt.
Richtig, also drückt er aber nochmal seine, also was wir schon gemerkt haben, dass er das sehr misstrauisch ist und sagt, ey, sag mal, das wusste der doch. Dass der weiß, dass wir Detektive sind und er kam jetzt auch nicht wegen des Guts oder wegen des Trödels zum Schrottplatz. Der wollte was
es scheint ein Vorwand gewesen zu sein, um die drei kennenzulernen.
Ja.
Deshalb wusste der auch, wo die zu finden sind.
Ja, richtig. Und hier ist Ginny am Eimer. Aber da muss ja doch irgendwas mehr damit zu tun haben. Warum lungert er denn sonst da rum? Also der wird sicherlich auch irgendwo ein bisschen... Meinst du, es war Zufall, dass der da war?
Vielleicht, Skinny, er hatte das ja über Skinny und dann denkt sich Skinny, ach, wer weiß, was ich da noch abgreifen kann. Ich behalte ihn mal im Auge.
Ja, genau. Das ist
haben
schon,
die
das
da
hat
gerade
auch
wieder
gemacht.
Für den Fall?
Ist richtig. Ist richtig.
Genau.
Also alles quasi
zum
beides.
Thema Vegetarier. Ja. Harris erklärt ja, dass mit Essen von Pflanzenkost, das stimmt ja eigentlich so nicht, weil Vegetarier verzichten ja auf Fleisch und Fisch, essen meistens aber Eier und Milchprodukte, sonst wären sie ja Veganer. So, aktuell leben in Deutschland nach Schätzungen des Vegetarierbundes pro Weg rund 10% der Menschen vegetarisch. Ich dachte ja mehr. Ja,
hätte ich jetzt auch mehr geschätzt. Krass, bin überrascht, ja.
Genau, aber zur Geschichte. Der erste große Vegetarier war der griechische Gelehrte Pythagoras vor 2500 Jahren. Der lehnte religiöse Tieropfer ab, die damals sehr üblich waren. Und wer Tiere tötet, sagte er, wird auch aggressiv und mordlüsternd. Auch Ovid und Plutarch und der römische Philosoph Seneca lebten vegetarisch. Aber da war es noch keine Bewegung in dem Sinne. Die kam in Europa erst im 19. Jahrhundert. 1847 wurde in Manchester der erste englische Vegetarierverein gegründet. In Deutschland gab es die erste Vereinigung 1867 in Nordhausen im Harz. Und interessanterweise nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Bewegung zusammen mit der Entwicklung der Homöopathie einen richtigen Boom. Auch viele hochrangige Nazis waren Vegetarier, Hitler, Hess, Himmler. Und Hitler hat argumentiert, fleischlose Ernährung sei gesünder. Es gab auch Menschenversuche in KZs zum Beispiel mit veganer Ernährung. Und ihren Höhepunkt erreichte die vegetarische Bewegung nach dem ersten BSE-Fall in Deutschland im Jahr 2000. Danach lebten 15% so. Und jetzt ist es wieder ein bisschen zurückgegangen. Und naja, im Drei-Fragezeichen-Kosmos scheinen Vegetarier ja schon sehr seltsame Menschen zu sein.
Ja.
Mr. Smethers.
Ja, genau.
Wir erinnern uns an den Freund, den Tierfreund aus dem Bergmonster.
Oder im grünen Kobold gab es doch dieses Hotel, ne?
Genau.
Wo da nur, war das nicht sogar, also was heißt, ne? Also,
das war ein veganer
vegan,
Hotel, das
ne?
war noch
genau.
eine Stufe drüber.
Genau.
Aber mal Unterschied zwischen, ich weiß nicht genau, wann das Bergmonster war, aber so ungefähr, wann jetzt auch der lachende Schatten ist, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geschrieben.
Ja.
Da kam vielleicht der Vegetarier wirklich noch ein bisschen seltsam daher. Aber der Kobold, der grüne Kobold, ist von 2018.
Ja, krass, ne? Ja, also das ist schon...
Naja, ja, gut.
Ja.
Aber es passt so ein bisschen in die Welt der drei Cis-Jungs. So ein bisschen, müssen wir sagen, so, man isst Fleisch und Pommes.
Ja.
So. Gut, aber vielleicht war es in der Zeit wirklich ein bisschen seltsam, wenn man da nur gedünstete Möhrchen zu sich genommen hat.
Mhm.
Auf jeden Fall müssen wir die Vegetarier sollten wir auf jeden Fall scharf im Auge behalten.
Ja, also auf jeden Fall brauchte es das aber als, ne, also das ist aber einfach auch nur ein Stilmittel, ne, also dass er irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden hergestellt hat. Er hätte auch was anderes nehmen können, die sind, weiß ich nicht, ach Gott. Na gut, ja, es ist schon, Zeugen
Jehovas
um seinen Verein zu
oder
gründen, ne, war das schon vielleicht eine ganz gute
ja.
Sache, das mit dem das Veggie-Verband zu gründen, ja, sag ich mal.
Und später brauchen wir es ja nochmal, um rauszufinden,
ja.
wer der Bösewicht
ist. Genau,
also
eigentlich schön gesetzt, um da wirklich noch einen guten Hint irgendwie zu geben. Ne? Also das ist schon gar nicht so schlecht gewählt, muss ich sagen.
Ja. Aber jetzt kannst du direkt nach meinem Einschub weitermachen, denn jetzt gucken sie bei die Telefonia-Lawine rollt. Sie überlegen, wie Ted denn an die Visitenkarte gekommen
ist. Genau.
Und dann, also Skinny wird sie ihnen nicht gegeben
nee,
haben.
Genau, das macht er nicht, das wissen sie gleich, ne, weil der will ja eigentlich denen nicht noch irgendwelche Fälle zuspielen. Sei denn, er hätte was davon oder so. Nee, also Peter hat eine verloren. Ne? Der sagt, ich hatte hier 5 und jetzt sind es nur noch 4. Also ich habe eine verloren, die muss ich dann da bei dem Tor verloren haben, als wir die Figur gefunden haben. Und sie wollen jetzt die Telefonlawine benutzen, um herauszufinden, wo die Männer, die sie überfallen haben, stecken, ob die jemand gesehen hat, weil die sind ja relativ auffällig, ne? Und das kann schon sein, dass die mal jemand sieht. Also machen sie wieder das Übliche, jeder ruft seine Freunde an und die rufen wiederum ihre Freunde an. So funktioniert die Telefonlawine. Und es ist so, dass Justus aber auch schon aufteilen möchte, weil die haben ja auch einen AB, den Justus gebaut hat, da kann man ja drauf sprechen. Und Justus will mit Peter nochmal zum Sanchez-Anwesen gehen und Bob soll recherchieren über die Kuhmesch und über die Familie Sanchez.
Ja, aber erstmal müssen noch alle zum Essen
ja.
und da denke ich so, guck mal,
ja, sind halt noch
ne, doch Zwänge der Kindheit.
Ja.
Da war man zum Essen zu Hause.
So ist es. Und das finde ich halt auch schön, ne? Also jeder geht nochmal heim und Peter und Justus treffen sich dann und fahren zum Anwesen und legen sich da auf die Lauer. Und da finde ich es aber auch so schön, dass es wieder auch tatsächlich ein sehr echtes Lauern ist. Ne? Also Peter verharrt da, dem schläft das Bein ein und so, wo ich sage, ja, wir müssen auch schon
ja,
mal
und die klettern
das
erst über
so
die Mauer. Also die
machen
klettern
sie vorher
echt noch,
gell?
Erst,
also hat
das machen sie
Skills
vorher, sie
dabei.
Klettern ganz toll über die Mauer, genau, er hat noch Walkie-Talkies dabei, also Justus
genau,
ist gut
ausgerüstet. Seil mit Haken, alles dabei, ne?
Und dann müssen sie halt warten und beobachten. Und dann hören sie auch das Lachen wieder. Und Justus zum
ja,
ersten
genau.
Mal.
Also gerade so in dem Moment, ne, wo man dann wieder denkt, es passiert sich nichts, es rührt sich nichts, kommt auf einmal der Schatten und lacht. Ne? Und
dann finde
ja,
ich sehr
auch,
spannend, also nächstes Kapitel auch schon nächtliche Gestalten. Sie hören das Lachen. Ich finde
ja.
jetzt mittlerweile, sie denken so an Hyäne, das fand ich ein ganz guter Vergleich.
Auch gut.
Das klingt ja auch sehr interessant. Der Schatten sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und dann laufen sie dem aber hinterher, und zwar um die 2 Kilometer über dieses Gelände. Von,
ja, irre,
von
übelst lang, also 2 Kilometer ist aber auch echt mega lang, ne?
Bis zu so einem Blockhaus. Und da hält ein unbeleuchteter Laster und der Fahrer steigt aus, so ein kleiner Vierschrötiger, was dann heißt, ne, von breiter, gedrungener Gestalt und wirkt derb und ungehobelt. So, und also vierschrötrig denke ich auch immer so an TKKG und ich denke dann auch
ja.
immer so an Pockennarbig.
Ja, genau. Das hat laufen echt gute Bilder ab. Und dann sehen sie auf einmal diese 4 Zwerge ohne Kopf.
Ja.
Krasse
so,
Beschreibung,
und auch
ne?
Justus,
also,
ja, und also, dass Peter die sieht, ist ja die eine Sache, aber Justus sieht die auch und weiß auch nicht, warum da so kleine Gestalten von der Laderampe ohne Köpfe runterklettern.
Ja.
Also, sie wollen ein bisschen
echt,
näher rangehen. Doch dann lacht dieser, sie sehen den Schatten nicht, aber das Geräusch, also das Lachen, hören sie plötzlich in unmittelbarer Nähe. Und
oh, gruselig.
Dann ist es, das ist eine Mega-Szene, weil die beiden geraten komplett in Panik und rennen weg. Und da denke ich, das ist ja sehr menschlich. Also ich glaube, ich würde auch Fersengeld geben.
Ja, auf alle Fälle. Und dann kriegen wir erstmal einen Szenenwechsel.
Ja.
Dann
viele
sind wir
Szenenwechsel
bei Bob
übrigens.
Zu Hause.
Also es ist, glaube
ich,
mit der erste. Und dann kommt, also jetzt kommen sehr, sehr viele. Und
ja.
da dachte ich, ach, guck mal, ein Jenny-Fall.
Ja, sowas liebe ich ja, ne? Weil wir sind auf einmal bei Bob zu Hause, der noch am Tisch sitzt und isst und da seine Milch trinkt und so, ach, niedlich, bei Familie Andrews. Und auf jeden Fall, sein Vater ist aber drüben, guckt Nachrichten und kommt dann auf jeden Fall rüber und sagt, oh, da ist einer überfallen worden. so ein Vegetarier bei seinem Vortrag und ne, wo Bob sagt, was? Was? Dem fällt schon halt die Milch aus dem Gesicht. Wer ist das und so? Und dann ist halt auch die Rede von einem Albert Harris, ne, wo er sagt, aha, Mr. Harris, der Vegetarier, wurde überfallen bei seinem Vortrag. Was, was, was? Ja, und die Männer waren wohl dunkelhäutig, also da, wo man
Und
sagt,
hatten
ach.
weiße komische Kleidung an.
Genau, sagt er, die habe ich doch auch schon mal gesehen, denkt sich Bob, und er will dann sofort schnell zur Zentrale und das Justus erzählen. Der ist aber gerade
Genau,
am
er ruft auch
Flüchten.
an, aber keiner, genau,
Keiner
keiner
ist
geht
da.
ran, und wir
Richtig.
switchen wieder zu Peter
Zurück
und
zu
Justus, die
Justus
sich
und Peter.
mittlerweile im Wald versteckt haben und von der Flucht noch ein bisschen mitgenommen sind.
Und
Und
direkt,
Justus meint, ah,
ja.
er wird gerne gucken, noch doch vielleicht noch mal, und Peter sagt nix.
Nee, nix
Er will
da.
nach
Und
Hause.
bevor sie da überhaupt dazu kommen, werden sie mit dem Gewehr bedroht. Da hat nämlich auf einmal der Ted sie entdeckt auf dem Grundstück und sagt, was lungert ihr hier rum? Und Justus sagt ja, wir dürfen uns doch hier aufhalten, wir wollen doch recherchieren, wir sind doch jetzt hier, um die Figur zu finden und so. Und sagt ihm auch ganz schnell auf den Kopf zu, du wusstest das, dass wir Detektive
Nee, das macht
sind.
Peter.
Warum
Das
hast
macht
du,
Peter.
oder Peter macht das genau, also, ne, also warum hast du das nicht schon zugegeben? Weil du hast nämlich meine Karte verloren, die ich gefunden, die ich verloren habe. Also du musst uns ja gekannt haben.
Ja, und jetzt erzählt Ted so, also der gibt es schon zu, und es ist jetzt auch ein bisschen wirr, aber irgendwie kriegen wir es, glaube ich, schon zusammen. Er hätte die Karte entdeckt, er hat auch mit Mr. Harris drüber gesprochen, dass er diese Karte gefunden hat, und dann den Anwalt gefragt, ob der, und dann kam die Verbindung über Skinny Norris.
Genau, und die glaubten
Und deshalb
aber,
dachte,
dass
ja,
die
mach du.
glaubten nämlich, dass die Jungs die Figur geklaut haben. Also dass die haben auf jeden Fall. Und deswegen haben die ja gesagt, okay, wir beauftragen euch, beschafft die uns, wir geben euch auch einen Finderlohn, also um die quasi dann zu locken, die Figur rauszurücken und ohne dass sie halt Fragen stellen, weil die davon ausgegangen sind, die haben die, was ja auch teilweise stimmte, ja, dass sie die halt wiedergeben. Also was zumindest Harris ja vermuten musste, dass sie sie haben. Der wusste ja noch nicht, dass sie schon überfallen wurden. Aber der wusste ja, dass sie sie haben. Der war ja an dem Abend ja da, ne? Also der wusste das ja wohl. Der wollte jetzt durch diese List ja an die Figur kommen, ne? Und Ted, der hat halt.
Ja.
Aber warum will denn der, dass die Figur rausrücken? Der weiß doch von dem Ganzen gar nichts. Das verstehe ich nicht, warum er da so mitmischt. Hat er sich von dem Harris dann so manipulieren lassen? Also das weiß ich ja nicht, warum der den jetzt.
Ja.
Doch, der hat den jetzt einfach genutzt, ne?
Ja,
Ich möchte die Figur
also.
wieder, aber durch diesen ideellen Wert, weil das ist ja, da gehört ja der Tante Sarah, gehören die Figuren, und der Ted soll doch die Figuren wieder besorgen, weil das ist ja das Letzte, was sie von dem Mark noch hat. So rum, genau. Das
Genau.
macht Sinn.
Und
Ergibt
ich
Sinn,
glaube,
ja.
Harris wusste vielleicht nichts von der Botschaft,
Genau.
aber auf jeden Fall weiß der, dass, okay, dieses Figürchen ist weg
Ja.
und es ist über die Mauer geflogen, das hat er auch irgendwie noch mitgekriegt.
Ja,
Und
genau.
auf der anderen Seite von der Mauer lag es nicht. Von daher,
Ja.
und aber dafür lag die Karte von den drei
Ganz
Fragezeichen.
genau. Und dann musst du
Und
davon
da hat
ausgehen.
Harris geschlossen, vielleicht haben die das gefunden
Genau. Und dann so
und
kriegen
sind
sie
dann
die
weggefahren.
dazu, das wieder zurückzugeben. Genau. Aber trotzdem, also Justus misstraut ihm gründlich. Also das ist alles war, ja, hat alles Hand und Fuß, aber er sagt, das gefällt ihm nicht, und Peter macht sich auch Sorgen. Also dass da irgendwie was nicht so ganz koscher ist, ne?
Und dann sind wir am nächsten Morgen, auch nächstes Kapitel, wo kein Mann ihn finden kann. Bob frühstückt erstmal und fährt dann zum Schrottplatz, wo ihn gleich mal Tante Mathilda aufgreift und meint so, wenn du den Justus siehst, kannst du ihm gleich
Ja.
sagen, so, am Vormittag fahren wir zum Sanchez-Gut, er soll mitfahren.
Ja.
Und er geht dann in die Zentrale, da sitzen Peter und Justus schon. Und es gibt immer noch keine Nachricht auf dem AB. Das ist sehr, sehr
Ja.
schön. Also nicht schön, aber da wird nochmal der RB-Anrufbeantworter erklärt. Und zwar so, als hätte Justus Jonas den Anrufbeantworter erfunden.
Ja, geil, aber er hat ihn halt
Aber ich
einfach
glaube, zu
gebaut,
der
ne? Also er
Zeit.
hat halt einfach nur eine Vorrichtung da gebaut, um das halt aufnehmbar und abhörbar zu machen.
Geile Erfindung. Leider hat die Lawine überhaupt nicht funktioniert, denn niemand in Rocky Beach und Umgebung scheint diese beiden weiß gekleideten dunklen Männer gesehen zu
Also die scheinen
haben.
sich gut zu verstecken, ne? Also oder überhaupt einfach sich nicht so oft zu zeigen, sondern nur wenn sie halt was wollen, ne? Wie kommen die jetzt an diese Botschaft von dem Magnus Werde? Das habe ich mir irgendwie nicht aufgeschrieben.
Bob hat recherchiert. Ach, ja. Bob hat recherchiert. Und zwar, der musste ja in der Bibliothek nachgucken.
Genau.
Und er erzählt was über den Schatz der Kumesch. Und nachdem die Rebellen damals verschwunden sind, also nachdem die Kumesch verschwunden sind, setzte auch eine Schatzsuche ein. Es gab aber keinen Erfolg. Und die Kumesch-Bande oder die Kumesch müssen überall in der Gegend Stützpunkte gehabt haben, auch auf dem Land der Sanchez. Und Mark Sanchez, also der Bruder von Sarah Sanchez und der Opa von Ted, hat wohl damals einen Jäger aus ungeklärtem Motiv getötet, musste dann nach Europa fliehen. Und hat nie was zu diesen Goldfigürchen gesagt. Das ist aber das Einzige, was er seiner Schwester hinterlassen hat. Plus halt das Land und das Gut.
Ja.
So. Und es gibt verschiedene Markus Werde-Zitate. Er hat 4 Bücher gewälzt und überall stand es ein bisschen anders.
Mhm.
Also, welcher Mann kann das Himmelsauge finden? Das Himmelsauge findet keinen Mann. Und der Schatz ist im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Also, ist ein bisschen schwierig mit der Übersetzung der Kumesch-Sprache.
Mhm.
Und sie rätseln dann halt erstmal rum, was könnte denn so ein Himmelsauge sein? Das finde ich ganz gut.
Aber sie kommen nicht wirklich weiter, ne? Also sie versuchen das irgendwie so ein bisschen zu entschlüsseln, aber es ist einfach noch zu vage, ne?
Genau, und dann fällt Bob aber ein, er weiß ja noch was und er erzählt von der Geschichte, dass sein Vater ja im Radio gehört hat, ne? Genau, dass Mr. Harris überfallen wurde. Und im Hörspiel sagt er, er hätte das in der Zeitung gelesen, um diese Geschichte mit seinem Vater,
genau,
also da wurde es ein bisschen verkürzt.
Genau.
Fakt ist halt, Mr. Harris ist überfallen worden und sie überlegen, dann fahren wir doch mal, wir müssen mit dem reden,
ja.
Aber Peter soll mal beim Anrufbeantworter in der Zentrale bleiben,
genau.
Falls noch irgendwie Anrufe für die Lawine kommen. Und Bob und Justus fahren jetzt und nehmen aber auch mal die Walkie-Talkies mit. Zur Sicherheit.
Kann man ja immer gut. Genau, und wollen dann nämlich mit Peter nämlich
und
in Kontakt
bleiben.
Und
die wollen jetzt zum Vegetarier. Damals gab es ja noch keine Handys. Und deshalb wollen sie jetzt zum Vegetarier-Vereinshaus fahren, um mit Mr. Harris zu sprechen.
Genau, und das machen sie auch und fahren zu ihm hin und erzählen ihm erstmal alles. Ne? Also auch, habe ich mir das später erst aufgeschrieben? Dass er auch dem schon alles erzählt, dem Mr. Harris?
Ja, sie sind da relativ offen.
Aber hat er noch nicht alles erzählt, ne? Aber auf jeden Fall, aber hat man nicht so den Eindruck, also Mr. Harris sagt auch, okay, die haben mich jetzt überfallen, weil ich Vegetarier bin. Also der sieht
genau.
Da überhaupt gar keinen Zusammenhang jetzt mit der Figur oder irgendwas, ne? Also
er sieht keinen Zusammenhang, aber er sagt, also es ist oft so, dass Leute einen hassen, weil man anders ist als sie. Und da sagt er ja was durchaus Wahres. Also, dass man, ne, da Vorbehalte hat, wenn man den nicht nachvollziehen kann. Und Justus meint aber, dass es wohl ein anderes Motiv geben könnte. Und dann hören sie so ein Piep-Piep.
Genau, das ist auch ziemlich cool, ne? Und dann kommen sie aber dann irgendwie drauf, das muss das Walkie-Talkie sein, aber weil sie ja im geschlossenen Raum sind und die Reichweite nicht reicht, ne, müssen sie doch mal raus. Und zwischendurch gibt es auch diesen Fingerzeig, ne, warum dem Harris das gar nicht so juckt, was sie da erzählen und der Überfall und so. Das ist so, der Zweifel wird dann auch schon aufgemacht. Die gehen dann raus und Peter will sie gerade warnen, das hört man dann so über Fetzen, ne, dass er jetzt doch eine Nachricht bekommen hat über die Telefonlawine, dass die Männer nämlich da in der Straße gesehen wurden, wo das Vereinshaus ist. Und in dem Moment sehen sie die auch schon an ihren Fahrrädern. Und die einzige Reaktion, die sie jetzt haben, ist ab in die Berge. Wir müssen jetzt flüchten. Die sind jetzt da, die wollen,
ja,
die
weil
wollen
da
zu
sind,
uns.
Die haben auch wieder Messer,
genau,
in den Händen,
genau,
und kommen drohend auf sie,
ja,
zu. Da fände ich jetzt Flucht,
ja,
auch durchaus angemessen.
Absolut, ja. Also ich wollte mich jetzt auch nicht aufs Messer stürzen. Genau, richtig. Und dann gibt es eine wilde Jagd über die Berge.
Genau, und da könnt ihr euch mal ganz in unsere Hände begeben, denn da wurde jetzt auch fürs Hörspiel einiges gekürzt. Muss ja auch, irgendwo müssen ja 44 Minuten am Ende übrig,
genau,
bleiben.
Das gibt es halt gar nicht im Hörspiel, ne? Also die flüchten in die Berge. Da gibt es natürlich auch viel Gebüsch und viel Gesträuch und so. Und dann kommen sie eigentlich ziemlich clever auf eine Idee, sich da in so einer Senke zu verstecken, da in so einem Gebüsch.
Ja, aber erst nachdem sie eigentlich über eine Schlucht wollen, wo mal eine Brücke war,
ja,
an die sie sich noch erinnern. Die ist aber leider nicht,
ja,
mehr da, diese
Klassiker,
Brücke.
Ne? Also einfach, das ist
und sie sehen die Verfolger, dass die halt, obwohl sie einen Vorsprung haben, die halt super klettern,
ja,
können. Und deshalb vermutet Bob schon so, na, Sind das etwa Jackie? Aha,
also sehr, sehr, sehr gut geschlossen, ne? Weil wenn die da so gut klettern können, ne? Und Justus gibt ja auch alles, ne? Der ist ja nun auch nicht so der Sportlichste, gern. Der muss dann auch ganz schön sich verausgaben. Und dann kommen sie dann doch drauf, sich in so einer Senke zu verstecken. Und aber sie haben dann trotzdem das Gefühl, naja, ewig kommen wir jetzt auch nicht hier bleiben, wenn die uns dann doch noch finden. Und dann haben sie einen ziemlich geilen Trick. Da haben ja ihr Walkie-Talkie dabei, aber haben die alle eins?
Ja,
gut, weil sonst hätte das nämlich jetzt nicht funktioniert. Also es muss also drei Walkie-Talkies geben, weil Peter hat ja eins, Justus hat eins, Bob hat eins. Ein Walkie-Talkie lassen sie da in der Senke und verstecken sich woanders, richtig? Und dann sprechen sie mit dem übrigen Walkie-Talkie da rein, sodass sie denken, die reden aus dieser Höhle raus oder aus dieser Senke raus und locken die dann quasi hin und können so flüchten.
Genau, und sie flüchten wieder Richtung Vegetarierhaus, weil sie Mr. Harris warnen wollen, weil sie davon ausgegangen sind, dass die gar nichts von den Jungs wollen, sondern eher was von ihm, weil ihn haben sie ja auch schon überfallen. Aber da ist keiner mehr da im Vegetarierhaus. Und so machen sie sich auf den Weg zurück zum Schrottplatz.
Genau, Justus hat einen Verdacht.
Genau, auf dem Schrottplatz will die Tante, dass Justus mit Onkel und Kenneth zum Gut fährt. Justus muss noch kurz in die Zentrale, er muss ja noch kurz wenigstens mit Peter reden, der da immer noch sitzt und er sagt, Mann, hier haben doch Kinder angerufen und haben von Männern berichtet, die Jungs verfolgt haben und dann sagen die, ja, das waren wir.
Ja, das ist geil, das ist süß, das fand ich auch toll, ne, dazu sagen, so wie die da live beobachtet wurden, wie die da verfolgt wurden und so, ja, genau. Und
Justus sagt, wenn er jetzt eh zum Gut muss, kann er bei der Gelegenheit gleich Mr. Harris warnen. Vielleicht ist er ja da.
Richtig.
Wenn der da sein sollte. Und wenn nicht, sollen Peter und Bob wieder zum Vegetarierhaus gehen und sie sollen das
und
machen.
Und sich da erstmal auf die Lauer legen auch. Ne? Nicht, dass die Männer da nochmal auftauchen und dann auch auf Mr. Harris warten. Genau. Um den nochmal zu befragen.
Genau, aber erst, wenn alle zu Mittag gegessen haben.
Natürlich, das ist ja auch ganz wichtig. Also das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also das gehört dazu. Genau, und Justus fährt mit Onkel und Kenneth, glaube ich, ist auch noch mit dabei, ne? Fahren zu der zu dem Gut. Und da trifft er auch Harris und der erzählt ihm dann alles. Also da erzählt er ihm wirklich alles, ne? Also, ja, dass die kopflosen Zwerge gesehen haben. Dann, dass Justus vermutet, also der erzählt auch vom lachenden Schatten und glaubt, dass der lachende Schatten, also weil der war ja auch dabei, ne, der Schatten und das Lachen hat man ja auch gehört, dass der irgendwie diese Zwerge in der Jagdhütte vermutlich gefangen hat. Und Harris ist dann gleich auf, ne, krass, ja, okay, das lass uns mal sofort nachsehen und das kann ja nicht sein,
ja,
und so.
Und du musst noch dazu erzählen, also das erzählt ja an der Stelle nicht nur Mr. Harris, sondern Ted ist auch dabei.
Ach, Ted ist auch dabei.
Also noch ist das so eine Dreierkombi.
Aber erzählt er eben nicht auch, dass er Ted verdächtigt? Also dann wird der Ted nicht dabei sein.
Ja, das kommt, ja, zwischendurch ruft dann mal die Tante nach dem Ted,
klar,
dem Theodor.
Theodor!
Und Ted muss dann halt weg.
Und, da erzählt
und dann
er
sind
ihm,
Harris
ja.
und Justus alleine. Und Harris fragt nach der Polizei, aber Justus sagt, nee, den hat er bis jetzt noch nichts erzählt. Und er berichtet dann, dass er vielleicht, er berichtet was von Gefangenen und er meint, also das waren Leute, die hatten Säcke über den Köpfen.
Genau,
deshalb
sahen die kopflos
sah das
aus.
So seltsam aus. Und jetzt fragt Harris fragt nach Ted und
der Justus fragt, was er eigentlich von
Justus
ihm weiß.
Justus fragt Harris,
ne?
nach Ted,
Was weiß er eigentlich von ihm und so. Und dann erzählt er ja auch, naja, der kommt halt aus England und der ist halt der Neffe und eigentlich ist der jetzt kein, ne, so. Und dann sagt aber Justus schon, dass er ihn irgendwie ein bisschen verdächtig findet, ne, so.
Ja, so, genau. Und Harris sagt, er möchte sich diese Hütte, wo Peter und Justus diese Zwerge ohne Köpfe, also die Gefangenen, wie Justus der dann meint, gesehen zu haben. Er will das sehen und nimmt plötzlich eine Pistole aus dem Schreibtisch. Mhm. Und dann denkt man schon, okay.
Eskalationsstufe.
Also bei mir war schon Alarm.
Ja, das schreit nach Alarm, ne? Und dann wird man so aus dem Kapitel entlassen und als nächstes kommt, holt die Polizei. Ausrufezeichen.
Harris tut Justus nichts. Er hat wohl nur die Pistole rausgenommen, weil sie ja zu dieser Hütte gehen wollen.
Man weiß ja nicht, wer sich da so
tummelt. Und dabei auf diesem Weg erzählt Justus alles, was er auch noch nicht erzählt hat. So, seine ganzen Vermutungen.
Genau, die Zweifel an Ted, ne? Und den Harris aber auch nicht wirklich widerspricht, ne? Und dann erzählt Justus aber auch dem Harris, dass Peter und Bob sich gerade bei ihm im Büro, also beim Vereinsheim, da auf die Lauer gelegt haben. Und dann ist er auf einmal total entgeistert und sagt, ach du Scheiße, und die sind ja total in Gefahr und du musst sofort die Polizei rufen und will dann dahin fahren. Also der ist auf einmal total aufgehuscht, aber extrem, finde ich. Also warum ist der auf einmal so extrem aufgehuscht? Weil er sagt ja, ich habe die andere Figur habe ich da im Vereinsheim, die liegt da in meinem Safe. Mhm. Ach so, und er wusste ja nicht, dass die Männer da waren. Das hat der Justus ihm dann jetzt erst erzählt. Und der muss ja glauben, dass sie die andere Figur ja noch klauen wollen.
Genau.
Und deswegen sagt er ja, oh Gott, da sind deine Freunde ja in Gefahr und holt die Polizei und er will sofort nachsehen, ob da im Vereinsheim alles in Ordnung ist und die Figur noch da ist.
Genau, und in der Hütte, die sie auch durchsuchen, finden sie nichts mehr. Es sieht nur nach einem sehr schnellen Aufbruch aus. Sie finden noch eine weiße Hose und einen Ölfleck, wo der Laster gestanden hat, aber mehr auch nicht. Genau. Und nachdem Justus ihm erzählt hat, dass Peter und Bob, ne, beim Vegetarierhaus sind, David Harris,
Ja, da
genau,
wird
so
er ganz
nervös, wie du es
nervös,
gerade
ne?
beschrieben
Genau.
hast. Und er sagt auch, Ted sei weggefahren
Ja.
und er wolle wohl in sein Büro. Und dann wird es ein bisschen komisch, weil er gibt Justus den Auftrag, wenn du mit deinem Onkel wieder in Rocky Beach bist, musst du sofort die Polizei anrufen. Und man
Genau.
denkt so,
Warum?
kann man, hat das, gibt's auf dem Gut kein Telefon, mach doch
Ja,
selber. Und
genau.
zwar jetzt, wenn es so gefährlich
Ja,
ist.
eben, genau, nicht erst
Und er fährt
nachher.
dann. Ja, das ist so ein bisschen komisch, aber naja. Gut, heute im Zeitalter von Handys braucht man das eh nicht mehr
Ja.
überlegen, dann wird das eh nicht funktionieren. Aber nachdem er diesen Rat an Justus gegeben hat, fährt er selber weg.
Genau. Und wir starten in dem 13. Kapitel gefangen mit Peter und Bob, die immer noch das Vegetarierhaus beschatten und Peter sich richtig schön echauffiert, dass er das am wenigsten mag an der Detektivarbeit, dieses ewige Beschatten und Rumsitzen und nichts passiert.
Kann ich gut
Ja,
verstehen.
total.
Und so, da sind wir jetzt übrigens gleich an der Stelle, sind wir dann auch wieder im Hörspiel. Da ist es nämlich, dass Justus zum Gut will und mit Miss Sanchez reden und Peter und Bob sollen mal Mr. Harris im Vegetarierhaus aufsuchen und das Gleiche machen.
Genau. Und plötzlich
Genau.
hören sie einen Hilferuf. Also das ist so ziemlich da so irgendwo, ne, schreit da ja jemand um Hilfe und sie.
Irgendeiner schreit da.
Okay, nein, schreit um Hilfe. Sklave hinter Gitter stehen.
Papageien,
Ja,
ja.
trübe
Nein.
Tassen, nein. Ja, genau. Und dann gucken sie sich am Haus um und dann gehen sie aber auch ziemlich schnell rein, weil es scheint irgendwie auch von drinnen zu kommen, ja, und gehen dann irgendwie durch die Hintertür rein und hören dann auch Geräusche irgendwie von oben und gehen dann eine Etage höher und während sie da so einen Raum durchsuchen, werden sie eingesperrt. Von Skinny.
Ja, und Skinny sagt halt, der verhöhnt sie dann auch am Telefon, ach, am Telefon, hinter der Tür. Und er sagt, er hätte sie beobachtet und er hat nur darauf gewartet, dass er sie bei irgendwas erwischt. Und er meint jetzt, er hätte sie bei einem Einbruch erwischt.
Aber der
Aber
muss sie doch
eigentlich hat er sie
reingelockt
ja
haben. Genau, ich
reingelockt.
wollte gerade sagen. Also eigentlich wird halt bescheuert. Dumme Skinny-Aktion, ne? Und die sagen dann
Ja,
aber
und
auch.
da merkst du aber auch, genau, und er fängt dann auch. Er wird auch immer wütender und er will halt schlauer sein und er hasst halt Justus Jonas und da merkt man schon, oh, das ist so hat so
Aber total, weil ja
Psychopathen-Vibes.
dann aber
So,
auch.
da braucht jemand
Aber
Hilfe.
sowas von. Und Bob sagt ja dann auch noch, also wäre der Justus jetzt dabei gewesen, dann hättest du so eine Scheiße nicht gemacht, weil du dem gar nicht das Wasser reichen kannst, du dummer Vogel. Ja, und dann wird er ja
Du gut,
richtig
wenn man
wütend.
solchen Leuten, ja, aber wenn man Leuten genau sowas sagt,
Ja.
das ist nicht gut. Das
Nee.
ist so, als würdest du jetzt Benzin in so ein offenes
Ja,
Feuer
genau so
reinschütten.
ist
Also,
es. Aber da trifft er ihn
und
wirklich
das ist.
so richtig auf den Nerv, ne? Und ja, und.
Das ist im Buch, im Hörspiel auch so,
Ja.
dass Skinny sagt, oh, ihr Superhirne seid so bescheuert, jetzt fehlt mir nur noch der Dicke.
Ja.
Und das versteht man natürlich im Hörspiel überhaupt nicht, wo jetzt Skinny
Ja.
herkommt und warum diese Türaktion ist. Das versteht man im Buch halt besser,
Ja.
dass der denen wohl irgendwie eins auswischen will.
Ja. Aber trotzdem verstehe ich, also das ist eigentlich Unsinn. Also einfach nur, um sie nochmal gefangen zu nehmen und dass sie eine geile MacGyver-Aktion machen, um sich zu befreien, hat es jetzt an sich nicht gebraucht. Oder um nochmal die Rivalität der drei irgendwie, der
Ja,
vier
ich
quasi
glaube, das ist einfach so ein Coup von
genau.
Skinny.
Ja.
Das hat mit dem Fall
Null.
eigentlich nichts zu tun,
Null.
aber er hat so seine Chance gesehen, denen jetzt
Na, auf der
irgendwie.
anderen Seite hätte der die nicht eingesperrt, wäre das danach auch nicht passiert.
Nee,
Also war das
aber
schon
es hat.
gut. Es hat's gebraucht, dass der die da einsperrt. Doch, doch.
Ja,
Ja, doch, doch.
aber es hat nichts mit dem Fall an sich zu
Nein.
tun, dass Skinny irgendwas
Ja,
mit dem Fall
nein.
zu
Dass man
tun
dann
hat,
aber irgendwas auf die
außer
Lösung kommt oder
dass
so.
Ted
Genau.
was von ihm wissen wollte über diese drei
Nee, richtig.
Jungs
Nee, nee. Also Skinny
und
hat so nichts zu
genau.
tun, aber es ist gut, dass die überhaupt in dem Haus sind, weil sonst
Ja.
dann alles Weitere, dann hätte auch funktioniert, aber dann ist es halt ein bisschen brenzlicher geworden, ne, dadurch, ne? Sie können sich nämlich
Genau.
befreien, sie heben dann, wenn die Tür geht, nach innen auf, sie heben die dann aus den Angeln, das ist ziemlich schlau,
Ha, ha,
ne?
ha. Nein, 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 nein,
Nee?
nein, 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 pass auf. So habe ich das, also nein, sie wollen die Stifte rausziehen, denn die Tür geht nach innen. So,
Ja.
jetzt muss man erstmal wissen, wie Türen funktionieren. Ja, jetzt muss man wissen, wie Türen funktionieren. Und zwar, wenn ich auf meine neuen Türen hier in meiner Wohnung gucke, und deshalb hast du das auch gedacht, ne, da sind in die Angeln eingehängt. Das heißt, man kann eine Tür aushängen. Das geht aber nur, ich habe das selber auch schon mal gemacht, das geht aber nicht, wenn die Tür zu ist.
Das ist richtig.
Also, hier ist es, also eine neue Tür kann man aus den Angeln heben, weil die Angeln auf den Bolzen sitzen und das ist dann an der Tür fest mit dem Türrahmen verbunden. Also eine Tür kann man nur aushängen, wenn sie offen ist, unsere neuen Türen. So, die Tür im Vegetarierhaus funktioniert anders und zwar hat das ein typisches Scharnier. Und zwar am Rahmen und in der Tür sind Scharnierteile befestigt und die greifen, so wie meine Finger jetzt, ineinander und da in der Mitte kommt ein Stift rein und das verbindet die.
Ja.
So, und dann ist das verbunden in dem Moment, weil das verriegelt. Und wenn man den Stift rausschiebt, dann geht es auseinander, Tür, die beiden Scharniere, das, was in der Tür ist und das, was im Türrahmen ist.
Also Rahmen,
Und deshalb funktioniert das in dem Moment. So sind oft amerikanische Türen.
Ja, das stimmt.
Und unsere sind anders. Also bei uns ist so ein Pin.
Ja,
und der Pin ist in dem Türrahmen.
Ja.
Und in der Tür ist sowas, was oben drauf steckt.
Ja.
Und dann funktioniert es so. So. Und deshalb können Sie, obwohl die Tür abgeschlossen ist, Sie schieben halt mit aller Kraft. Das dauert ein bisschen, aber dann schieben Sie die Pinne raus. Oder wahrscheinlich sind es drei.
Ja.
Und dann hängt die ja nur noch im Schloss, die Tür. Und deshalb können Sie die Tür aufbrechen.
Ja, stimmt.
Weil letztendlich im Schloss ist ja nur noch sowas Kleines. Und so funktioniert das.
Stimmt, genau. Kleiner. Und der Peter hatte ja auch dieses spezielle Werkzeug dabei, ne? Also um diesen Stift dann auch rauszuschieben.
Ja, sie brockeln diesen Stift irgendwie raus. Das ist natürlich schwierig, weil da ist die Tür mal gestrichen worden, das ist übermalt worden. Also sie brauchen schon ein bisschen und brechen dann auch die Tür auf. Und genau in dem Moment kommt aber jemand die Treppe.
Richtig, das ist ja auch schon so ein schöner so ein Moment. So, du warst, oh, jetzt habe ich mich gerade befreit und dann da kommt.
Aber cool trotzdem natürlich, dass sie das.
Super.
Toll ist natürlich trotzdem, dass sie das mit den Stiften machen. Das machen sie im Hörspiel auch. Nur falls ihr mal die Hoffnung habt, also wahrscheinlich geht das mit unseren deutschen Türen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Da muss man sich doch was anderes einfallen lassen. Oder dann doch diesen Move machen, wenn Skinny ihn hätte stecken lassen, dann dieser, wir schieben es raus und unter der Tür wieder durch. Wenn man genug Spalt hat, das würde dann wahrscheinlich eher funktionieren. Genau, und das haben wir, also wir werden jetzt zurückgelassen in dem Kapitel mit, okay, jetzt werden die von jemanden hier entdeckt. Justus geht ein Licht auf in Kapitel 14. Der ist jetzt nämlich, wie auch der Harris das ja befohlen hat, nachdem sie wieder auf dem Schrottplatz waren, auf dem Weg ins Polizeipräsidium zu Kommissar Reynolds. Und den weiht er in alles ein. Ne? Also er erzählt von der Figur, er erzählt von dem Überfall, von den dunklen Männern, die sie überfallen haben. Und dann wollen sie zu Harris. Und also kommen dann zum Vegetariervereinshaus und Harris ist auch da und sagt, ja, gut, dass Sie da sind, Inspektor, Kommissar und blablablub. Dann kriegt man aber zwischendurch, das finde ich ganz wichtig, noch so einen Fingerzeig, der dann sagt, naja, Kommissar Reynolds wird wohl erkennen, dass hier Kampfspuren zu entdecken sind im Haus. Ne, Harris ist ja dann im Vereinshaus, wo wir ja eigentlich wissen, dass da Peter und Bob ja auch sein müssten. Weil die wurden ja da gerade erst kurze Zeit vorher gestellt. Und als Justus dann mit Kommissar Reynolds da ankommt, ist Harris da. Aber keine Rede von Peter und Bob. Und es sind Kampfspuren wohl zu sehen. Das sagt uns der Fingerzeig.
Ja. Mhm. Aber Harris gibt sich kooperativ. Er gibt auch Kommissar Reynolds das zweite Figürchen. Mhm. Er will es nicht mehr haben, sagt er. Das bringt ja irgendwie nur Unglück und so. Er will es nicht im Haus haben. Ach so, genau. Und sie finden halt Spuren von Peter und Bob. Zum Beispiel Peter hat so ein bisschen mit Steinen gespielt. Das macht er immer auf so eine Art. Also sie müssen da gewesen
sein.
Genau,
und Justus erkennt an der Reifenspur Bobs Fahrrad, aber das ist alles nicht mehr da. Also die sind weg. Und Justus wundert sich, warum sie kein Zeichen hinterlassen haben, weil sie haben ja Kreide dabei. Oder er war ja zwischendurch auf dem Schrottplatz, dann war nichts auf dem AB. Gut, ich meine, das können sie ja auch nicht, sie haben ja kein Handy, um da anzurufen. Also Walkie-Talkie-Nachricht kam nicht, wie auch immer. Ne? Also es gibt überhaupt gar kein Zeichen von Justus und Bob und von Peter und Bob, das findet Justus sehr bedenklich. Und wo geht denn Harris jetzt hin? Jetzt redet ja Justus nochmal alleine mit Reynolds.
Genau, also Harris hat nichts mehr zu sagen.
Und dann
von
gehen
daher,
die wieder, ne? Die gehen
die
einfach,
Tür zu.
Ne? Die
Genau,
gehen
die gehen
einfach.
Einfach wieder. Und jetzt ist es insofern ganz spannend, denn während des Gesprächs kommt Justus drauf, dass er kommt auf eine Geschichte von Edgar Allan
Ja,
Poe.
genau.
Und da war ein Affe der Mörder und deshalb konnte keiner seine Sprache verstehen. Habe ich nochmal nachgeguckt, es gibt wirklich, das heißt der Doppelmord in der Rue Morgue, ist eine Kurzgeschichte von 1841 und da geht es um einen analysierenden und deduktiv arbeitenden Detektiv namens C. Auguste Dupin. Und jetzt hat Justus noch so Gedankenfetzen mit Australien, Lachen, weiter kommt
Um
er
so ein
aber nicht.
Tier oder sowas, ne?
Genau. Und dann kommt die neue Idee so, Ted hat doch so einen Akzent, vielleicht ist der ja ein Betrüger aus Australien. Und das erzählt er auch Reynolds irgendwie. Und
Genau.
Reynolds sagt so, naja, aber Mr. Harris hat auch einen Akzent. So. Und Justus meint, ja, vielleicht kommt der ja aus Australien. Und
Ja.
Reynolds sagt dann, okay, pass mal auf, ich frage mal bei meinen australischen Kollegen nach, bei den Behörden da, ob die irgendwas über Ted oder Mr. Harris wissen. So, und Reynolds schickt auch eine Suchmeldung nach Peter und Bob raus
Ganz genau.
und sagt, er will in Australien anrufen. Und Justus geht mittlerweile zum Schrottplatz, ruft schon mal Morten an, denn er braucht ja einen schnellen
Genau, der will
Untersatz.
noch mal
So.
nämlich zurück ins Büro von Harris, weil er da was überprüfen will, weil ein ganz kleines wichtiges Detail, das ist aber im Buch nur ganz kurz zu lesen, als sie den Harris aufsuchen, und bevor der die Figur rausgibt aus seinem Schreibtisch, hat der so Essensreste in seinen Papierkorb schnell reingewischt. Also der hatte gerade sich einen schnellen Snack gegönnt, hat die Papiere, die Reste in den Mülleimer geworfen und dann hat er die Figur nämlich rausgeholt aus seinem Schreibtisch. Und Justus kam da irgendwas komisch vor, er konnte es aber gar nicht zuordnen, was. Und er möchte nochmal ins Büro und was überprüfen und holt quasi Morten. Und im Kapitel 15, ein Bösewicht wird entlarvt, sind wir mit Justus und Morten im Büro. Von
Genau,
Harris.
wir sind wieder im Vegetarierhaus. Harris ist vorher, also als sie zum Vegetarierhaus gefahren sind mit dem Rolls-Royce, ist Harris in seinem Sportwagen, glaube ich, auf jeden Fall sehr schnell an ihnen vorbeigefahren. Und der wusste ja nicht, dass Justus in dem Rolls-Royce saß.
Richtig.
Und Justus denkt noch komisch und die finden auch, die Haustür ist offen. Und dann gehen sie mal gucken. Morten geht gleich mit zur Verstärkung. Sie suchen drin jetzt nach Kreidezeichen, weil Justus meint, wenn Peter und Bob hier gewesen sind, dann haben die sich irgendwie bemerkbar gemacht.
Ja.
Da denke ich nur, warum finden die rausgebrochene
Ja, das
Tür
habe ich
im
mir auch gefragt.
Obergeschoss
Das muss
nicht?
man auch doch gesehen haben, ne? Aber
Also das hat weder die Polizei
ja.
gesehen, noch Morten, als er lang geht.
Ja.
Aber vielleicht hat Harris die Tür irgendwie wieder
Das kann
eingehängt.
natürlich auch sein, dass sie die ja gar nicht komplett kaputt gemacht haben. Gell? Die haben die nur ein bisschen aufgemacht, sind da durchgeschlüpft und dann hat er die wieder festgemacht. Ne? Die Stifte haben sie ja wahrscheinlich liegen lassen, die sie da rausgeschoben haben. Und dann
Ja.
hat es wieder repariert. Oder es war halt oben. Ne? Und alles andere spielt sich vielleicht auch unten ab. Also die waren ja
Ja.
nun oben gewesen. Und dann ist die Polizei ja auch nicht nach oben vielleicht gegangen, wer weiß. Ne? Aber geschenkt. Auf jeden Fall, Justus geht nochmal zu dem Schreibtisch und findet nämlich dann dieses Butterbrotpapier und sagt dann auch zu Morten, so, gucken Sie sich doch mal die Flecken an. Und da sagt er, ja, das ist eindeutig Senf und das andere ist halt ein Ölfleck von Fleisch, was ja nicht ungewöhnlich ist, wenn man ein fleischbelegtes
Und
Sandwich
Blut.
isst. Also Blut, ne? Also
Und Blut.
Blut, ne? Von Roastbeef oder was weiß ich, gell? Also was Fleischiges auf alle Fälle. Und dann wissen wir ja alle, was ist denn hier los? Ist unser Vegetarier vielleicht gar kein Vegetarier?
Ja, ich liebe diese Szene und diese Rückschlüsse, die Justus dann da zieht. Und für Morten ist erstmal ganz normal, so ja, erkenne ich, ne?
Ja,
Wenn
das
einer
weiß
so
der
ein
ja nicht, dass
Sandwich
der
isst, so, aber
Vegetarier
er
ist.
weiß ja nicht.
Genau. Und jetzt finde
Ja.
ich diesen Fingerzeig so geil, als das dann tatsächlich, also für Justus sich jetzt alles ergibt, ne? Der ist ein Hochstapler und wahrscheinlich hat der Peter und Bob auch da erwischt, weil die waren ja dort. Und wenn das jetzt hier unser Bösewicht ist, dann haben wir aber hier ganz schön Rambazamba. Und dann sagt der Fingerzeig nämlich, Mr. Harris wird es noch bereuen, seine Zähne statt in ein Roastbeef-Sandwich nicht lieber in einen Rettich geschlagen zu haben.
Man fällt nicht ungestraft aus der Rolle.
Ja.
Ja, sehr wahre Worte von Alfred Hitchcock. Und Justus wird jetzt auch klar, wenn Harris der Bösewicht ist, dann hat er ihm einfach alles erzählt
Ja.
und seine ganzen Theorien offengelegt.
Ja.
Und Und er hat ein richtig schlechtes Gewissen.
Ja, zu Recht. Ne? Aber er konnte es ja nicht wissen.
Auch im Hörspiel.
Ja, es ist wirklich, das finde ich auch schön, dass das Justus mal in diese Rolle kommt. So dieses, oh mein Gott, ich habe alles, ich habe Haus und Hof verraten. Einfach blindlings, was ja dann später ihm ja selten passiert, sage ich mir nicht gar nicht. Also er überschätzt sich ja oft dann maßlos noch. Aber dass er jetzt so viel erzählt, das kriegt er eher Peter immer mal so einen Maulkorb verpasst oder so einen Tritt gegen das Schienbein oder so, ne, dass er nicht zu viel
oder
verrät.
Oder Bob, der immer mit Mädels labert. Genau, so. Genau. Und vielleicht dann Dinge rausplaudert.
Richtig, also vielleicht war ihm das damals eine Lehre, dass er da eben gerade dem Bösewicht alles brühwarm auf dem Silbertablett serviert hat, ne? Ja.
Naja, aber wenigstens weiß er jetzt, wer vielleicht der Bösewicht in der ganzen Geschichte
Richtig.
Ist. Und wir wechseln ins nächste Kapitel und wechseln auch wieder die Szene.
Genau, die dunklen Männer erscheinen. Und Harris hat natürlich wirklich Peter und Bob geschnappt und hat sie auf einen Hügel auch auf dem Anwesen, ne, verschleppt. Ist darüber sehr betrübt, dass er sie jetzt zwar jetzt hier, aber hat ja keine andere Wahl, ne? Die waren ihm jetzt auf den Schliche gekommen, jetzt muss er sie natürlich hier fesseln und einsperren. Also wirklich in einer Hütte, die sehr weit oben gelegen ist, wo es wirklich nur einen felsigen Abhang auf der einen Seite gibt und eine bewachte Straße, kleiner Weg, so ein Trampelpfad, stelle ich mir da vor, ja, wo auch ein Bewacher von ihm halt sitzt. Also sie haben ja keine Fluchtmöglichkeit, selbst wenn sie sich aus ihren Fesseln befreien.
Und Harris, da wird auch noch gesagt, Harris hat, das sagt er selber, er habe alle Spuren verwischt, also wahrscheinlich hat er die Tür wieder eingehängt. Ja. Er hat auch die Fahrräder mitgenommen von den Jungs. Und es geht ihm um den Schatz der Kuhmilch.
So ist es, ne?
Und in der nächsten Nacht wird er diesen Schatz kriegen, sagt er den beiden auch offen ins Gesicht.
Ja, und da können die gar nichts machen und der lässt sie hier auch nicht raus und das können sie mal zusehen, wie sie jetzt hier klarkommen. Und dann geht er und die beiden sind aber natürlich nicht auf die Hände gefallen. Die fangen gleich an ihren Fesseln rumzumachen und rollen sich da durchs
Zimmer. Und hoffen,
dass
Justus sie auch noch befreit.
Genau, und machen das ziemlich geschickt.
Moment, aber Harris kommt zwischendurch nochmal wieder und versucht sie noch auf seine Seite zu ziehen.
Ach ja, der will ihnen ja was vom Schatz abgeben und so und sagt, hier helft mir und dann passiert euch nichts und ihr kriegt noch was vom Schatz ab und dann lasst mich doch dann hier gehen, ne? Und sagt, die kannst du vergessen.
Harris sagt, genau. Finde ich auch eigentlich ganz schön mutig, ne, dass sie halt so da so gegenhalten und er sagt, aber ihr habt keine Fluchtchance. Diese Hütte ist einsam auf so einer Plattform. Da ist ein Wächter, der hat alles im Blick. Er geht jetzt, er schließt ab und ist sich seiner Sache wirklich sehr, sehr sicher.
Ja.
Genau, und jetzt fangen sie an, sich
genau,
zu befreien,
sie fangen an,
weil
sich
sie
zu
ja nicht aufgeben.
Und und machen das ziemlich geschickt, ne? Also sie kriegen es so mit den Händen nicht so richtig hin, da fangen sie aber an, mit den Zähnen an den Dingern rumzunagen. Also
Ganzer Einsatz.
Sind Bilder, ich finde das genial, ne? Also wenn ich Bob so sehe, wie er an Peters Fesseln hier an den Händen rumnagt, ne? Aber sie merken, wie sie es löst und dann ist Peter befreit, der kann dann Bob befreien. Und dann haben sie eine ziemlich geile Idee, dann wollen sie nämlich Morsezeichen geben und suchen nach einer Lichtquelle. Und finden da.
Genau, aber sie müssen auch irgendwie sich was anderes ausdenken, weil sogar das Fenster ist vernagelt.
Ja.
Und draußen sehen sie halt auch den Wächter, der da rumläuft und sie können eigentlich nicht viel machen, aber sie finden dann wirklich eine Lampe.
Genau.
Finden dann sogar Streichhölzer. Aber ehe sie mit der Lampe was machen können im Buch, sind plötzlich dunkle Männer am Fenster und kommen mit Messern rein.
Aber machen sie das nicht noch?
Das machen sie später.
Sind ja nochmal
also
in der Hütte.
Wir gehen
nochmal
in die Hütte.
Stimmt, alles klar,
gibt's Gespräch.
Das stimmt,
und dann
das stimmt.
Im Hörspiel ist es an dieser Stelle schon.
Nee, ist richtig, na klar. Sie finden zwar Lampe und Sachen, aber genau. Dann,
aber können noch nicht zu, weil diese beiden
Männer
mit
den Messern auf, denkst du.
Genau, aber es ist deshalb verwirrend, weil im Hörspiel sie an der Stelle das SOS schon morsen mit Lichtsignalen.
Ja.
Und auch schön ausführlich, ne, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Seitdem weiß ich das halt auch gut. So. Also da nimmt sich das Hörspiel wirklich, wirklich Zeit. Und dann kommen die Jackie-Indianer
rein
und sagen, ne, und die Jungs sagen, tut uns nichts.
Aber das wissen wir ja erstmal noch nicht im Buch, weil dann tauchen die Messermänner auf und wir sind in Kapitel 17 eine Sackgasse. Und Justus geht nämlich dann, der ist jetzt natürlich klar, der hat jetzt entlarvt, dass Harris ein Betrüger ist und geht schnell zu Reynolds und erzählt ihm das. Und der hat aber auch schon mit Australien telefoniert und weiß schon, dass der da einiges Dreck am Stecken hat, dass der generell einfach ein Betrüger ist und da schon viele Vereine gegründet hat, die eigentlich Bums waren, ja, um sich da irgendwie, um zu Geld zu kommen und wird da auch polizeilich gesucht. Und
ja, der steht auf zig Fahndungslisten, der ist ein berühmter Hochstapler, Fassadenkletterer, Erpresser.
Er hat ganz schön viel auf dem Kerbholz, also ein ziemlich gefährlicher Mann auch.
Ja, der war auch schon in Mexiko und da meint Reynolds, vielleicht ist er da auf die Idee mit den Kumisch und auf den Schatz
Ja,
gekommen, mit Kalifornien irgendwie
das
so.
klingt sehr plausibel. Und dann fahren sie zum Sanchez-Anwesen und finden da ziemlich schnell nicht Harris, aber Sarah und Ted geknebelt und gefesselt, ne? Der die da jetzt auch erstmal.
Ja, und vorher noch, also sie bringen Polizeiverstärkung mit, die Polizei umstellt das Haus und mittlerweile mit, nicht nur, da ist auch noch Morton dabei und Mr. Andrews, weil
Mr.
der
Andrews,
vermisst ja
ja.
seinen Sohn. So, also
Klar, und
Papa,
Mr. Shaw ist nicht
Bobs
da, der
Papa
wäre
ist
sonst
auch
auch
noch
dabei
dabei.
gewesen. Genau.
Genau, und dann finden sie, genau, Reynolds tritt noch mit, ne, tritt die Tür
Ja,
ein mit
geil.
zückender Waffe, also es ist
Action
richtig,
Man.
pff. Da ist richtig was los. Das haben sie natürlich auch im Hörspiel sehr stark gekürzt, ne? Und
Genau.
da wurden Szenen auch ein bisschen getauscht, aber wir bleiben jetzt erstmal nah am Buch. Aber Harris und Miss Sanchez sind halt, ne, von Harris erst, ne, vielleicht durch Tee, er hat sie da einschlafen lassen, hat sie da irgendwie
Genau,
vergiftet,
ja, das
sieht
stimmt.
man
Ja,
ja auch
das,
so.
genau, die konnten sich nämlich nicht erinnern. Sie hat den Tee getrunken mit Harris und dann ist sie da.
Und Ted wurde
Genau,
niedergeschlagen
Ted hat da
von
richtig
Harris, also.
niedergeknüppelt, genau, und die andere hat er betäubt, also die Sarah und gefesselt, ne? Also eigentlich auch total kalkbrutal,
Brutal.
richtig brutal und fies, ne?
Und Justus merkt jetzt auch, wie sehr er falsch lag und es tut ihm echt weh, aber Ted sagt auch, na ja, also er wurde halt auch wie so eine Marionette
Total, der hat den
benutzt
ja
von
auch
ihm
nur
und
als Handlanger benutzt, ne? Und ist ja auch allen klar, also die machen sich ja extreme Sorgen um Bob und Peter, weil der Harris halt echt eine krasse, fiese Möb ist. Und Reynolds, also allen ist klar, dass der den Schatz will und dass der sich auch ziemlich sicher ist, den zu kriegen. Das wissen auch Ted und Sarah, das hat er denen nämlich auch gesagt. Und Reynolds zitiert das Rätsel nochmal und laut Fingerzeig wissen wir, dass er so ein bisschen, also dass ja die Formulierung immer so ein bisschen schwierig ist, ne? Weil er sagt, niemand kann den Schatz finden, aber es das heißt ja eigentlich, kein Mann vermag den Schatz zu finden. Und das gibt der Fingerzeig von Hitchcock schon auch nochmal zu bedenken, ne? Also ob das nicht ein Hinweis sein könnte, denkt doch mal nach.
Was, Markus, was hat Magnus Werde wirklich
Genau,
gesagt?
geil, sowas so, finde ich ja super. Ne? Und schon
Ja,
denkst du
das
dir so,
mag ich
okay,
auch.
warum kann kein Mann ihn finden?
Oder kein Mann oder niemand. Ist das jetzt wirklich ein Unterschied? Aber
Ja, ein
ja,
großer.
es ist.
Genau, und in Nummer 18 gehen wir die Steilwand hinab. Wir sind wieder bei Peter und Bob in der Hütte. Und die beiden Männer stellen sich tatsächlich als Jackie heraus, die ihnen nur
Ja,
helfen
aber erstmal
wollen.
kommen sie. Ja, aber erstmal kommen sie sehr bedrohlich
Ja,
auf
weil
sie
die immer die
zu.
Messer
Genau, und
haben.
dann
Wieso
sagen
tragen
sie.
die immer die Messer so vorneweg? So, ich zeig dir erstmal mein Messer.
Genau, weil das ein ganz
Ich
tolles Messer ist, so.
will
Und
dir
sie
nur helfen.
entpuppen sich und sagen, sie wollen nur helfen. Sie sind
Ja.
nicht Natchez und Nanika.
Ja. Sie suchen ihren
Und das ist dann
Bruder, Vittorio,
genau,
ja.
ihren kleinen Bruder.
Den Harris verschleppt hat mit drei
Und
weiteren Jungen, ne? Also da sind halt noch ein paar mehr weggekommen da aus dem Jackie-Dorf. Und ja.
genau, und also der kleine Bruder hat es wohl irgendwie auch geschafft, einen Brief rauszuschmuggeln, um seine Brüder überhaupt erst auf sie aufmerksam zu machen. Und Peter erzählt dann von dieser Botschaft, die in dem Amulett gesteckt hat. Und die sagen dann auch, Harris ist ein böser Mann.
Genau, und die haben die
So.
ja auch dann nur überfallen, das sagen sie denen, glaube ich, da schon, weil sie geglaubt haben, dass die mit Harris unter einer Decke stecken, ne? Und deswegen haben sie denen die Figur abgenommen da vor seinem, nee, vor dem Mika-Haus, weil sie dachten, der Harris, also die hätten mit dem Harris zu tun, ne? Und weil die ja die Figur hatten, das haben
Genau.
die ja gesehen, haben gesagt, sie klauen denen schnell die Figur, weil vielleicht da ein Hinweis, von ihrem Bruder gibt. Den hatten die aber ja dann schon rausgenommen.
Genau. Und die Geschichte war wohl so, dass Harris wohl in ihr Dorf gekommen ist zu den Jackie und erzählt hat, er braucht irgendwie vier Jungs, für die gut klettern können, für Auftritte in so einem amerikanischen Freizeitpark und hat guten Verdienst versprochen.
Genau.
Und die sind halt sehr, das ist halt ein sehr armer Stamm. Und dann haben die gedacht, ach, das ist doch bestimmt gut. Und dann kam halt dieser Hilferuf in Form eines Briefs, wie
Richtig.
auch immer Vittorio den rausgekriegt hat, aus seiner Gefangenschaft. Und deshalb sind halt Natchez und Nanika gekommen, um den kleinen Bruder zu befreien. Aber sie können auch nicht so richtig gut Englisch.
Ja.
Deshalb haben sie auch die Jungs zum Beispiel nicht angesprochen.
Genau.
So.
Richtig. Das ist echt ziemlich,
Und
ja.
Harris hat ihnen halt auch, sie waren wohl auch da und haben auch mit Harris gesprochen auf dem Gut. Und der hat gesagt, ich lasse euch verhaften. So. Und deshalb haben sie halt gedacht, sie müssten erstmal die drei Fragezeichen verfolgen.
Ja,
So.
Genau, vielleicht kommen sie dann so an den Bruder ran und so, ne? Auf jeden Fall müssen sie jetzt erstmal die Peter und Bob erstmal da wegbringen. Und dann gibt es ja, da vorne ist ja der Bewacher, den kriegen sie wahrscheinlich ja zu viert anscheinend nicht klein, ne? Deswegen nehmen sie lieber den direkten Weg über die Steilwand, weil die können ja super klettern. Das heißt also, jeder nimmt einen Huckepack und dann klettern die Felswand runter. Hammer, oder? Krass,
und ich meine,
als wäre das nichts.
Natchez und Nanika machen das halt wirklich so im Schlaf, aber die beiden Jungs haben natürlich Angst. Aber hier ist es so, bevor sie runterklettern, können sie noch SOS morsen. Das
genau,
kommt an dieser Stelle dann.
SOS gemorst, genau. Genau.
Und unten, also als sie dann unten an der Steilwand ankommen, steht da aber schon wieder Mr. Harris
natürlich.
Mit einem geladenen Gewehr.
Klar.
Der hat halt die Lichtsignale gesehen,
genau.
Wollte mal nach dem Rechten schauen, hat die Flucht bemerkt und ist ja jetzt froh, denn jetzt hat er die Jackie auch gleich, die beiden.
Ja, richtig. Und Annika schlägt da auch gleich nieder und Natchez kann aber sich noch flüchten und Peter und Bob sitzen nun endgültig in der Patsche. Herrlich,
genau.
Super, oh Mann.
Und das ist halt auch stark gekürzt,
ja.
So kommt es halt im Hörspiel auch nicht vor. Aber wir merken schon, Mr. Harris ist so ein richtiger Lump.
Ja, aber wirklich, so. Ja. Und jetzt sitzen sie wirklich echt in der Patsche. Und Kapitel 19, hinauf in die Berge, sind wir wieder bei Justus. Und die suchen weiter nach Peter und Bob und durchkämmen da auch schon das Gut, ne? Und es ist ja riesig, wie gesagt, ne? Und dann.
Nee, sie sitzen noch. Nee, sie sitzen, glaube ich, noch im Gut und dann sieht Ted Licht. Und Justus erkennt, oh, das ist ein SOS-Zeichen.
Oh, stimmt, wir sehen das. Das ist ja so geil, ne? Es muss ja wenigstens auch von Erfolg gekrönt sein, gell? Also so ein Zufall, dass sie dann auch
und,
das sehen, ne?
Genau.
Gott sei Dank, ne?
Und Tante Sarah erinnert sich an so eine alte Hütte, die in der Richtung
genau,
liegen muss.
Mega.
Und daraufhin fahren dann alle.
Ja.
Ich glaube, bis auf Tante Sarah,
genau.
Fahren dann, und ich glaube, ohne Ted, auf jeden Fall, die fahren jetzt alle in die Berge.
Ja.
Reynolds, Morton, Justus.
Mr. Andrews.
Und Mr. Andrews.
Und andere Polizeibeamte.
Und ist auch sehr geil.
Ja.
Genau, und eine Menge Polizei noch. Und sehr geil, ganz schmaler Weg heißt es da. Und da fällt der Rolls-Royce halt rein, ohne Licht.
Ja.
Aber gut.
Krass.
Im Hörspiel und im Buch funktioniert es dann. Und sie finden dann wirklich die Felswand und wo oben die Hütte ist.
Genau.
Und Reynolds und die Polizisten nehmen den Pfad zur Hütte und Justus soll unten bleiben mit Morton und Mr. Andrews. Und die beiden schlagen sich plötzlich mit so einem dunklen Mann.
Ja, genau.
Der wird dann zu Reynolds gebracht, der dann wieder zurückkommt. Und dann gibt es ein sehr schwieriges Gespräch.
Ja.
Das ist nämlich Natchez. Und Natchez erkennt Justus und will Hilfe. Und Justus kommt dann auf den sehr genialen Gedanken, okay, Natchez, du kannst nicht wirklich gut
Englisch. Ja.
Englisch und ich kann nicht deine Sprache. Wie wär's denn mit Spanisch? Können der Kommissar und ich wenigstens verstehen? Und Natchez kann erstaunlich gut Spanisch. Und dann erzählt er halt von Harris' Plan.
Ja, mega. Das ist so cool. Da kann Justus wieder Spanisch, ne? Und dann später, als er in Venezuela ist, um sich da ein Auto zu besorgen, dann kann er es. Ah gut, er kann es nicht sprechen, ne? Er kann es, das ist gut, dass er
genau.
Verstehen kann.
Ja.
Stimmt. Das ist schön gemacht, finde ich, ne? Genau, super. Und dann erzählt er eben alles und dann kommen sie auch dahinter, dass er quasi die Kinder braucht, also diese Jackie-Kinder,
ja.
Ne? Weil er will ja an den Schatz und kein Mann kann ihn finden, weil dieses Himmelsauge ist da in diesem Felsen sehr weit oben und da kann nur jemand reinklettern, der klein ist, also
genau.
Kinder.
Also klein und gut klettern und deshalb
genau.
Ist Harris halt so, mehr so zufällig auf die Jackie-Indianer gekommen, die genau dafür halt berühmt sind und deshalb brauchte der halt die Kinder, so und nicht die Großen.
Genau.
So. Und
richtig.
Und jetzt ist aber langsam ein bisschen britzlig so, wo sind die jetzt? Und Mr. Andrews macht auch Druck, so labert hier nicht rum,
ja,
wo ist mein
ja,
Sohn?
Ja, richtig,
so, wäre
vollkommen klar, ne? Weil wir wissen ja nicht, was jetzt da los ist und was macht der Harris mit denen und so.
Und Mr.
Ne?
Andrews zum Beispiel haben sie im Hörspiel weggelassen, ich glaube, der würde auch nur für Verwirrung sorgen.
Total, wenn
deshalb
da noch einer dann darum spricht, wahrscheinlich kann man den gut weglassen. Harris nimmt Bob
genau,
noch mit, also wir sind da kurz ein Szenenwechsel zu Peter, Harris und Bob.
Ach so, nee, eine Frage hat noch, also Justus fragt halt Natchez, ob er die Spuren ob er Spuren lesen kann.
Ach so.
Und ob er die Spuren von den Jungs sehen kann. Und er sagt, kein Problem.
Ja.
So, und dann haben wir den
Super.
Szenenwechsel. Genau.
Genau. Und dann.
Wir sind bei Peter und Bob, genau, nee, erst sind wir noch bei Peter und Bob. In dem Canyon. Sie sind wieder gefesselt.
Genau. Und dann.
Und Harris ärgert sich auch, dass er Justus so unterschätzt hat.
Ja, no, richtig, aber er sagt ja, er will die auch einfach hier zurücklassen. Ne? Also er sagt ja auch knallhart, ihr bleibt jetzt hier und euch findet hier eh keiner und hat sich mal geschissen mit euch so, ja.
Genau. Harris hat noch einen Helfer dabei, der heißt Sanders. Das war auch der immer in dem Vegetarierhaus.
Stimmt, so als Assistent quasi, ne? So auch, ne?
So ein Assistent, genau. Die gehen kurz weg, dann kommen die wieder und nehmen Bob dann mit. Dann genau. Nehmen sie
Harris
Bob
nimmt
mit.
Dann Bob
so.
Mit. Und Sanders bleibt da, also der soll sich um Peter kümmern. Du weißt, was du zu tun hast. Das klingt ja so wie, mach den jetzt mal hier einen Kopf kürzer, gell, weil den brauchen wir nicht mehr.
Ja.
Und Peter fängt dann an und sagt so hier, ach übrigens, Sanders, der Harris, der wird dich hintergehen. Also kannst du machen, was du willst. Von dem Schatz siehst du nichts. Und seht da schon so ein paar Zweifel bei dem, ne, wo er sagt, nee, das gar nicht und lass mich jetzt in Ruhe und so, ja. Und dann, bevor der ihm irgendwas antun will, werden die von der Polizei umstellt und Peter wird gefunden quasi von Justus und Reynolds.
Ja, und Nanika ist mittlerweile wieder ein bisschen wach geworden.
Genau.
Aber Sanders kann aber fliehen.
Ich dachte, die nehmen den fest.
Sie befreien Peter.
Ja, die nehmen Sanders in Gewahrsam. Also der haut nicht ab.
Die holen den dann zurück.
Genau,
ja, genau.
Genau.
Der sagt aber nichts. Und Peter weist dann darauf hin, dass es noch einen Kumpan namens Carson gibt, der da auch noch irgendwo sein muss. Und jetzt überlegen sie, eigentlich müsste Harris zu ihnen zurückkommen, weil dieser Canyon, es gibt keinen Weg da raus.
Genau, es kann nur Canyon rein und wieder raus. Und da stehen die ja alle schon bereit. Ne? Und bevor der auftaucht, taucht plötzlich das krasse Lachen wieder auf.
Ja. Und also wir hören und sehen den lachenden Schatten, dann gehen die Lampen an und wir sehen Harris, der sagt, er müsste sich doch mit weniger begnügen. Und das ist schon ein bisschen gruselig.
Total.
So, und dann kommt wieder das Lachen.
Genau, und wir sind im Kapitel, im vorletzten Kapitel, der Schatz der Kumesch. Eigentlich hätte ich auch gedacht, das hätte auch der lachende Schatten heißen können.
Ja, auch.
Weil wir lernen jetzt den lachenden Schatten kennen tatsächlich. Jetzt haben wir endlich
richtig,
ein Gesicht dazu.
Im Hörspiel geht es an der Stelle rasend schnell. Also auch da finden sie Harris. Die Lampen gehen an und er sagt, verdammt. Und dann heißt es, hier kommen sie nie wieder raus, Mr. Harris. So und so. Wir bleiben aber schön jetzt mal, weil jetzt wird es langsam richtig spannend. Jetzt werden mal so ein paar Sachen aufgedeckt. Und ich finde es echt interessant, wie selbstsicher Harris in dieser Situation noch
total,
ist.
Total. So. Total krass.
Also man findet auch so einen Beutel, da ist so ein bisschen Gold drin. Aber Reynolds gibt sich auch sehr souverän und sagt so, ja, er wüsste alles über Australien.
Da ist er ziemlich überrascht, der Harris. Damit hat er nämlich nicht gerechnet, dass der mit Australien telefoniert hat und da alles schon weiß. Weil alles andere nimmt er total cool hin und sagt, ja, ich habe hier den Schatz geklaut, damit lasst ihr mich auch schön gehen. Weil wenn ihr mich nicht gehen lasst, dann werdet ihr nie erfahren, wo die Jackie-Jungs und der Bob sind. Die verrecken dann da irgendwo und es ist jetzt eure Entscheidung.
Aber warte,
ne?
Halt. Oh ja, okay, jetzt bist du noch ein bisschen gesprungen, weil bevor diese Erklärung kommt, kommt erstmal ein großer Vogel angeflogen und landet auf Harris Kopf.
Das ist ja sowieso vorher, ne? Also das war ja das Letzte aus dem Kapitel und dann kommt der Vogel und dann sehen wir ja.
Und jetzt sehen wir
Schatten.
Aber auch, dass ein Vogel kommt und auch ein Geräusch macht, was wie Lachen klingt. Und Justus erklärt, aha, ne?
Ja.
Ein Kookaburra, ein australischer Vogel, der auch nur in Australien vorkommt. Der heißt auch manchmal lachender Tölpel oder lachender Hans oder Jägerliest. Und der gehört zu der Familie der Eisvögel. Daher auch diese interessante Kopfform. Mhm. Also der sehr große Kopf für einen relativ, also der Vogel ist jetzt, wie groß ist der? So Rabengröße, würde ich sagen.
Ja,
so.
wenn nicht sogar
aber
ein bisschen
halt viel,
kleiner.
Sehr lang, sehr kräftigen Schnabel.
Ja.
Und ich habe mir jetzt auch mehrere Videos angeguckt. Der hat schon einen sehr speziellen Ruf. Aber so das Lachen aus dem Hörspiel ist noch ein bisschen anders. Aber vielleicht wäre ich da jetzt, also sie haben jetzt keinen Original Kookaburra Lachen genommen, aber gut. Und Justus erkennt ihn jetzt als diese Schattengestalt mit Harris mit dem Vogel auf dem Kopf. Und Harris sagt auch, er wollte ihn immer loswerden, der Vogel ließ sich aber nicht abschütteln.
Ja.
So erklärt er das, wo ich mir denke, okay, und ihr seid dann zusammen im Flugzeug geflogen,
ist geil,
oder ihr wart zusammen auf dem Schiff oder der ist dir, also wie anhänglich war? Naja,
ja, das ist geil.
Aber wir wissen, die beiden hatten eine Verbindung.
Ja.
So, und
deswegen war Harris ja immer dann auch dabei, ne? Und der Vogel dann entsprechend auch. Deswegen hat man den auch immer gehört, ne?
Genau, und Reynolds erzählt noch, ja, Justus hat auch das Butterbrotspapier gefunden.
Ja, Betrüger, Betrüger, Betrüger.
Und jetzt kommt nämlich das, jetzt will Harris nämlich einen Deal machen. Genau,
der versucht jetzt echt einen Tauschhandel zu machen.
Sehr geil, er sagt so, das Gold da, was da in dem Beutel ist, das nehme ich dann mit. Und er nimmt seine Freiheit und sie könnten aber seine Komplizen haben.
Ja, genau, und dann ist er gleich Sanders.
Und ach ja, und Bob und die Jungen und den Rest vom Schatz, das könnt ihr haben, aber ich muss hier erst los, weil das hast du gerade gesagt, ne? Die haben nichts zu essen, ich habe die ohne was zu trinken eingesperrt, nur ich weiß, wo die sind. Ja. Und.
Ja, macht das oder die sind tot. Also, entscheidet euch.
Sie sollten
euch.
Ihn jetzt gehen lassen. Krass, ne? Sie sollen ihn jetzt mal gehen lassen mit dem Sack voll Gold und später ruft er dann an. Und sagt, wo ja, sie sind.
Krass, ey. Glaubt der echt, dass der damit durchkommt, ne? Also das ist, finde ich, schon sehr, ja, das sehr, sehr kühn. Er glaubt das wirklich. Also das ist wahrscheinlich auch absolut Überschätzung noch und nöcher, ja. Weil der hat ja die Rechnung ohne Nanika und Natchez gemacht, ja. Also die sind ja
und ohne
echt,
Justus.
Ne? Also, und ohne Justus, ja.
Erstmal ohne Justus, weil Justus halt sagt, ich weiß, wo die sind. Die sind nämlich im Himmelsauge.
Das ist da. ja, genau, also mit dieser Fels, das ist ein Indianerkopffels, ne? Und der hat halt so zwei augenförmige Höhlen, ne? Und in der einen Höhle werden die wohl sein. Also da muss man jetzt kein Sherlock Holmes sein, ja? Also doch, da kann man Justus Jonas sein, um das zu wissen. Das ist schon wichtig, ne? Also super.
Und Justus vermutet auch, dass Harris sie persönlich da eingesperrt hat, weil das haben wir ja vorher auch über Reynolds erfahren, dass er auch, dass Harris auch Fassadenkletterer war.
Ja, ganz genau.
In seinem Vorleben.
Richtig.
Also der ist da auch die Steilwand irgendwie hochgekommen.
Ja. Ganz genau. Und dann geht es jetzt darum, dass, also wer geht jetzt hoch, ne? Also Nanika und Natchez auf alle Fälle und den will Justus noch mit und dann sagen die, weiß nicht, ob wir dich tragen können und ob du so gut klettern kannst. Ja, gut, dann gehe ich halt nicht. Dann weiß dann Peter, okay, dann ist das wohl mein Job, dann kletter ich wohl mit. Ja. Ja, und die machen sich dann auch hoch und klettern da den Fels hoch und finden quasi, aber witzig ist, also Peter muss dann reinklettern in die Höhle, bleibt dann aber auch stecken, weil der ist ja nun auch groß und muskulös, ist ja jetzt auch kein kleines Kind, ja. Der wendige Bob, der hat da auch gerade so reingepasst in diesen Höhlenschlitz oder was auch immer, ja. Und da werden die dann gerettet. Also, ne, man kann ja da irgendwie so einen Fels wegrollen, hat so einen Fels reingerollt, gell?
Ja! Das machen zum Glück Natchez und Nanika, weil, also Harris hat die Höhle wirklich dicht gemacht. Ja. So. Und fast wird der arme Peter noch von seinem Freund Bob mit der Taschenlampe erschlagen. Ja. Oder mit dem Stein.
Mit dem Stein, ja, der hat den Stein schon bereit.
Die sehen dann halt irgendwas. Taschenlampe hat ja nur, zum Glück hat Peter seine Taschenlampe angemacht. Ich glaube, der hat die auch ohne Lichter sitzen lassen. Ich weiß nicht, auf was die da im Dunkeln, naja. Jedenfalls ist Bob da und die vier Jungen und ein riesiger Schatz.
Ja, es funkelt und blinkt und Wahnsinn, ja. Wir haben den Schatz gefunden.
Genau, so sagst du das jetzt. Im Hörspiel geht es ja alles viel, viel schneller. Dann sagt irgendwie Natchez, ich kann da schnell hochklettern, klettert hoch und dann hörst du aus der Ferne dann irgendwie so Gold, Gold, alles voller Gold und die Jungen sind auch hier.
Genau,
und
stimmt.
Harris sagt dann nur so, du verdammter Fettsack.
Ja, ist mir nochmal schön Fettbashing hier.
Ja. Aber es ist schon sehr, also dieses Goldgekreische von Natchez ist halt schon sehr.
Ja.
Puh. Man erinnert sich schon.
Ja, auf alle Fälle, es bleibt im Gedächtnis.
Alle sind da.
Ja, es geht allen gut und Gold über ein Gold. Heurika!
Und Justus antwortet dann halt auch im Hörspiel noch, ja, leicht übergewichtig, aber nicht dumm.
Ja.
Und sie sind ja recht schlank, aber bei ihnen scheint einiges umgekehrt zu sein. Um nochmal darauf zu kommen, wie ist unser Schlussgag im Hörspiel? Mhm. Das ist ganz nett, weil Reynolds dann auch noch sagt, also bitte, das genügt, ne? Und sich noch so ein bisschen einschaltet und dann lachen alle. Also im Hörspiel endet es in der Schlucht.
Genau.
Dass Harris halt verloren hat. Und hier kommt noch ein Kapitel. Und ich liebe ja diese Abschlussberichte. Die finden dann auch wieder beim Alfred.
Ja, das ist toll. Genau. Alfred Hitchcock entdeckt einen offenen Punkt, heißt das letzte Kapitel.
Das
ist
toll.
Super.
Ja, dass er sich sogar noch einschaltet. Ja.
Und es ist wieder toll, weil alles wird nochmal aufgedröselt und Harris hat halt von dem Schatz erfahren, ne? Hat dann die ausgemacht, dass die Mrs. Sanchez die Figuren hat und hat den Becky-Schwindel erfunden und war in dem Jackie-Dorf. Da hat er sich dann schon die Kinder auserkoren, die er da mitnimmt und wie fies sie in die USA zu locken und mit hier tollen Sachen, mit Versprechungen und so, ne? Und dann will er die dann nur ausbeuten. Und dann wahrscheinlich hat er die ja zum Sterben einfach auch zurückgelassen. Und also ganz schlimm eigentlich. Aber was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, das muss man vielleicht auch nochmal aufdröseln. Also der Vittorio, also der Bruder von Natchez und Nanika, hatte diesen Brief losgeschickt, der ging aber verloren und wir wissen nicht, wer den weitergegeben hat. Also es war einfach nur ein purer Zufall, dass der irgendwie dann doch in die Hände der Brüder gekommen ist, ne?
Netterweise war der auch gut adressiert und wahrscheinlich auch schon
frankiert
mit Briefmarke drauf.
Ja.
Naja, und irgendjemand Nettes hat den einfach in den Briefkasten geschmissen, sonst
wäre das nicht weitergegangen,
nicht.
Ne? Und dann war es ein Riesenzufall, dass die drei natürlich dann die Figur quasi auch dann entdeckt und gefunden haben und dann damit alles ins Rollen gebracht haben, ne? Und dann eben, ja, dass Justus da drauf kam, dass der Australier ist zusammen mit Reynolds und das Butterbrotpapier fand und, ne? Und so dröseln sie alles mit Hitchcock nochmal auf, ne?
Genau, also ich glaube, das müssen wir noch kurz sagen. Also Vittorio konnte nicht nur diesen Brief scheinbar rausschmuggeln, sondern auch zwischendurch aus dieser Hütte entkommen.
Oh ja.
Der ist dann, das waren 2 Kilometer, dann ist der bis zum Gut gelaufen und da hat er irgendwie rumgesucht und dann hat er zufällig eine von diesen beiden Goldfiguren gefunden und hat gedacht, die nehme ich einfach mal mit, vielleicht kann ich sie ja nochmal gebrauchen. Dann muss er ja aber irgendwann noch diese Hilfsbotschaft geschrieben haben, dass in dem Amulett versteckt haben. Also er muss diese Geheimöffnung auch gefunden haben. Und dann hat das über die Mauer geworfen. Und dann haben in dem Moment haben ihn aber auch Harris und seine Leute geschnappt. Also da war
krass, ja. Krasse Zufälle. Ne? Und auch krass kurze Zeit, ne, um das auch alles zu machen. Ne? Aber er hat es ja schnell mit seinem Blut geschrieben, ne? Und dann auch, vielleicht wusste der aber auch, weil das ja ein komischer Anhänger war, aber die Jackie hat mit dem komischen ja eigentlich nichts zu tun, aber vielleicht wusste der doch, dass da was versteckt, also dass man da drin was verstecken kann. Keine Ahnung. Also es wird gar nicht so genau gesagt, ne? Das müssen wir uns einfach als geschenkt hinnehmen. Genau. Und dann hat aber Hitchcock noch eine offene Frage.
Ja, und bevor, können wir sofort die offene Frage, glaube ich, noch machen. Warte mal, wo ist denn die offene Frage? War das so? Also Justus analysiert ja auch noch, wie Harris überhaupt das gemacht hat.
Ja.
Ne? So, wie so sein psychologisches Mittel war. Und das fand ich ganz spannend, dass Justus ja die ganze Zeit Ted im Verdacht hatte. Und er hat das gut aufgegriffen, denn er hat ihn dann dadurch noch bestärkt in seiner Annahme. Ja. Und deshalb hat er den Verdacht, also den Justus ja hatte, weiter auf Ted gerichtet.
Ja.
Und deshalb war er ja völlig befreit von jenem Verdacht. Und so hat er es dann geschafft, dass Justus ihm vertraut hat. Weil ja Ted der Böse oder der Verdächtige
Richtig. Das hat er sehr, sehr geschickt gemacht. Ja, wo Justus auch so ein bisschen, sag ich mal, entschuldigt ist, weil der sich ja so geärgert hat, dass er ihm so bereitwillig alles verraten hat. Aber es war ja eigentlich, er hat ihm so vertraut, es passte ihm auch zu seiner Eigenschaft. So oft hat er schon betrogen und gelogen, ne? Und es scheint da wirklich richtig, richtig gut zu beherrschen, dass selbst ein Justus Jonas sich da erstmal hat ins Boxhorn jagen lassen, ne?
Ja, und das hat er ja auch die ganze Zeit gemacht. Also bei Miss Sanchez hat er sich so eingeschleimt. Bei Ted, so kam überhaupt die Verbindung. Mhm. Also er hat wohl irgendwie, er wusste, dass auf dem Landgut der Sanchez wahrscheinlich dieser Schatz ist. Das hat er sich irgendwie zusammengereimt. Ja. Und dann ist er nach England und hat da Ted ausfindig gemacht, hat sich an den rangewandt, damit der ihn irgendwie nach Amerika bringt zur Tante und damit er sich da einlisten kann.
Also Hammer perfide.
Das ist schon psychologisch sehr fies.
Ja, also es ist total perfide und total ausgeklügelt. Also, und was das für eine immense Aufwand eigentlich bedurfte, ne? Wie oft der rumreisen musste nach England, nach Nordmexiko, zu den Jackie und so, ja. Also Wahnsinn. Also das ist auch eigentlich ein sehr gefährlicher Gegner.
Ein sehr gefährlicher Gegner, genau. Und jetzt war noch, du hattest jetzt
die offene Frage von Hitchcock, was ist eigentlich mit Skinny? Was haben sie von dem noch zu erwarten? Weil der hat ja auch kein gutes Spiel getrieben, ne? Hat die da eingesperrt und hat da auch dafür gesorgt, dass der Ted dazu, ich meine, der hat die Karte gefunden, der wusste eh von den 3 Fragezeichen, aber hat er ja da auch noch mal mit ins Horn geblasen und da sagt Justus so ein bisschen, unheilverkündend, den will er sich schon noch vornehmen. So.
Genau. Und im Hörspiel ist es ja auch so, ne, Peter sagt, den knöpfen wir uns morgen vor, der soll nichts zu lachen haben.
Ja.
Im Hörspiel versteht man es gar nicht, weil da ist Skinny so weit weg. Im Buch finde ich es ganz gut, dass das Ende dann so ist, dass wir uns den Morgen vornehmen, was auch immer dann passiert. Wissen Sie nicht, ob sie ihn verklüngen?
Ja, ich ist meine Schnauze.
Kurz bevor, und dann ist das Buch halt auch zu Ende. Wir wissen allerdings noch, dass der Schatz, der gehört ja Miss Sanchez, wo ich mir auch denke, na ja, gehört der nicht eigentlich eher dem Staat oder den Kumisch so. Aber Professor Mika beschäftigt sich jetzt damit.
Ja, und Hitchcock und bekommt ja auch Museum noch was. Das ist ja ganz wichtig.
Genau, und ein Museum hat großes Interesse und Miss Sanchez hofft halt, dass die Jackie auch was kriegen. Ich meine, das ist ja noch ganz nett, aber eigentlich, naja, also wie die Besitzverhältnisse sind, weiß ich nicht, können wir Mr. Arden nicht mehr fragen. Aber Alfred Hitchcock bekommt noch so einen Goldbecher.
Ja, cool. Und da freut er sich mega drüber, weil er sammelt ja gerne so Artefakte, die die drei Fragezeichen da immer so anschleppen, ne? So wie die ja auch so ihre Sammelsurium haben, wie schreiende Wecker und Totenköpfe und so in ihrem Regal stehen haben. Freut er sich jetzt über diesen Goldbecher. Toll.
Ja. Und das Hörspiel ist an der Stelle ja schon zu Ende, weil da sind sie ja in der Schlucht und da lachen alle Guten. Und Peter darf halt noch sagen, oh, morgen ist aber es genießt.
Ja,
der
hat dann nichts zu lachen, ja. Na.
Wattenritt?
Aber ein toller Ritt, finde ich. Also
ja, finde ich auch. Also es ist ein sehr langes, sehr ausführliches Buch. Und da können natürlich 44 Minuten im Hörspiel nicht sofort mithalten. Ich bin schwer begeistert von diesem Bösewicht. Und ich muss sagen, ich glaube, so in meiner Hitliste von Bösewichten ist Albert Harris ziemlich weit oben. Der hat so viele verschiedene Facetten. Ja. Der hat ein gutes Motiv. Der ist einfach total gerissen. Ja. Er macht auch keine dummen Fehler.
Ja, bis auf, dass er das Sandwich ist da, Aber das Gute hätte er nicht kommen sehen können. Ne? Ich meine, der hat da nicht mitgerechnet, dass die da noch mal kommen und da das finden und so. Also das war halt einfach nur, menschlich. Also es war jetzt nicht, dass er total dumm war, einfach nur, sondern das war einfach menschlich. Er hat sein Sandwich gegessen und hat das
und
nicht weggelegt.
Super ausgeklügelt und auch total skrupellos, weil die Jungs hätte der da einfach verrecken, wie du sagst, der hätte die da oben verrecken lassen und auch die Jackie-Jungs waren dem von Anfang
vollkommen
an egal, der hätte jetzt nicht gedacht, da kriegen die aber ein First-Class-Ticket dann wieder zu Hause, wenn ich die hier nicht mehr brauche.
Nee, dann hätte die hätten dir was verraten können, der hätte die schon niedergemacht, also entweder hätte die einfach verhungern und verrecken lassen oder hätte sie halt wirklich aktiv auch umgebracht, gell? Weil Reynolds auch sagt, naja, wenn sie die da oben sterben lassen, ist das Mord. Und er sagte, na und? Ich bin dann mit meinem Gold weg, was juckt mich das? Also der ist halt wirklich total skrupellos.
Ja, und wie interessant, also weil der ja auch so am Anfang immer so nett und lustig daherkommt und immer viel lacht und so und Justus ja auch so einlullt. Also der hat es wirklich gut geschafft, alle zu manipulieren. Ja gut, letztendlich das Butterbrot war sein Untergang und der Vogel.
Naja, was nimmt er denn auch mit, gell? Ich meine, also das ist halt krass. Das ist halt schon ein bisschen strange, aber finde ich cool. Es ist halt toll, dass so ein Vogel mitmacht, ne? Wo du halt mal einen Vogel hast, den es wirklich nur in Australien gibt, der so einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat und der natürlich auch für diese ganze Geschichte und für dieses Hörspiel einfach so tragend ist. Also wenn man den lachenden Schatten liest, dann hört man sofort den Vogel lachen und das ist halt geil.
Ja, und ich glaube auch alle, die das jemals gehört haben, wissen, das war der Kookaburra.
Ganz genau.
Da auch alle wissen noch den Namen von diesem Viech.
Auf alle Fälle, das prägt sich ein.
Und ich finde es auch spannend, Justus muss sehr viel denken, sehr viel kombinieren, liegt aber auch mal falsch oder auch die Sache, die so in seinem Hinterkopf steckt, sowohl mit Australien, mit dem Akzent, aber auch diese Poe-Geschichte mit diesem Affen als Mörder und deshalb halt diese Sprachbarriere.
Richtig.
Und naja, er ist halt immer in den alten Folgen immer noch das Dickerchen und der Fetzack.
Ja, das ist ja, das kriegt er halt nicht los, das ist halt, ne, aber das tut seiner Intelligenz ja keinen Abbruch.
Nein.
Nee, ist aber so schön, dass er das auch immer wieder ausspielt, ne? Und dass er das, und manchmal nutzt er das ja auch richtig als, damit die den richtig schön unterschätzen und so, ne? Wenn er sich dann auch so dumm tut manchmal. Das hat man ja auch in einigen Fällen, ne? Wo sie ihn ja eh schon unterschätzen und er dann auch noch mal diese Karte seines schauspielerischen Talents noch mal ausspielt und so. Und ich finde es halt auch, und gerade deswegen, es macht den Harris halt auch noch mal doppelt gefährlich, weil er eben Justus betuppt, ne? Also weil er ihn hinters Licht führt. Und das ist schon eine hohe Kunst einfach, weil das schwer ist, Justus da ein A für ein O vorzumachen.
Ich glaube, das stimmt, aber es funktioniert halt, weil Justus auch will, weil er ja die ganze Zeit sich auf Ted eingeschossen hat und Harris, glaube ich, irgendwie nett findet und vielleicht ist es auch so, Das ist ein Erwachsener, vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen dazu und Harris ihn halt auch immer so mit seinen Annahmen bestätigt und bestärkt. Genau. Und ich glaube, es funktioniert so, also wäre Harris die ganze Zeit gegenüber misstrauisch gewesen, hätte es, glaube ich, nicht funktioniert.
Auf keinen Fall, weil da hätte er ja schon so Zweifel gehabt, ne? Und die hatte er ja nie gehabt, ne? So, nee. Und das hat dem Harris sehr in die Karten gespielt. Und dann, dadurch, dass er ja selbst, und das hat ja Harris ja auch so provoziert, dass Ted auch verdächtig wird, und das dann auch noch so zu bekräftigen, ne, und dann auch noch gleich, deswegen war der auch so voller Tatendrang, deswegen hat er gleich gesagt, oh was, ich muss helfen und ich hol die Knarre und wir gucken jetzt nach, und er hat ja Justus auch ganz bewusst in gewissen Sachen unterstützt, wohl wissend, dass man da ja nichts findet, weil die ja schon aufgebrochen waren, ne, und alles schon verlassen hatten und so, ne, also wusste er ja, wir finden eh nichts, aber ich tue jetzt mal vor dem Justus so, als würde ich ihn hier übelst unterstützen, und ein Verbrecher würde nicht darum bitten, die Polizei zu rufen, ja, damit hat er ja Justus ja auch nochmal doppelt hinters Licht geführt, weil kein Verbrecher ruft die oder lässt freiwillig die Polizei rufen, ne, obwohl ja viele Täter ganz bewusst wieder an den Tatort zurückkehren wiederum, ne, also diese Diskrepanz gibt's ja auch, ne, dass die dann gucken, was habe ich...
Aber ich glaube, Harris wollte sich jetzt nicht schnappen lassen. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, der wollte einfach nur das Gold haben.
Der wollte nur auch, dass das Justus ihm halt vollkommen vertraut, damit er ganz in Ruhe an den Schatz kommt. Ja, krass, toll.
Und ich muss auch sagen, Peter und Bob sind auch sehr mutig und geben halt auch nicht auf, spätestens als Geiseln in der Hütte, dass die auch Harris noch versuchen, Parolen zu bieten und auch in der Steilwand und so. Also die machen auch einen guten Job. Und wie mutig sie da so sind und auch Bob nachher in der Höhle mit den vier Jackie-Indianer-Kindern und so. Also auch die haben ihren Part, und dadurch, dass die Szenenwechsel immer in unterschiedlichen Kombinationen sind, ist es jetzt auch nicht nur die ganze Zeit so eine, also ist schon ein Justus-Fall, aber es ist nicht, aber sie haben schon ihren Anteil, und das finde ich gut.
Ja, es ist auch schön, wir sind auch mal bei der Familie Andrews kurz dabei, ne? Und, und so jeder hat so auch seinen Punkt, den er so weitertreibt auch und nochmal zur Lösung auch beitritt, ne? So, also das ist oder beiträgt, das finde ich sehr, sehr schön, ist sehr, sehr ausgeglichen. Aber ja klar, natürlich Justus lastig einfach durch seine Fehleinschätzungen her, ne? Die, aber wie wir gesagt haben, kann er ja nichts für, ne? Also da einfach da wohlwollend zu vertrauen, weil es einfach auch so war, ja? Er war halt einfach der.
Und spätestens in dieser Schlucht, diesen langen Showdown, da sind wir ja wieder bei Justus, wo er dann seine ganzen Trümpfe, die er plötzlich noch hat und die Erkenntnisse, die er hat, ausspielen kann und sich da gegen Harris dann auf den letzten Metern dann durchzusetzen. Toll, und Skinny Norris hat auch eine größere Rolle im Buch. Wir verstehen immer noch nicht ganz genau, was so seine Motivation ist, aber der ist halt irgendwie durchgeknallt und mag die Jungs nicht und versucht denen irgendwie immer so, ja, so Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Irgendwie versucht er, die zu sabotieren. So könnte ich das mir vorstellen. Das hat jetzt gar nicht unbedingt so einen richtigen Plan, aber irgendwie versucht er so ein bisschen Sand ins Getriebe zu
streuen. Genau, der will die einfach stänkern und stören und immer irgendwie den eins auszuwischen, ne, weil der halt einfach neidisch ist. Ja.
Genau, und das kommt halt im Hörspiel nicht so gut vor, und insgesamt finde ich die Geschichte richtig gut aufgezogen. Es ist mysteriös, es ist spannend, die vielen Szenenwechsel, es gibt gute Cliffhanger, wirklich im wahrsten Sinne, also nicht nur, dass die da in der Steilwand hängen, sondern es ist sehr spannend gemacht. Und auch wirklich dieser lange Abschluss, dass man da wirklich denkt so, sag mal, wie skrupellos ist der denn noch? Und, ne, so. Und das kommt im Hörspiel, da haben sie halt sehr viel gekürzt.
Ja, und deswegen ist es so wichtig, die Bücher zu lesen oder unseren Podcast zu hören, wenn wir das für euch getan haben.
Ja, weil ich glaube, es ist auch schwierig, also das umzuschreiben in die Kürze, wenn jetzt die 44 Minuten gesetzt sind, plus noch ein bisschen Musikdudel, so hast du ja auch immer noch mit Anfang und Ende und dazwischen noch ein bisschen, dann sind es vielleicht nur noch so 41, 50, 30, irgendwie so. Was ich aber an dem Hörspiel wirklich gut finde, ist halt seine Atmosphäre. Mhm. Es sind halt Szenen, die da, auch diese SOS-Szene, die ist halt wirklich sehr lang. Die hätte man super kürzen können. Das hätte auch einfach der Erzähler machen können. Und dann haben sie SOS mit einer Lampe gemacht. So. Aber das wird ja richtig ausgespielt. Dafür fallen dann halt andere Sachen kürzer aus. So. Was ich allerdings dem Hörspiel wirklich übel nehme, ist, dass die Rollen falsch oder missverständlich besetzt sind.
Ja, das ist echt schade,
Und das ist halt, und da kommt jetzt auch das, was ich vorhin kurz angerissen habe, also Mr. Harris mit diesem komischen rollenden R, wo ich denke die ganze Zeit, was ist das, was Spanisches, was Südamerikanisches, was soll das? Und ich habe jetzt nochmal gelesen, der australische Akzent ist eigentlich nicht rotisch. Das heißt, dass der Laut R nie am Ende von Wörtern vorkommt. dass, ich habe da auch noch ein Beispiel, während der Amerikaner das Wort Car für Auto, Car, sagt der Australier nur Car. Mhm. Also da ist überhaupt kein Car hinten dran. So. Außerdem haben die das Flapping, da wird das T in der Mitte von Wörtern abgeschwächt und eher zu einem D. Also wenn wir das Wort Letter für Brief haben, würde der Australier Letter sagen. So.
Ja.
Ist natürlich schwierig, weil wir sind ja im Deutschen. Und sowas dann zu finden und dann haben sie vielleicht einfach dieses rollende R genommen, aber ich finde, als australisch ist es schwierig.
Ja, die haben sich wahrscheinlich damals darüber null Platte gemacht, ne? Also ich denke, heute würde man das vielleicht nochmal anders inszenieren. Also ich, wenn ich jetzt Hörspielmacher wäre, würde ich mir jetzt anhören, wie ein Australier Deutsch spricht. Und dann würde ich entweder einen Australier nehmen, der mit Akzent Deutsch spricht, um das rauszustellen, aber, oder ich würde es versuchen nachzuahmen, ne? So, das nur mal so als Idee, ne? So.
Aber es ist natürlich schwierig, weil ursprünglich gab es ja das Buch und William Arden hat sich ja diesen Bösewicht als Australier ausgedacht. Und dann habe ich so gedacht, wie der optisch auch so herkam, sonnengebräunt, sportlich, immer lächelnd, immer freundlich, immer ein Scherz auf den Lippen. Und dann habe ich so gedacht, ist es vielleicht, sind die Autis, die sind doch so, ne?
Das sind so. Ich denke, für mich ist immer so dieser Vorzeiger-Australier hier bei der Formel 1, hier der Danny Ricciardo. der ist halt auch so Grinsblech, nenne ich den immer, weil der wirklich nur am Lächeln, ich finde den großartig. Also ich gucke den auch an und das ist einfach die pure Freude, ja. Und so stelle ich mir einen Australier vor. Ja, so.
Und ist auch wieder ein Klischee, sind
natürlich
Australier
klar,
per se immer gut
gelaunt.
Das
ist wie die Kanadier, die super nett sind und so, ne? Also, ne, die dir noch einen Muffin schenken, obwohl du sie angerempelt hast und so, ne? Also ich das, solche Positivklischees mag ich ja sehr.
Ja. Also vielleicht war das so die Art, wie Arden versucht hat, diesen Australier so ein bisschen zu kriegen und der Student aus Cambridge hat halt einen Anzug an.
Genau, das ist ein bisschen steif, so wie die steifen Engländer. Das ist auch so dieses Klischee, ne? Also er spielt ja sehr so mit diesen Klischees einfach, ne? Klar. Aber irgendwie musst du die
ja
irgendwie
charakterisieren,
ne? Du musst die ja irgendwie oder karikatieren oder wie auch immer, weißt du? Also wahrscheinlich, ja.
Und ich finde, Harris kommt ja im Hörspiel auch die ganze Zeit so freundlich, jovial durchaus daher.
Ja.
Aber hättest du an der Stimme gedacht, der klettert in Höhlen?
Nee.
Also
gut so.
Der klingt
also
gar nicht
und auch gut
fassadenkletterisch.
So. Man traut es ihm einfach nicht zu. Das ist wie Mr. Peacock, ja, der eitle Pfau, dem du nicht zutraust, dass der bei den Gangstern anruft und sagt, ja, ich möchte, dass sie den Diamanten klauen. Ja, also wo du auch denkst, so alles klar. Ne? Also es ist wieder jemand, dem du nicht zutraust, dass er diesen Schneid hat und diese Kalkül und diese, einfach diese Skrupellosigkeit da an den Tag legt. Ne? Und das ist ja eigentlich, das macht ja ein Verbrecher auch aus, ne?
Ja, aber ich finde halt die
Passt
Stimme.
Nicht.
Die, nee.
Ja.
Jetzt ist es halt
ist,
so.
Ist.
Und natürlich, was sehr stark ist, natürlich, ne, die Jackie sind unglaublich stereotyp besetzt.
Ja.
Mit, ne, die haben auch so einen komischen Akzent. Irgendwie klingen sie ja auch ein bisschen niedlich, aber es ist schon manchmal ein bisschen schräg auch. Und Ted, der einfach viel zu jung ist. Und deshalb nehme ich auch diesen Verdacht, den Justus ihm gegenüber hat, den nehme ich ihm überhaupt nicht ab, weil dann denke ich so, der ist doch gerade.
Ja, genau, der ist doch jünger als du, obwohl er nicht viel älter ist als du. Ah, Brain Fog. Ja, nee, ist schon richtig. Ja, ja.
Und insgesamt, der Abschlusslacher ist okay, wenn ich auch nicht ganz verstehe, wieso im Hörspiel, weil ich brauche ja noch die Info so ein bisschen aus dem Buch.
Ja, das stimmt. Ja, schade eigentlich, ne? Also das ist auch so ein bisschen irre eigentlich, gell? Es wird das Hörspielskript geschrieben, dann werden Sachen aus dem Buch weggelassen, aber für einen Abschlussgag werden dann wieder...
Ist es wieder da.
So, dann ist die Verwirrung groß und alle sagen so, hä? Ja, aber ja, klar, also es ist doch auch dann verwirrend.
Ja, aber
ne?
Wo ich mir doch auch denke, so, das müsste ja darauf zulaufen, vielleicht müsste vorher nochmal sowas gedroppt werden, aber das sagen wir ja heute und vielleicht ging das früher auch mit der heiße Nadel genauso, dass da wieder so Unsauberkeiten sind, also so Schlampigkeiten in den Aufnahmen. Ne? Dieses Gespräch, was du vorhin ja auch hattest, du hast es ja auch gemerkt, dass Professor Mika sagt einmal Jackie, dann sagt der Jackie, ja, was denn jetzt?
Genau, das hat mich so kirre gemacht, ja. Also, aber ja, das ist halt eigentlich unnötig, aber auf der anderen Seite denken die sich dann auch, ja, warum soll man es jetzt nochmal aufnehmen? Es ist ja eigentlich Pillepalle und egal.
Nee. Wie gesagt, wenn ich da das Buch hätte, dann würde ich die Fachbegriffe vorher einmal durchexerzieren bei
natürlich.
Allen. Und dann würde ich das hinter in Lautschrift schreiben. So, die heißen hier Jackie? Jackie, wie, was weiß ich? Wie die Frau Kennedy? Ja. So. Und jetzt sagen das bitte alle. Theodor.
Ja, ach, nein, er muss so. Theodor heißen. Das ist ein verdammt normaler Engländer. Ja, aber das ist ja generell. Ne? Oder sonst hätte man nie ein Gourmet gekriegt und sonst hätte man nie wie hieß der andere Gourmet und es waren doch zwei Namen.
Ja. Siehst du, und schon ist es wieder weg.
Schade. Oh, war doch auch ein spanischer Name, Mensch.
Mhm.
Waren doch zwei spanische Namen. Gourmet, also Gomez und... Ach, naja, wir kommen schon noch drauf.
Ihr wisst es ja. Genau. Ihr wisst es jetzt sofort und bei uns fällt gerade der Groschen. Es ist auch sehr warm. Bei
wir haben es echt durchgerockt. Wunderbar. Also Katrin, danke, dass wir dieses Buch besprochen haben. Und danke, dass ich dieses Buch
durfte. Es hat mich aber auch Nerven gekostet.
Ja, ein bisschen.
Also ich fand's gut.
Also ich muss ehrlich sagen, das erste Drittel hat sich ziemlich, also habe ich nicht so flott weggelesen, aber den Rest, den habe ich super schnell gelesen. Und dann beim Notizen machen ging das auch relativ fix, weil ich vieles aus dem Gedächtnis tatsächlich machen konnte, weil es ja doch sehr straight auch ist und nicht ganz so wirr. Also sicherlich gab es dann mal so, okay, Jackie und Kumesh und so am Anfang, aber letztendlich ist so dieser ganze Ablauf und wie sie dann zur Lösung kommen, fand ich dann doch sehr nachvollziehbar. Also es gab nicht irgendwo Stellen, wo ich dachte so, wie kommen sie da jetzt hin und warum sind sie jetzt dort? Und also auch diese Szenenwechsel waren sehr, sehr schön ineinandergreifend. Ne? Also
ja.
Klasse. Spannend.
Also
toll.
Wirklich spannend gemacht. Und hört euch zur Ergänzung, wir hatten ja am Anfang schon kurz Bezug genommen auf das Hörbuch von Oliver Kalkofe gelesen, der das ja wirklich mit sehr viel Enthusiasmus macht. Und die Passagen von Albert Hitfield gesprochen, finde ich auch, kommen im Hörbuch auch ganz gut daher. Und es lohnt sich auch noch, das Interview von Oliver Kalkofe dazu zu hören. Er sagt halt, es war sein erstes Buch, was er von seinem Taschengeld gekauft hat. Also sein erstes Drei-Fragezeichen-Buch. Da konnte er sich noch dran erinnern.
Cool.
Und er meinte auch, das waren so die spannendsten Bücher der Zeit, als er noch ein Junge war.
Ach, super.
So.
Sehr schön. Nee, war echt toll. Also ich hoffe, auch euch hat's gefallen, unsere Juli-Folge. Und wir haben...
Genau, entschuldigt, dass wir nicht mit dem Autor sprechen konnten, aber der ist ja leider schon lange tot.
Bleiben wir euch schuldig, aber ich glaube, so viele Fragen hätten wir jetzt auch nicht gehabt. Weil es ist ja eigentlich alles erklärend und alles toll. Es sind keine Fragen offen geblieben. Und wir haben auch schon unseren Plan für den Rest des Jahres. Das heißt also auch die August-Folge steht quasi in den Startlöchern. Damit werden wir euch dann auch auf jeden Fall wieder versorgen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns eine E-Mail an dgdb@freenet.de. Kommentiert bei Instagram, YouTube, Spotify ganz fleißig. Wir freuen uns über Empfehlungen, Herzchen jeglicher Art.
Ja, damit hast du alles gesagt. Dann kann ich noch sagen, vielen Dank auch an dich, dass wir es wieder zusammen machen konnten, dass wir einen Termin gefunden haben. Auch das ist manchmal nicht so einfach in Urlaubszeiten und Zahnarzttermine und draußen sind 35 Grad und so. Aber wir haben es noch geschafft und wir hören uns dann am 1. August wieder.
Was machen wir denn?
Wir lesen
auch
den
nächsten
Fall.